Also muss der Junge sterben? Fragte Snape ganz ruhig. Und Voldemort selbst muss es tun, Severus. Das ist entscheidend. Wieder lang anhaltende Stille. Dann sagte Snape, ich dachte, all diese Jahre, dass wir ihn für sie beschützen, für Lily. Wir haben ihn beschützt, weil es notwendig war, ihn zu unterrichten, ihn zu erziehen, ihm seine Stärken erproben zu lassen, sagte Dumbledore, die Augen noch immer fest geschlossen. Unterdessen wird die Verbindung zwischen ihnen immer stärker. Es ist ein schmarotzerisches Wachstum. Manchmal denke ich, dass er selbst den Verdacht hegt. Wie ich ihn kenne, wird er die Dinge so bestellt haben, dass es, wenn er sich tatsächlich aufmacht, dem Tod entgegenzugehen, wahrhaftig das Ende Voldemorts bedeuten wird. Dumbledore öffnete die Augen. Snape blickte entsetzt. Sie haben ihn am Leben erhalten, damit er im richtigen Moment sterben kann? Seien Sie nicht schockiert, Severus. Wie viele Männer und Frauen haben Sie sterben sehen? In jüngster Zeit nur die, die ich nicht retten konnte, sagte Snape. Er stand auf. Sie haben mich benutzt. Soll heißen? Ich habe für Sie spioniert und für Sie gelogen, mich für Sie in Lebensgefahr begeben, alles angeblich zu dem Zweck, Lily Potters Sohn zu schützen. Nun erzählen Sie mir, dass Sie ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen haben? Aber das ist rührend, Severus, sagte Dumbledore ernst. Sind Sie nun doch so weit, dass Sie sich um den Jungen sorgen? Um ihn? Rief Snape. Expecto Patronum! Aus der Spitze seines Zauberstabs brach die silberne Hirschkuh hervor. Sie landete auf dem Boden des Büros, sprang mit einem Satz durch den Raum und rauschte aus dem Fenster. Dumbledore beobachtete, wie sie davonflog. Und als ihr silbriger Schimmer verblasste, wandte er sich zu Snape um, dessen Augen voller Tränen waren. Nach all dieser Zeit? Immer, sagte Snape.
Hallo und willkommen zurück zu unseren Harry Potter Podcast, den Pottercasts. Und wir sind im Finale. Wir haben Heiligtümer des Todes gesehen, Teil 1 und Teil 2. Und wir hatten ja schon so ein bisschen angekündigt, dass wir das Finale in einem Rutsch machen. Und das ist jetzt so quasi die erste Überraschung. Wir machen das in einem Rutsch. Das heißt, wir haben zwei Filme gesehen mit einer sehr langen Laufzeit und es passiert ganz, ganz viel. Aber es gibt auch noch eine zweite Überraschung, denn wir sind diesmal nicht wieder in der Dreierkonstellation, sondern wieder in einer Viererkonstellation. Wir haben die Sarah zurückgeholt. Hallo Sarah.
Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Und natürlich ist auch der Rest wieder dabei. Einmal die Miriam.
Hallo.
Und der Stu.
Hallo, ich finde, es klingt seltsam, wenn du sagst, wir haben die Sarah zurückgeholt. Das klingt so ein bisschen, als wäre sie tot gewesen.
Ich war ein Horcrux.
Und es geht los. Ich weiß nicht, wie oft du deine Seele gespalten hast.
Also, wir haben noch ein paar Mal.
Oh, jedes Mal mit jedem Podcast spalte ich ein Stück meiner Seele ab.
Okay.
Okay.
Versteckst sie danach nur gut.
Wir haben Heiligtümer des Todes gesehen. Also zumindest ich habe auf jeden Fall einen Rewatch gemacht. Andere haben auch einen Rewatch gemacht. Und bevor wir aber jetzt uns ins Abenteuer stürzen, was glaube ich ein bisschen chaotisch wird, kann ich mir vorstellen, weil wie gesagt, wir haben zwei Filme, es passiert jede Menge und kann sein, dass sie so ein bisschen hin und her springen, das mag ich schon mal zu verzeihen. Aber wir haben glaube ich ganz, ganz viel im Kopf, worüber wir reden möchten. Das erste wäre aber erstmal darüber zu reden, wie wir denn das erste Mal das Finale erlebt haben und ob das im Kino war beispielsweise und ob wir im Rewatch festgestellt haben, so von wegen, ah, der ist doch nicht so gut oder vielleicht, ah, der ist doch eigentlich besser als in meiner Erinnerung. Sarah, magst du mal anfangen?
Ja, gerne. Bei mir war es damals, wie bei vielen anderen Harry Potter Fans, glaube ich auch, das Finale kam. Man war schon enttäuscht, es wird in zwei Teile aufgeteilt. Man muss also auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten und oh Gott, wie kann man bloß? Und in den Film selber saß ich dann im Kostüm, voll im Cosplay und habe mir die Filme mit Freunden angeguckt und geweint und gejammert und sich darüber aufgeregt, dass nicht jede Szene aus den Büchern umgesetzt wurde. Und jetzt habe ich sie nach ein paar Jahren nochmal angeguckt, wo ich jetzt auch die Bücher ein paar Jahre lang nicht gelesen hatte und muss sagen, das sind schon gute Filme. Also das sind schon gute Filme, auch wenn nicht alles drin ist, was man vielleicht erwartet. Es leben die Hauselfen. Aber ja, es sind schöne Filme. Kann man gucken.
Mhm. Dann würde ich mal weitermachen. Also ich habe die letzten beiden Teile natürlich auch im Kino gesehen, mehrmals sogar. Und es gibt so eine Szene, an die erinnere ich mich gern zurück, weil da hat man sich so wieder als eins gefühlt im Kinosaal. Also alle haben da gleich reagiert. Und zwar ist es im ersten Teil, da gibt es so eine Jumpscare-Szene. Und bei der habe ich mich dann auch immer wieder erschreckt. Also der Kinosaal war voll und dann kam diese Stelle. Und beim zweiten Mal wusste ich ja schon, dass sie kommt, habe dann so ein bisschen auf die Leute geachtet, bin aber selber trotzdem zusammengezuckt. Und der ganze Saal ist zusammengezuckt. Also es gab vielleicht so ein, zwei Leute, die sind nicht zusammengeschreckt, aber die anderen. Und das fand ich sehr, sehr witzig. Und ja, also diese letzten beiden Teile waren sehr emotional für mich, weil das jetzt auch so das Ende von mir sehr geliebten Reihe war. Man musste Abschied nehmen. Es war dann einfach erstmal vorbei und wurde ja auch groß angepriesen mit ganz viel Werbung und tollen Trailern und was weiß ich. Und ja, ich war sehr begeistert und bin es immer noch.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe es damals auch im Kino geguckt, war auch gespannt, wie es endet. Ich war nicht verkleidet. Doch, ich war ein Cosplayer. Ich bin als Nicht-Harry Potter-Fan gegangen.
Als Muggel?
Genau, als Muggel bin ich gegangen. Ja, und fand die Filme beide damals bei der Erstsichtung so, ja, okay, ne, kann man machen. Und habe jetzt für diesen Podcast die beiden Filme wirklich zum zweiten Mal erst wieder gesehen. Und muss sagen, dass ich sie jetzt bei der Zweitsichtung, haben sie mir wirklich besser gefallen. Nicht alles, aber insgesamt besser.
Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich die Filme nie im Kino geguckt habe. Vielleicht so ein bisschen.
In jedem einzelnen Cast, ja.
Und ich habe sie dann irgendwann im Nachgang auf Blu-ray, das müsste schon Blu-ray gewesen sein, definitiv, gesehen. Und ich glaube, das sind die Filme, die ich am wenigsten bisher gesehen habe. Höchstens zweimal. Einmal damals bewusst, um sie quasi einmal geguckt zu haben und auch so ein bisschen mitreden zu können. Aber auch natürlich auch das Interesse, wie dieses Abenteuer von Harry Potter zu Ende geht. Dann das zweite Mal so ein bisschen unter Zwang, dass ich sie halt nochmal gucken muss, weil ich halt hier jemanden habe, der riesige Harry Potter-Fan ist und ich überhaupt keine andere Wahl hatte. Das ist auch okay. Da war eher so nebenbei mitgeguckt und jetzt quasi zum dritten Mal tatsächlich nochmal bewusst aktiv und habe natürlich auch ganz, ganz viel aufgeschrieben, habe auch ein paar Sachen gefunden, wo mein Kopf so einen kleinen Quersprung gemacht hat. Da kommen wir nachher noch zu. Genau, und habe dann für mich nochmal festgestellt, ja, ich habe immer noch sehr, sehr starke Probleme mit dem 7.1, da kommen wir, glaube ich, nachher dann zu, was das alles so ist. Aber insgesamt so der Anfang und das Ende finde ich sehr stimmig. Und der 7.2er ist schon ein guter Abschluss, der auch viel Emotionalität reinbringt. Mir aber trotzdem irgendwie an der einen oder anderen Stelle was fehlt oder ich gerne noch mehr gehabt hätte. Da kann ich dann nachher ein bisschen was zu erzählen. Das so ein bisschen zum Einstieg quasi, wie wir die Filme damals und heute erlebt haben. Jetzt ist halt die Frage, wie wir genau anfangen und ich würde mal einfach etwas reinwerfen, was mir gleich zu Beginn aufgefallen ist und im Zuge der beiden Filme. Dieser Beruf des Zaubereiministers, der ist sehr schnelllebig, habe ich das Gefühl, in dieser Welt, weil wir starten damit, dass der alte Zaubereiminister weg ist. Der Neue ist da, dann ist der Neue tot, dann kommt ein Neuer und der Neue ist auch wieder, oder der Neue ist am Ende dann auch wieder tot. Also ich möchte kein Zaubereiminister werden.
Also ich glaube, das ist im Ministerium einfach so die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Ist so ein bisschen wie in der deutschen Politik, wenn Angela Merkel einem Mitparteimitglied das vollste Vertrauen ausspricht, weiß man, vergiss es.
Genau, du weißt auch so, wenn Voldemort zu dir kommt, ja, du hast mein vollstes Vertrauen. Dann kannst du schon mal gucken, wo du beerdigt werden willst. So ungefähr. Aber ja, ich meine, die sind halt auch im kleinen Bürgerkrieg da. Ich glaube, da streitet man sich nicht drum, wer da jetzt als Chef vorne stehen will, weil das ist dann tendenziell der Erste, der auch irgendwie den Kopf verliert.
Ja. Das stimmt, ja. Was ich aber ganz bemerkenswert an dem Film finde, ist einfach, wie er uns in die aktuelle Situation reinwirft. Also alle wappnen sich ja so ein bisschen für diesen Krieg, dass da der letzte Kampf kommt, dass da Menschen sterben werden. Also wir sehen, wie Harry sich von seinem Onkel, seiner Tante und seinem Cousin Dudley da verabschiedet am Ligusterweg. Dann springen wir zu Hermine, die mittels Magie ja die Erinnerung ihrer Eltern an ihre Person auslöscht. Also ihre Eltern vergessen sie, was ich auch ganz, ganz hart finde. Und das wappnet auch so ein bisschen den Zuschauer, so da kommen jetzt härtere Szenen, also da geht's emotional schon echt ans Eingemachte.
Kann man diesen Vergessenszauber rückgängig machen oder ist es jetzt für immer so?
Es ist für immer.
Der ist für immer. Und das fand ich auch wirklich krass für diese Figur einfach, ne? Weil ich meine, sie löscht ja quasi gemeinsame Erinnerungen mit ihren Eltern aus, sodass ihre Eltern keine Beziehung mehr zu ihr haben, nicht mehr wissen, wer sie war, dass sie existiert hat quasi. Das ist ja ein richtiger Bruch mit deiner emotionalen Vergangenheit auch. Das fand ich total krass. Und dann ist mir allerdings in den Kopf gekommen, warum macht sie das denn? Und hatte dann quasi hier meine Expertin gefragt. Und die hatte gemeint, weil sie halt ihre Eltern schützen möchte. Und dann ist mir dann in den Kopf gekommen, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil eigentlich ja Voldy einfach trotzdem vorbeikommen könnte, sich die Eltern schnappen und trotzdem foltern, weil Hermine ja nicht sagen würde so, pff, die wissen ja nicht mehr, wer ich bin, deswegen helfe ich denen jetzt auch nicht.
die kenne ich auch nicht mehr. Die sind tot für mich.
Genau, nee. Ne? Also da habe ich echt ein Problem mit.
Ja, da fehlt so ein bisschen Information aus dem Buch noch, dass Hermine nicht nur die Erinnerung ihrer Eltern wegholt, sondern auch noch ihre Eltern selber nach Australien verfrachtet.
Ah, okay.
Und so wirklich nicht nur aus dem Land, sondern vom Kontinent wegschippert. Und die dann dort ja wie so zwei neue Menschen stehen, die halt keinerlei Familie haben, nur sich selbst, nur sich zwei.
Also ja. Neue Identitäten dann.
Genau.
Aber das macht natürlich auch Sinn. Aber das andere, was jetzt im Film so gezeigt wird, das war für mich eher so, okay. Ne?
Warum sagen die Nachbarn denn nichts, ne?
Ja, genau.
Ja. Also ich muss sagen, es ist natürlich unglaublich hart, wenn man darüber nachdenkt. Und die Szene ist auch gut gemacht, wenn dann so, man sieht die Kamera, die über diese Fotos fährt und dann fehlt Hermine und dann so langsam verschwindet sie heraus aus diesen Fotos. Aber ich habe mich gefragt, ich habe jetzt die ganzen Harry Potter Filme innerhalb von kurzer Zeit jetzt nochmal gesehen. Und ja, Hermine sagt hier und da, ja, meine Eltern sind halt Zahnärzte oder so, aber wir haben sie noch nie so wirklich gesehen oder so. Deswegen glaube ich, dass dieser emotionale Impact bei mir nicht so groß gewesen ist. Es ist tragisch, es ist traurig, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich damit lange zu kämpfen hatte.
Du hast doch was gegen Zahnärzte, ey.
Ja, das aber war ein eigenes Flashback.
Muss man denn die Eltern kennen, um zu wissen, wie viel Schmerz das
mal
auslöst, also wenn man sich vorstellt.
Mal angenommen einfach, das wäre den Weasleys passiert. Also Ron hätte jetzt seinen Eltern nur mal angenommen. Das hätte mich wirklich, glaube ich, das tat mir, glaube ich, mehr weh, weil die kenne ich. Ja, mit denen kann ich irgendwas verbinden. Und ich kann bei Hermines Eltern nur verbinden, okay, es sind ihre Eltern, was natürlich tragisch und schlimm ist, aber es hat nicht so eine Wucht auf mich.
Ich glaube, die kamen in den Filmen auch nur ein oder zweimal vor. Ich glaube, sie schütteln sogar zweiten Teil Gilderoy Lockhart die Hand.
Ja, irgendwie, ja. Da gibt es eine Szene. Ja, genau.
Genau, so sie kommen halt echt nicht so oft vor.
Ich stelle mir gerade vor, wie du da sitzt und denkst so, das sind die Hände geschüttelt haben.
Wow, ja, Wahnsinn.
Ich kenne sie.
Ich fühle mich voll mit euch.
Aber ich glaube, wir werden noch öfter darauf stoßen.
Aber noch eine Frage, Entschuldigung, wenn wir dabei sind. Also, sie löscht halt die Erinnerung aus und schickt sie zumindest im Buch nach Australien. Sind das ihre einzigen Verwandten oder hockt dann irgendwo Oma Granger im Altersheim und wundert sich, warum sich keiner mehr meldet?
Nee, ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, sagt sie in irgendeinem der Bücher mal, es sind nur meine Eltern und ich, so nach dem Motto, es sind beides Einzelkinder, die sich gefunden haben. Da wird nicht so ganz klar, ob es noch eine lebende Oma gibt, aber es gibt zumindest nicht viel Familie.
Okay.
Also es ist jetzt nicht so, dass die jeder sieben Geschwister haben wie die Weasleys.
Weil da stelle ich mir wirklich vor, wie Oma Granger im Altersheim sitzt und auf das Telefon startet und sie werden sich bald melden.
Oh, das ist hart, ey. Die ist bestimmt auch in Australien geschickt worden. Ja. So.
Genau.
Aber ich glaube, wir werden noch öfter in den Filmen über solche Dinge stolpern, wo man das Gefühl hat, irgendwas fehlt mir hier an Informationen und dass es eher in den Büchern dann mehr erläutert wird, wie zum Beispiel diese Stelle, auch wo die Dursleys wegfahren, habe ich mir sagen lassen, dass es da ja auch wirklich einen Abschied auch gibt von Harry, der auch vielleicht ein bisschen emotionaler ist als nur, endlich bist du weg.
Ja, da kann man auch, wenn man Zugriff drauf hat, die Extended Director's Cut Edition oder wie auch immer sie heißt, angucken. Die haben ja immer so schöne Namen, so die längste Edition, die es gibt, so ungefähr.
Ja.
Da gibt's eine kleine Szene, wo man halt sieht, wie Dudley sich nochmal ein bisschen gefühlvoller verabschiedet. Und was halt der wichtige Moment ist, dass er sich entschuldigt für die Art, wie Harry behandelt wurde. Das ist natürlich, da sieht man ein bisschen Character Development von einem Nebencharakter.
Oh, hier auch nochmal eingeworfen. Ich glaube, Harry hätte gar nicht das Problem gehabt, wenn die festgenommen und gefoltert werden.
So, Jojo, Voldemort, nimm sie ruhig.
Ja, genau, mach doch. Kein Problem mit.
Ich sehe dann so.
Ich habe gehört, die finden Schränke unter der Treppe, total toll. Ja.
Luftaufnahme des Gartens der Dursleys, eingebrannt in den Rasen, Harry Potter und ein Pfeil nach oben.
Ja, genau.
Wobei, wenn ich jetzt gerade nochmal an Tante Petunia denke, die hatte es ja auch nicht so einfach. Also das erwähnt sie ja auch im ersten Teil, dass ja immer Lilly die war, die alle immer verhätschelt haben und oh Lilly, du bist so besonders und oh, du kannst so was Tolles und dass die Petunia da ziemlich untergebuttert wurde und ich glaube, da kam es ihr dann auch recht, dass da dieser Vernon, dieser bodenständige Mann daherkam und sie da so ein bisschen in Schutz genommen hat. Also ich würde ihr gar nicht mal so sagen, dass sie einfach, also klar, sie war schon sehr gemein und unfair zu Harry, aber irgendwo wurzelt das ja auch.
Ja, also ich muss aber auch sagen, das eine ist ein bisschen gemein zu sein, das andere ist ein Kind unter der Treppe schlafen zu lassen.
Ja, genau, das sind nochmal zwei verschiedene Dimensionen.
Findet ihr? Ja. Später hat er doch ein eigenes Zimmer.
Das ist noch was anderes, glaube ich aber auch.
Aber was der Film ja wirklich gut schafft, ist so diese Atmosphäre aufzubauen. Miriam, du hattest es, glaube ich, gesagt gehabt. Hm. Ein darauf einzustimmen, was jetzt folgt und das jetzt tatsächlich irgendwie Drama, Baby, Drama, ne? Also, dass jetzt wirklich was passiert tatsächlich. Das ist wirklich düsterer.
Der Besen muss lebendig sein, ja.
Also, dass jetzt wirklich was bevorsteht, was halt wirklich dann auch jetzt kommen wird und was unvermeidlich auch so ein bisschen ist. Ne? Das zeigt sich halt auch an ganz vielen Stellen. Übrigens, dann nochmal eine Frage. War der in 3D damals?
Gute Frage.
Weil diese Szenen.
Nee, der erste nicht. Der zweite war, glaube ich, in 3D.
Okay, weil was du beschrieben hattest mit dieser Schlange, das ist schon so ein sketchy 3D-Effekt eigentlich, wenn sie da auf einen zuspringt. Hm? Das meintest aber du ja.
Der war nicht in 3D.
Hm. Okay.
Nee, ich glaube auch
nicht. Nee, der war nicht in 3D. Ich habe es gerade rausgesucht. Sie haben es angekündigt, dass sie in 3D rausbringen wollen. Aber ja. das Zeitfenster war zu knapp. Deswegen kam er nur in 2D raus.
Okay, alles klar. Was ich noch krass fand am Anfang, also es war nur so eine ganz kleine Erwähnung, das ist vielleicht in den Büchern ein bisschen ausführlicher, dass es eine Lehrkraft für Muggelstudien gibt.
Ja! Da regt sich Hermine gerne, glaube ich, drüber auf. Ich glaube, Hermine war das in den Büchern. Weil die so ganz brandaktuelle Dinge lernen wie Automobilfahrzeuge und Mikrowellen.
Mikrowellen.
Habt ihr von der Erfindung der Mikrowellen jemals gehört?
Wir werden auf jeden Fall noch auf eine sehr spannende Szene zu sprechen kommen, wo ich über Kaffee reden muss.
Aber ganz ehrlich, die soll ich mich so anstellen. Also in der Zeit, wo der ihre Eule unterwegs ist, versende ich tausende von E-Mails. Also.
Also wir springen ja dann, nachdem das mit Hermine war, springen wir ja dann direkt in den Fuchsbau. Oder?
Nee.
Ja. Nee.
Jetzt kommt natürlich.
Wir haben noch nicht.
Jetzt.
Noch
ach, die sind
Flucht.
Auf dem Weg. So
jetzt Fuchsbau, kommt ne? Eine, wie ich finde, sehr amüsante Szene.
Ah ja, stimmt.
Nämlich Mad Eye Moody steht vor der Tür. Und noch ein paar andere, also Hermine und Ron. Und die möchten jetzt Harry in Sicherheit bringen. Und dann wird eine Runde Filterauftrag ausgegeben. Im Family Pack.
Oh ja, großartig.
Und dann verwandeln sich alle in Harry Potter. Was mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt hat, nämlich endlich mal Daniel Radcliffe im BH zu sehen.
Das war wunderbar. Und dann mit der Stimme dazu. Okay. Eri, guck mich nicht an.
Ach, ja, stimmt.
Ich bin hässlich.
Ich bin hässlich.
Danke.
Ja. Und da ist ja ein Neuer dabei, den man bisher noch nicht kennt. Dieser, ihr wisst bestimmt, wie er heißt. Ich habe
Mundungus Fletcher.
Ja, genau. Und als der aufgetaucht ist, war mir irgendwie sofort klar so, naja, der hat Dreck am Stecken.
Ja, das ist dir zu Recht klar. Das wird in den Büchern, in den vorherigen Büchern sehr oft erwähnt. Der handelt auf dem Schwarzmarkt und ist so leicht zu kaufen.
Ja.
Was ich interessant finde, dass auch Bill dabei ist. Also
ja.
Von Bill haben wir nicht so viel gehört bisher, sondern nur, dass er, das war doch der auch, der mit Drachen gearbeitet
genau,
hat.
Genau, der wird einmal erwähnt. Nee,
Charlie arbeitet mit Drachen. Charlie.
Ach so, das ist noch Bill, ein anderer. Okay.
Und Bill ist für Gringotts Fluchbrecher.
Ach stimmt, ja.
Okay.
Der wurde auf jeden Fall nur erwähnt und jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal und erfahren, dass er irgendwie mit Fleur angebandelt hat. Wie
genau.
Auch immer.
Da wird man auch so vor Tatsachen dann gestellt an so manchen Stellen. So von wegen, ja, das ist die Figur, die gab es schon immer, jetzt ist sie endlich da.
Genau.
Schlucks runter. Und der ist mit der Figur zusammen, die wir schon mal irgendwann mal gesehen haben. Okay.
Aber das finde ich auch das Spannende, weil, also die Reihe heißt ja Harry Potter. Das heißt, wir beobachten die ganze Zeit Harry Potter, aber die anderen Charaktere haben ja auch ihr Leben nebenbei. Mhm. Ja. Und das, finde ich, verdeutlicht das nochmal. Also ich hätte da jetzt nicht nochmal so eine erste Date-Szene von Bill.
Wobei das lustig gewesen wäre.
Das Ding ist halt, Harry hat halt echt keinen Kontakt zu dem, ne? Mhm. Der hört halt maximal über Ron, wenn da irgendwas los ist. Und Ron ist ja nun wirklich, der bemerkt halt nicht viel, was da los abgeht, ne? Da kannst du froh sein, wenn Ron überhaupt bemerkt, dass sein eigener Bruder verheiratet ist.
Wir haben ja dann die erste dramatische Szene auch direkt im Film, weil wir haben ja dann die Flucht.
Ja. Ja. Wobei, was ich ganz schön fand bei der Flucht ist, dass sie teilen sich ja auf und Harry fährt aber mit Hagrid, der ihm ja dann auch sagt, dass er ihn ja damals zum Lingusta-Weg gebracht hat. Und das fand ich, das war eine schöne Referenz auf den ersten Teil. Das hat mir wirklich gefallen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, das schließt den Kreis ein bisschen.
Genau, genau.
Ja.
So ein bisschen so, wenn man so lesen will, kann man sagen, okay, er hat ihn hingebracht zum Beginn seiner Kindheit und er holt ihn wieder ab zum Ende seiner Kindheit.
Bringt ihn um.
Ja, ja.
Gott sei Dank nicht. Ja.
Und dann wird halt losgedüst und dann greifen auch Flux die Todesser an. Und ich fand diese Action-Szene nicht so toll. Ich fand, sie war unübersichtlich wie Sau. Und ich weiß, jetzt werden mich viele hassen, aber dass dieser Vogel umgekommen ist, war mir echt ziemlich egal.
Da machst du dir jetzt wirklich Feinde.
Freundschaft beendet.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ja Hedwig da gekommen ist und dann Harry gerettet hat. Ich fand, das war eine okaye Szene, aber die ist halt so schnell vorbei, dass man, falls man gerade die Flasche aufgehoben hat, um was zu trinken, sie verpasst hat quasi.
Das Problem ist für mich einfach folgender. Hedwig ist kein Charakter für mich. Hedwig war zwar in jedem Teil dabei, aber die steht da meine Ecke. Du hattest nie wirklich eine richtige Interaktion, außer dass sie Briefe gebracht hat.
Die haben auch gekuschelt. Ja, die haben gekuschelt. Die hat ihm ein Besen gebracht.
Ja, toller Postbote. Also ganz ehrlich, es tut mir leid. Nichts gegen meinen Postboten. Ich weiß nicht, wie er mit Namen heißt. Also, aber wenn er tot ist, tut es mir für ihn leid. Aber dass jetzt Hedwig, also ich fand es ein bisschen, für mich hat es gestört, dass ihr werdet mich jetzt echt hassen, dass um Hedwigs Tod so viel Trara gemacht wurde, also viel in Anführungszeichen, und Matt Al-Moody, eine Figur, die ich jetzt seit drei, die auch wirklich was zu tun hatte in den Filmen, sag ich mal, so im Nebensatz, ja, der ist tot.
Ja, das ist ein bisschen blöd aufgebaut im Film, da gebe ich zu.
Ja, also ich muss auch sagen, ich liebe Hedwig, also ich fand die super, aber ihr Tod war zu schnell. Also klar, in so einer Situation stirbt man halt schnell. Vor allem, wenn du ein Avada Kedavra als kleines Vogelbaby, rest in peace, so in die Brust bekommst. Aber ich hatte gar nicht Zeit, da so traurig zu sein, weil es ging ja dann schon weiter. Es war so Hedwig und dann so schon weiter. Und
das stimmt. Also kleine Anekdote, als ich ihn damals im Kino geguckt habe, war ich mit einer Freundin drin, die auch große Harry Potter-Fan ist und die Bücher, glaube ich, auch zigtausend Mal gelesen hat. Und wir kamen aus dem Film raus und sie war halt wirklich traurig und dann meinte sie so, ja, und dass Hedwig gestorben ist. Und dann ich so, ach, Hedwig war der Vogel, oder? Ja. Ach, der ist gestorben, wann? Ich hätte das nicht wirklich mitbekommen.
Autsch. Ja, deswegen sage ich ja, also wenn du da mal kurz die Augen schließt, dann hast du es halt nicht mitbekommen. Und ich muss auch gestehen, ich fand den Tod von Mad-Eye irgendwie so, ja, Mad-Eye ist auch tot. Ja. Okay, lass mal weitermachen.
Aber der Vogel.
Das stimmt. Da ist, wie schon gesagt, wir sehen es halt aus Harrys Sicht.
Mhm.
Und ich weiß, in den Filmen hat man es nicht so gut gesehen, aber Hedwig war aber so die einzige Freundin, die er hatte am Anfang. Und auch die immer bei ihm war und immer zu ihm gestanden hat, so ungefähr. Und Mad-Eye war halt ein Lehrer, den er mal getroffen hat.
Ja, und vor allem finde ich, dass das nochmal ein bisschen diese Kriegssituation verdeutlicht. Also da ist es dann halt so, dass von einem Einsatz plötzlich 5 Kameraden nicht wiederkommen. Und dann siehst du auch nicht, wie die da in Stücke gerissen wurden oder so. Also ich finde, das hat so ein bisschen so eine klinische Egalhaltung, so ein bisschen. Ja, okay, er ist weg, aber andererseits verstehe ich das auch in dieser Situation. Und das passiert uns ja leider auch im zweiten Teil öfters, dass einfach Charaktere sterben. Und wenn wir Glück haben, sehen wir sie noch tot rumliegen und sonst sind sie einfach weg.
Ja. Gibt es so Zauber-Navy Seals, die dann niemanden zurücklassen?
Ich stelle mir gerade vor, wie bei der Beerdigung von Matt L. Moody dann so die ganzen Zauber-Navy-Seals da stehen und dann 5 Salutschüsse mit dem Zauberstäben in die Luft.
Aber mir fällt gerade ein, eine Sache, die haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht angesprochen. Es gibt doch noch die eine Szene, wo Voldemort mit seinen neuen Zauberstab besorgt.
Ja, stimmt.
Nee, das ist in 7.2.
Genau, stimmt, ja. Das ist später.
Nicht den ganz neuen, sondern den von Malfoy.
Ach so, ja.
Das ist nämlich eine ganz wichtige Szene. Er holt sich nämlich von Malfoy den Zauberstab, sonst kann er später im Film nicht so viel machen.
Ja, mit Draco und Voldy hatten wir in den letzten zwei Casts schon viel Spaß.
Ja, das stimmt.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Aber das war noch nicht die Folter-Szene, ne? Die kommt dann noch.
Nee, die kommt noch. Ich meine die, wo er wirklich einfach nur hingeht und sich den Zauberstab nimmt.
Ach so,
Was ich sehr schön fand, wenn man die Bücher liest, weiß man, was das bedeutet. Ich glaube, ansonsten denkt man sich so,
Das okay. Wird nicht so klar, ja.
Oder jetzt zum Hund?
Mal eine Frage an euch, ne? Ihr habt jetzt gerade so eine dramatische Flucht hinter euch, es gibt eine Kriegssituation, alle sind erschüttert, es gab zwei Tode. Was macht ihr?
Hochzeit feiern!
Genau.
Ist doch logisch!
Da habe ich echt ein Problem mit gehabt, ne? Ich kann das irgendwie nachvollziehen, zu sagen so, ja, wer weiß, wie lange wir noch leben und lass uns mal lieber. Aber dann hätte man noch im kleinen Rahmen feiern können und nicht so eine große Party.
Aber ich glaube, dazwischen ist einfach viel Zeit vergangen. Also wir haben ja dann erstmal, dass der Zaubereiminister die besucht und wahrscheinlich sind da auch ein paar Nächte dazwischen, bevor die Hochzeit losgeht, oder?
Ja, es ist ja mindestens mal bis zu Harrys Geburtstag vorbei. Das sind, glaube ich, 10 Tage oder so.
Aber das wird dann nicht im Film, also im Film kommt also das nicht rüber.
Das ist auch, wie ich finde, ein ganz großes Problem des Films, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen, mir nonverbal zu verklickern, dass es gerade mehr Zeit vergangen ist als nur ein paar Stunden.
Ja, hättest du gern so einen Kalender gehabt, wo die Blätter abfallen, oder?
10 Tage
nee, aber das ist ja machbar. Nur es gibt ja später im Film auch so eine Szene, wo sie sich trennen und dann kommen sie zusammen wieder und dann wird gesagt, ja, du warst wochenlang unterwegs und für mich fühlte sich das an wie ein Tag oder so maximal. Und da, das kriegen sie nicht hin, finde ich.
Ja, das ist aber echt generell so ein Ding. Also der Film spannt ja über fast ein Jahr.
Ja, genau. Ja.
Und das, finde ich, kommt nicht raus.
Nee. Nee, leider nicht.
Ja. Also im letzten Film ist ja Albus Dumbledore gestorben und er hatte ein Testament. Deshalb ist nämlich der Zaubereiminister im Fuchsbau zu Besuch. Der neue Zaubereiminister, der heißt Rufus Scrimgeour, irgendwie so.
Ja, ist und nicht wichtig, der stirbt sowieso.
Rufus, nenn ihn einfach Rufus.
Rufus. Und der hat Geschenke sozusagen von Dumbledore für jeden von den dreien. Einmal bekommt Harry den goldenen Schnatz, den er bei seinem ersten Quidditch-Spiel gefangen hatte, mit dem Mund. Wenn ihr das noch wisst, da hat er ihn ja verschluckt und hat ihn dann wieder so hochgewirkt. Ron bekommt den Deluminator. Das ist das, was auch im ersten Teil gezeigt wird, mit dem Dumbledore die Straßenlaternen ausmacht.
Ist übrigens der geilste Name ever für sowas.
Ja.
Deluminator. Und Hermine bekommt natürlich ein Buch, ein Märchenbuch, nämlich die Märchen von Beedle dem Barden, die dann auch später noch eine wichtige Rolle spielen. Und das hatte sowas Videospiel, Rollenspielmäßiges, so der große Meister ist jetzt gestorben, er hat euch was vermacht und jetzt guckt, was ihr damit macht und
ja, das ist so,
die Quest geht los.
Das kennt man aber auch aus ganz vielen anderen Fantasy-Sachen, zum Beispiel auch Herr der Ringe oder so. Man bekommt irgendeinen Gegenstand und man weiß irgendwie schon, okay, es kommt diese eine Situation, da braucht man den. Für diesen einen Moment.
Also das zeigt aber auch wieder, dass Dumbledore ja sein Big Plan hatte. Und seine Schachfiguren quasi jeweils positioniert hat. Sogar sich selber als Opfer dann irgendwann, um halt das Spiel beenden zu können. Ne? Das ist schon krass. Also der ist schon ein krasser Strippenzieher auch.
Ja.
Genau. Was ich noch vergessen habe, Harry kriegt sogar noch was von Dumbledore, was ihm aber nicht ausgehändigt wird, nämlich das Schwert von Godric Gryffindor. Da wird einfach gesagt, ja, das ist verschwunden und nicht auffindbar und eigentlich gehört es dir auch gar nicht und du darfst es gar nicht haben. Das fand ich ein bisschen gemein, aber ja. Hatte er halt.
Da habe ich auch gedacht, so, ja, gib's ihm doch einfach. Sein Recht.
Genau, und dann kommt ja schon die angesprochene Hochzeit. Klar ist, man denkt sich so, okay, es ist Krieg und die heiraten jetzt hier und so, aber es hat sich auch ein bisschen wie eine Verschnaufspause angefühlt. Also dieses, wir zaubern jetzt gemeinsam
das Zelt.
Ja, das Zelt nach oben und so. Das hatte schon irgendwie was Sommergarten, Familienfeier. Was das ja
stimmt,
dann auch war.
Das stimmt. Ja. Das stimmt schon. Das war so zum Durchatmen. Was ich nur schade fand, ich hatte immer das Gefühl, man weiß, das kann halt nicht gut gehen. So. Das ist keine gute Idee, da mit 100 Leuten zu feiern.
Ich aus der Perspektive eines Nicht-Harry-Potter-Fans Für mich war es nicht so das Gefühl des Durchatmens, sondern ich dachte so, es geht doch gerade erst los. Warum hört ihr denn jetzt wieder auf?
Action, Action.
Ja, nicht nur Action, aber das hat was für mich Interessantes passiert und dann Hochzeit. Oh.
Aber soll ich mal ehrlich sein, ihr sagt ja so, dass es ein bisschen unverständlich ist, dass die jetzt Hochzeit feiern?
Nicht unverständlich, aber es nahm mir halt den Drive raus aus der Erzählung.
Okay, dir nahm es den Drive raus und Thomas fand es ein bisschen unverständlich.
Ja.
Wir befinden uns ja aktuell im Jahr 2020. Wir haben eine Pandemie am Laufen. Corona ist da. Weihnachten steht vor der Tür und kann dir bestimmt sagen, dass die ersten schon ihre 20-köpfige Weihnachtsfeier geplant haben, wo es denen scheißegal ist, was draußen abgeht.
Ja, stimmt.
Also so ein bisschen, ja.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, die leben gerade in einer Zeit, wir wissen, dass es in einem Jahr vorbei ist für die Leute. Mhm. So, entweder oder, also nach dem Motto, entweder ihr lebt und habt gewonnen oder ihr seid halt tot. Aber die, die da gerade sind, die wissen das halt nicht. Ne? Die sehen nur, Voldemort kommt gerade wieder an die Macht. Das kann sich jetzt halt noch ein paar Jährchen ziehen. Ne? Und warum dann nicht heiraten?
Ja. Das kann ich ja auch nachvollziehen, aber dann noch bitte im kleinen Rahmen.
Ja, da waren schon echt viele Leute. Ja,
ja, die Größe... Vor allen Dingen, wenn man so bedenkt, das ist halt die Zaubererwelt, ne? Ich meine, da kann halt mit so einem Vielsafttrank irgendwie jeder einfach reinspazieren. Ja, genau, so ungefähr, ne? So. Und dann 100 Leute, nicht die geilste Idee, ne?
Genau, was ich dann noch interessant finde, auch was für Charaktere Harry bei dieser Hochzeit trifft. Ja. ich habe es gerade vor mir, weil sonst wüsste ich die Namen nicht. Elphias Dodge. Ein Kindheitsfreund von Dumbledore. Mhm. Und dieser Kindheitsfreund erzählt Harry auch zum ersten Mal so ein bisschen mehr über Dumbledore, nämlich dass Dumbledore auch einen Bruder hatte, nämlich Aberforth.
Echt, diese Namen, ne?
Und das da wird Magier. Harry so ein bisschen bewusst, dass er gar nicht so viel von Dumbledore weiß.
Ja.
Und ich finde, Dumbledore kristallisiert sich vor allem in dem Film jetzt langsam wirklich zu dieser... Also es ist nicht mehr der liebe, nette Schulleiter, der dir auf die Schulter klopft und dir irgendwie die Birdiebots Bohnen wegfrisst, sondern der ist schon echt ein ausgeklügeltes Schlitzohr.
Er ist ein bisschen der Imperator des Harry Potter-Universums, ne?
Ja. Aber gleichzeitig, finde ich, macht ihn dieser Film auch menschlich. Weil man halt, man merkt, ja, okay, der hat einen Bruder, der hat eine Schwester, der hat irgendwie Schulfreunde, die über ihn lästern im Nachhinein.
Ja, das stimmt, ja.
Das hatte man ja vorher auch nicht so von ihm.
Was ich viel stärker finde, jetzt im Vorfeld von dieser Party, also die Party selber fand ich richtig belanglos, auch die Figuren, die da gezeigt worden sind. Das ist zwar nachher noch wichtig an der einen oder anderen Stelle, aber ich dachte mir dann beim Gucken erstmal so, okay, wer bist du? Okay, gut. Weil es gibt ja vorher noch die Stelle, wo Harry eigentlich abhauen möchte und so ein bisschen so alleine seinen Plan durchziehen will. Das fand ich erstens sehr spannend und zweitens kommt ja dann Ron raus und wirkt dann richtig erwachsen und versucht ja Harry dann so einzufangen. Das fand ich eine starke Szene. Umso bedauerlicher ist es ja dann nachher, was dann zwischen denen dann im Wald passiert.
Ja, wobei das zeigt ja auch eigentlich nur, wie sehr der Horcrux einen auch beeinflussen kann.
Ja, da können wir nachher mal drüber philosophieren.
Naja, und ich denke, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass diesem, wo sie ja da geflohen sind und Harry in den Fuchsbau gebracht haben, dass ja George Weasley auch sein Ohr verloren hat. Und ich glaube, das hat Ron so ein bisschen, also seine Familie ist ja jetzt nicht mehr unnahbar. Ja, und er hat, anders als Harry und Hermine, hat er ganz, ganz viele Leute zu verlieren. Also er hat ja so viele Geschwister und Eltern und die sind ja alle direkt involviert in diesen Kampf. Und ich glaube, dass ihn das da auch so ein bisschen wachgerüttelt hat.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ich würde dann jetzt einfach mal weitermachen. Also die Hochzeit läuft. Harry hat sich hier jetzt mit dem Elphias unterhalten. Und dann kommt eine Projektion von Kingsley Shacklebolt, der auch geholfen hat, Harry zum Fuchsbau zu bringen, kommt in das Zelt und verkündet, dass das Ministerium gefallen ist. Und dass der Zaubereiminister tot ist, wie schon erwähnt. dass die Todesser auf dem Weg sind.
Ja.
Da hat sich bei mir so ein bisschen Kloß im Hals gebildet, weil das Zaubereiministerium ist gefallen. So.
Aber wundert mich nicht. Habt ihr mal deren Sicherheitsvorkehrungen gesehen? Also wirklich.
Ich habe gehört, 17-Jährige schaffen es, da reinzukommen.
Aber fandet ihr das nicht, dass das so echt so eine beklemmende Nachricht war?
Ja, besonders im Kontrast, ne? Zudem, wir feiern alle schön und dann ist vorbei.
Ich fand, was danach kam, war für mich intensiver als das, was da jetzt so gemacht wurde.
Wie meinst du das?
Was naja, danach springen sie ja nach Godric's Hollow. Und das finde ich viel cooler als das, was jetzt bei der Party und dass halt die Informationen kommen von wegen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass zum Zaubereiministerium, das ist jetzt nicht die größte Institution in dieser Welt, ne, beziehungsweise die sicherste und wehrhafteste, zumal da ja vorher schon sehr, sehr viel Korruption auch existierte, etc. Deswegen war jetzt die Überraschung, dass die jetzt gefallen sind und der Minister, den wir gerade erst kennengelernt haben, jetzt schon wieder weg ist, so eher so, okay. Voldy macht endlich mal was.
Ja. Also diese Hologramm, nenne ich es mal, war für mich auch mehr so, okay, wir hatten jetzt Plotpause, jetzt geht der Plot wieder weiter.
Ja.
Okay, ich fand es schon ein bisschen schockierend, weil, ja, aber man hat damit gerechnet. Also es war jetzt irgendwie keine Überraschung.
Ich fand auch von Anfang an klar, auch schon in den Büchern, eins von beiden muss halt fallen, ne? Entweder das Ministerium oder Hogwarts, damit einfach klar wird, okay, jetzt geht's hier um was.
Ja. Und das fand ich wiederum auch gut.
Das passt.
Also das, um das nochmal zu bekräftigen, weil jetzt wirklich dieser Punkt da ist, jetzt kann sich niemand rausreden mehr, ne? Und sagen, der Dame, den nicht genannt werden darf oder bla bla bla, weil jetzt ist es halt offensichtlich, ne? Für alle.
Ja, wobei, da sprichst du etwas an, das wird ja in einer der Szenen, wenn sie jetzt gleich hin und her springt, ziemlich klar. Wahrscheinlich sollte man gerade jetzt dessen Name nicht genannt werden darf, sagen.
Mhm.
Sonst hat man Probleme, auch in Cafés.
Ja, genau.
Genau, also sie finden ja dann jetzt Unterschlupf in dem Grimald Platz 12, wo auch der Orden des Phönix immer ihre Sitzungen abgehalten hat. Und dort erfahren sie endlich auch, wer dieser geheimnisvolle RAB ist. Also wir hatten ja darüber schon gesprochen, dass in diesem Amulett RAB stand.
Aber können wir vorher noch ganz kurz über diese Kaffeeszene reden? Da würde ich gerne drüber reden.
Ja, gern.
Also sie sind ja dann, ganz kurz zum Abriss, ne? Godric's Hollow, bla bla bla, da ist ja dann diese Falle gestellt. Da ist übrigens auch ein bisschen Blut im Film, das fand ich spannend. Und dann sind sie ja wieder gesprungen und dann holt ja Hermine unter anderem ja ihre geile Tasche raus, wo ich mir gedacht habe, so diese verdammte Tasche will ich auch haben.
Die ist wundervoll.
Die ist
so
einfach
geil, ey. Das ist auch die geilste.
Completely overpowered.
Genau, das ist so die Mega-Idee. Das ist so der Quest-Gegenstand, der einfach alles überpowert, genau. Das ist cool. Und dann sitzen die ja da in diesem Café. Und Hermine bestellt halt locker flockig so ein Cappuccino und Harry ist auch klar, was er haben will und Ron sitzt da so von wegen, was bestellt man denn hier eigentlich so? Und da dachte ich mir, Alter, kennt ihr keinen verdammten Kaffee in der Zauberwelt, sondern nur so Kürbiszeug Gedöns und Butterbier? Was ist denn los mit euch? Wie überlebt ihr eigentlich?
Ein wahrer Engländer trinkt nur schwarzen Tee zum Frühstück.
Also wirklich.
Aber ich finde, da kam nochmal schön raus, dass halt Ron von den dreien halt der Einzige ist, der wirklich so 100% Zauberer ist.
Ja, ne? Das war auch schön, ja. Aber der diese Kaffeegeschichte
halt
hat mich nicht losgelassen.
Ja, wenn du den da alleine lässt, dann kommt er nicht weit.
Genau, und danach springen sie ja zu diesem Grimmauld Place.
Genau, RAB. RAB, da finden sie heraus, wer das ist. Und das ist nämlich Sirius Blacks Bruder, Regulus Arcturus Black. Und der hat halt diesen Horcrux entwendet. Aber es kommt dann heraus, dass auch der RAB tot ist. Und der Horcrux sich jetzt im Besitz von einer tollen Person befindet, nämlich Dolores Umbridge.
Genau, sie liebt Katzen, sie liebt Pink und sie liebt Folter.
Und Voldemort.
Und Voldemort auch.
Ja.
Aber darf ich nur mal sagen, diesen Redemption-Arc von Regulus, finde ich, ist einer der coolsten, den man nicht sieht.
Stimmt.
Ja. Weil der hat hat sein Leben gegeben, um dieses scheiß Ding zu kriegen.
Ja, und wir checken es einfach nicht, weil man
und
einfach
keiner
nur.
Checkt's.
Genau.
Und alle denken, er ist halt voll der Böse. Und ich glaube, irgendwann wird auch mal ein Buch, oder ich weiß nicht, ob es im Film auch gesagt wird, so, ja, der war halt so doof, den haben sie irgendwann umgebracht. Und ich so denke, nein! Nein!
Das ist schon mies, ja.
Das ist halt echt hart.
Ich nenne es mir jetzt mal Heist Nummer 1 kommt ja dann. Wir haben ja noch einen Heist Nummer 2 dann später. Und ich finde, dass der tatsächlich ganz cool anfängt, weil man sieht ja dann, wie das Zaubereiministerium jetzt umgestaltet worden ist mit einer neuen riesigen Statue. Und gleichzeitig irgendwie das Gefühl aufkommt von wegen, oh, die Nazis sind da und es gibt jetzt die Gestapo. Und dieses Denkmal quasi bildet ja denn die Muggel ab, wie sie so zerquetscht werden oder arbeiten sollen, das halten sollen. Und diese ganze Symbolik, diese ganze Inszenierung von dieser Welt plötzlich, das ist halt tatsächlich auch richtig ins Böse schlagen kann. Das finde ich immer noch sehr, sehr interessant.
so ein, ja nicht, Fun Fact kann man das nicht nennen, aber ich habe mich neulich mal ein bisschen wieder zu Rowling belesen, weil ja auch mal der Vergleich aufkam, dass ihre Kobolde in Gringotts ja ziemlich dem jüdischen Stereotypen entsprechen, also sehr reich, auch clever und große Nasen und sowas.
Was ignorant, eigentlich so, also genau, also so arrogant auch, ne?
Ja. Genau, und da habe ich dann halt gelesen, dass man das Rowling nicht anhaften kann, dass sie da irgendwie antisemitisch irgendwas geschrieben hat, sondern so war einfach damals, dass Kobolde so aussahen. Die sahen auch schon bei anderen so aus. Teilweise, glaube ich, eher so nicht jüdisch, sondern eher so, dass man gesagt hat, so sahen Russen aus. So hat man sich das Feindbild des Russen vorgestellt. Und dass sie dann auch mehrmals bei solchen Denkmälern war, wo man den Opfern von der Nazi-Zeit halt gedenkt hat. Und da hat sie dann auch wirklich laut gesagt, zugegeben, dass natürlich, wir wussten es alle, dass diese Voldemort-Sache, dass Voldemort ein bisschen von Hitler inspiriert ist und dass diese ganze mit Schlammblut und Reinblütern, dass das natürlich auf die NS-Zeit zurückzuführen ist.
Ich meine,
also das hat sie dazugegeben. Ja.
Diese Hitler-Assoziation kommt einem auch spätestens am Ende wirklich nochmal in den Kopf, wenn seine Truppen quasi das Feld verlassen und ihn alleine zurücklassen und er da quasi fluchend rumsteht und quasi sagt so, ihr Trottel und bla 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 und so, das von wegen so, es hätte nur gefehlt, dass er so sagt so, nein, nein, nein.
Ja, nein.
Ja. Man kann sagen, Frau Rowling hat was gegen Transgender, aber nichts gegen Juden. Aber das Thema hatten,
immerhin,
das Thema hatten wir schon in den vergangenen Casts schon mehr als eindeutig
behandelt. Ja, genau.
Ja, also ich finde diese Szene, was sich da alles so abspielt, sehr, sehr witzig.
Es gibt
also
ja,
dann in dem Ministerium.
Genau, das ist ja auch wirklich so nochmal so eine lockige Sache, ehrlich gesagt, so, wo so ein bisschen Humor mit eingebracht so wird. Das ist halt, das fängt ja schon damit an, dass sie sich im Klo runterspülen müssen.
Ja.
Das ist halt einfach auch eine witzige Idee, ne? Mhm. Und dann ist hier Ron quasi so der Zauberei-Hausmeister, was auch eine geile Idee ist. Und der wird ja dann wird auch beauftragt, das Regen aus einem Büro zu entfernen, weil es dort regnet. Und ich habe dann echt meine Frau gefragt, so, was zur Hölle ist denn da passiert? Und dann meinte sie, naja, die sind ja unter der Erde und die haben ja so Fenster, die halt dann das Wetter draußen zeigen und wahrscheinlich hat es da geregnet und dann ist ein Zauber kaputt gegangen. Und ich dachte mir so, okay, das macht irgendwie Sinn, aber irgendwie ist es auch arg lächerlich.
Ich will mal darüber sprechen, wie gut Ron eigentlich als Rollenspieler wäre. Also er ist ja total drinne so
ja,
in dieser
ja,
Rolle.
Ja, total.
Bekommt er die Info, ja, deine Frau, die ist da unten und die, meine Frau ist da unten.
Und ja. Schatz, das ist Harry Potter, was werden so Kinder sagen?
Ja.
Das ist halt, also es ist wirklich gut gemacht. Was ich dann nochmal sagen will, da kommt ja dann auch das mit diesem Blutstatus auf, ne? Also dass die Leute ja überprüft werden nach ihrem Blutstatus. Das bekräftigt das, was wir gerade nochmal gesagt haben. Und in dem Zuge ist mir dann so eingefallen, du sag mal, da ist jetzt quasi so eine faschistische Regierung an die Macht gekommen mit Voldy, der bestimmt nicht mit dem Minister redet. Also mit dem Muggelminister, ne? Und was macht denn eigentlich so die britische Regierung aktuell? Bereitet die gerade ihre Atombomben vor? Und was machen denn eigentlich die anderen Zauberländer? Also wir lernen ja dann später in Fantastische Tierwesen ja auch Amerika kennen und die Häuser, bla bla bla, und auch da das Zaubereiministerium. Und bereiten die sich auf so einen Verteidigungskrieg vor? Also das sind so Punkte, die mir dann auch so zwischendurch einfach aufgeploppt sind.
Das frage ich mich auch bis heute, weil wir wissen ja, dass zumindest Frankreich und Domstrang, wo auch immer das liegt, das existiert ja in der Zaubererwelt auch als aktives Land wirklich, ja, wo Zaubererleute sind. Und wir wissen ja auch zum Beispiel Karkaroff, der war ja Todesser und war da auch an der Schule. Also scheinbar hatte Voldemort so bis dahin auch so seine Fühler ausgestreckt, aber dass da mal einer aktiv wird, hat man irgendwie nicht mitbekommen.
Ja, also ich glaube, ganz Europa war dann schon so infiltriert und ich glaube, so Länder wie Amerika und Japan, die haben sich da einfach rausgehalten. Also das
ich
war
bin
nicht
Schweiz.
Ihr Bier.
Genau. Ja. Ich habe hier Wasser zwischen mir, hier kommt keiner ein.
Ich meine, es hätte ja natürlich auch zu weit geführt, wenn sie das irgendwie eingebaut hätten. Aber das sind so Punkte, die irgendwie in dieser Welt nochmal fehlen. Gerade weil es jetzt erweitert wird, so nach und nach, dann fragt man sich das halt dann doch schon an der einen oder anderen Stelle.
Ja, das macht irgendwie auch einfach keinen Sinn. Wir wissen ja auch, Hagrid wird zu irgendwelchen großen Auslandseinsätzen geschickt im vorherigen Buch, kommt zurück und man denkt sich so, ja, und was ist jetzt?
Was hast du da gemacht?
Oh, arbeitet Hagrid bei der CIA?
Oh.
Das ist der James Bond von Hogwarts.
Oh, geil.
MI5.
Der heißt, endet ja erfolgreich. Sie kriegen ja den Horcrux, also dieses Amulett. Und dann geht die erste Campingphase los. Sie reisen ja dann auf der Flucht durch ganz Großbritannien und tragen ja diesen Horcrux, den sie nicht zerstören können, egal was sie machen, tragen sie ja bei sich rum und die wechseln sich dann auch irgendwann ab.
Was ich krass finde bei der Flucht aus dem Zaubereiministerium, das ist ja wirklich auch ganz gemacht und spannend. Und sie erreichen ja gerade noch so den Kamin mit den Flohgedöns.
Oh,
ne?
Ja. Oh, ja.
Und dann reisen die dann und dann muss aber Hermine nochmal apparieren zwischendurch, beziehungsweise am Ende, wenn sie angekommen sind. Und das führt ja dazu, dass Ron quasi zersplittert. Das fand ich eine krasse Szene. Natürlich bekräftigt das auch nochmal das Verhalten von Ron so ein bisschen zumindest, aber das fand ich nochmal schön zu sehen, von wegen auch unsere Heldinnen und Helden sind nicht unverletzlich, ne? Mhm. Sondern sind jetzt auch in diesem Kriegszustand drin und können durchaus auch verletzt werden und zwar auch schwer verletzt werden. Das fand ich gut gemacht.
Du hast ja gesagt, die Tasche ist so cool und Sarah hat gesagt, sie ist overpowered, aber als Hermine zu Harry sagt, ja, gib mir das, was in meiner Tasche ist, hat das ja nicht gefunden. Die Tasche ist ja so riesig und dann musste er einen Zauberspruch anwenden. Also es ist ja nicht so, dass die Tasche dir immer gibt, was du direkt brauchst. Also das hat auch alles so ein bisschen Vor- und Nachteile.
Ich brauche übrigens die Tasche und den Zauberspruch.
Akio, und dann sagst du einfach, was du haben willst. Ja. Akio, Zauberstab.
Das ist sehr hilfreich, ja.
Oh, ich habe einen Zauberstab in meiner Hand.
Ich muss gestehen, jetzt mit dieser ganzen Szene, die jetzt kommt, also dieser ganze Abriss mit von wegen, wir reisen durch England, was weiß ich wo, und das dauert was weiß ich wie lang, habe ich mir Notizen gemacht. Und ich fasse es mal ganz kurz zusammen und dann könnt ihr darüber reden. Und ich habe mir erstmal gefragt, wo sind die denn jetzt eigentlich und was ist mit dem Krieg? Und man sieht ja zwischendurch auch so Kriegsbilder, ehrlich gesagt, also wo dann auch Campingwagen, warum auch immer, zerstört worden sind und sowas. Ne? Und ich habe mir notiert, Radio nervt, Ron nervt, Team nervt, Besuch, der nachher kommt, mit den Emo-Kriegern hätte ich aufgeschrieben, Besuch nervt, Hermines Logik nervt, Psycho-Ron nervt total und Harry-Tanz nervt. Ihr könnt mich durchaus schlagen, aber ich fand das echt zäh und das dauert lange, bis es dann wieder richtig losgeht. Also ich gehe da echt verloren. Ich gehe da lost in diesen, auch wenn es nur 10 Minuten sind, gefühlt ist das eine halbe Stunde.
Also ich fand vor allem diese Radioszene, also Hogwarts läuft ja weiter. Hogwarts ist ja jetzt von den Todessern besetzt und schwarze Magie spielt dort eine große Rolle, aber Hogwarts existiert noch. Das heißt, wir haben dort immer noch Schüler, die Harry, Ron und Hermine kennen. Und die Information nach außen weitertragen. Und das finde ich sehr krass, wenn sie abends immer da sitzen und sich anhören und hoffen, dass niemand gestorben ist, den sie kennen und dass nicht der Name gesagt wird. Also das finde ich hat so einen richtigen Kriegscharakter. Und das fand ich sehr beklemmend. Und man hat natürlich auch gehofft, dass man keinen von den Namen schon mal gehört hat oder so. Also da kann ich, also dass das nervt, fand ich jetzt nicht.
Ich glaube, sie zielt halt darauf ab, von wegen freies Radio London. Ne? Also, ich weiß nicht, wie ihr bewandert seid im Zweiten Weltkrieg, ist das halt durchaus bei den Partisanenkämpfern beispielsweise oder auch halt an der Front bei den Briten, die haben halt immer das London-Radio gehört. Und da gab es halt immer die Information, wie halt gerade der Kriegsverlauf ist, welche Propaganda es gibt und wie man dagegen angehen kann, welche Erfolge es gibt und sowas alles. Ne? Ich glaube, das sollte das schon so symbolisieren, aber mir fehlte irgendwie was dabei.
Okay.
Was im Film nicht ganz so gut rüberkam, was auch wieder in den Büchern, noch im Detail erklärt wurde, ist halt, dass besonders Ron an diesem Radio hing. Wie wir vorher schon angesprochen, aus dem einfachen Grund, dass er jemanden hat, den es zu verlieren gibt.
Ja.
Und das ist ein ganz großer Streitpunkt. Ich bin der Meinung, im Film kam das gar nicht so sehr raus, weil er sitzt da wirklich religiös jeden Abend und sagt halt auch zu den anderen so, jetzt seid doch mal leise, ich muss das hier hören, ich darf das nicht verpassen. So.
Gesagt wird das am Ende nachher auch von ihm, ne? Das, oder beziehungsweise ja. Hermine sagt es, glaube ich, dass er das macht, weil er halt die Namen irgendwie hofft, ne?
Genau.
Aber ich fand das halt irgendwie zu lang, ich weiß es nicht.
Okay. Ja, dann haben wir ja das mit diesen, die Kette wird getragen und ruft dann, wie du auch gesagt hast, diesen Psycho-Ron hervor.
Ja.
Und ich glaube,
Psycho-Ron.
Ich kann dir zustimmen, ich fand das auch nervig, aber es ist eigentlich ganz einfach zu erklären, weil Ron von diesen von diesem Trio einfach den schwächsten Charakter hat. Also das ist jetzt böse gesagt, aber Ron, der wuchs in einer liebevollen Familie auf, der wuchs behütet auf. Sie hatten zwar nicht so viel Geld, aber ihnen ging es halt gut. Hermine war die wurde auch gemobbt, die hatte keine Freunde. Und Harry, von Harry müssen wir ja nicht anfangen unter der Treppe so. Und dass er halt in so Stresssituationen am schnellsten bricht. Und das, finde ich, hat das eigentlich ganz gut gezeigt. Dass ja Harry das hat das zwar Mal, auch ne? sehr getroffen, aber
ja. Hätte nur noch gefehlt, dass er so sagt, so, mein Schatz.
Ja, das war echt so ein bisschen, da dachte ich mir so, Rowling, du hast ein bisschen viel Herr der Ringe geschaut.
Ja. Kam gerade nach so einem Binge, weißt du.
Und das sorgt ja dann auch dafür, dass Ron die beiden verlässt. Und dann, finde ich, eigentlich ist es ganz schön, wie Hermine und Harry noch mehr zueinander finden. Weil Hermine ist ja Harrys beste Freundin. Harry ist Hermines bester Freund. Und die besuchen ja dann auch gemeinsam das Grab von Harrys Eltern. Und wie sie dann kurz sich Zeit nehmen, um den beiden zu gedenken. Das ist eine Szene, da kriege ich auch Pipi in den Augen. Weil das echt, weil Harry war ja noch nicht so oft an dem Grab seiner Eltern. Und das hat ihn ja dann auch da, als er dann gelesen hat, wer da liegt und ja.
Kurze Zwischenfrage. Ist das jetzt schon der Moment, wo dann sie geschnappt werden und sie sich verkleiden, in verkleiden Anführungszeichen?
Nee, noch nicht okay. ganz.
Noch nicht.
Genau, also in Godric's Hollow passiert ja dann noch was. Da besuchen sie ja die Bethilda Backshot. Ich habe das hier vor mir liegen. Ich weiß auch ihren Namen nicht aus dem Kopf.
Ja.
Da kommt halt diese Jumpscare-Szene mit der Schlange.
Und wenn ich das sagen darf, als ich mir das mal geguckt habe, für mich die beste Sequenz oder Szene im ganzen Film. Das,
oh, echt?
Ja, also ich jetzt nicht wegen dem Jumpscare, sondern weil da dachte ich wirklich, okay, holla, da haben sie wirklich mal ein paar echt nette Horrorminuten gemacht, atmosphärisch. Alleine wie diese Bathilda Backshot aussieht, wenn das zum ersten Mal diese Frau da in diesem Schatten da rausgeht. Und ich muss sagen, ich habe den Film geguckt und die erste Großaufnahme von ihrem Gesicht, ich habe auf Pause gemacht und bin auf die IMDb gegangen, weil ich dachte mir, das ist doch Helen Mirren. Das ist doch Helen Mirren. Aber es ist nicht Helen Mirren. Ich habe den Namen der Schauspieler jetzt wieder vergessen. Aber das hat mir wirklich gut gefallen. Auch, weil es sehr Böses hat. Weil wir erfahren ja dann, dass diese Bathilda Backshot tot ist und dass diese Schlange Nangini in ihr drin steckt und sie quasi kontrolliert. Und das war ein schöner Einfall. Also das war atmosphärisch wirklich sehr schön. Es hat mir große Freude gemacht, das zu gucken.
Ich habe das vorhin viel früher verortet, aber das kommt jetzt mit dieser Falle auch. Mhm. Und da sieht man ja auch ganz kurz tatsächlich dieses Blut auch in so einer ganz kleinen Miniszene, so eine Sekunde lang.
Ja, der Blutspritzer.
Ja, genau.
Die gewaltgeilen Irren.
Also ich zuckte auch immer wieder zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war schon so, irgendwie, man weiß, jetzt kommt gleich die, und als sie dann kommt, dann ist es so, aber natürlich.
Ja, das ist gut gemacht.
Aber es ist ein klassischer Jumpscare. Also die Musik wird dann laut. Also zuerst ist sie ganz leise, beziehungsweise gar keine Musik. Und dann kommt dieses, wenn die Schlange ihr Maul aufmacht und dann kommt halt ein lauteres Geräusch. Also so typischer Jumpscare. Aber er war wirkungsvoll.
Mhm.
Und am Ende von dieser Szene wird Harrys Zauberstab zerstört.
Ja.
Der ist dann so schief wie Rons Zauberstab, glaube ich, im zweiten Teil ist es oder so.
Ja,
zweiter
Teil.
Ja.
Und dann würde ich gerne noch was zu dem Tanz sagen, wo du sagst, du fandest den auch nervig.
Ja.
Das war, glaube ich, so eine, da wurde ja vorher so diskutiert, oh mein Gott, Harry und Hermine, haben sie eine Zukunft, kommen sie zusammen?
Ja.
Eine Dreiecksbeziehung.
Nein, dabei, ohne Ron.
Dabei fand ich das so ein sehr intimer Moment, aber es war für mich sehr freundschaftlich intim. Also die beiden kennen sich ja jetzt schon echt jahrelang und haben so viel miteinander durchgemacht und da so kurz dieses ein bisschen rumalbern, wir tanzen ein bisschen und so, das fand ich eine sehr süße Szene. So.
Ich muss auch gestehen, dass es jetzt in der Gesamtnummer klang es jetzt negativer, als es eigentlich ist. So, also wenn du diese einzelnen Stücke so betrachtest für sich, ist es auch in Ordnung. Ich glaube, mir fehlt einfach, oder dieses Tempo wird so krass rausgenommen in diesen Minuten und nimmt dann ja wieder zu. Ich glaube, das ist so eher mein größtes Problem, was ich damit hatte.
Ja, das stimmt schon.
Wie fandet ihr diese Szene? Also bevor wir jetzt zu dem Ende von dem Wald-Dings kommen, wo Ron da ganz merkwürdige Dinge sieht.
Ich fand sie okay. Also sie hat mich nicht gestört. Gebraucht hätte ich sie nicht. Ich weiß einfach, dass die beste Freunde sind und ich hatte auch nie, damals wie heute, nie im Sinn gehabt, irgendwie, dass sie mal zusammenkommen können. Viele glauben es nicht, aber ich bin der Meinung, dass Männer und Frauen wirklich einfach nur Freunde sein können.
Oh.
Ja, ich weiß, steinigt mich, aber ich bin der Ansicht.
Fake News.
Ja. Tut mir leid, bin ich der Ansicht. Wie gesagt, ich fand's okay, ich hätte es nicht gebraucht, aber jetzt so gestört wie jetzt Thomas hat es mir jetzt nicht.
Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich mich sehr drüber aufgeregt, weil ich gesagt habe, das war nicht in den Büchern, wie können sie bloß? Gleichzeitig war ich aber total glücklich, weil Harry und Hermine so das Pairing waren, was ich total toll fand. Aber deswegen dachte ich so, es war zwar nicht in den Büchern, aber es ist das Pairing, was ich cool finde. Also bin ich so, okay, jetzt beim nochmal gucken, muss ich sagen, ja, es passt halt schon, ne? Es ist wirklich freundschaftlich und wenn man jetzt nicht gerade die rosarote Brille aufhat von damals, dann merkt man auch schon, ja, das sind halt Freunde, ne? Da ist nicht viel Romantisches dabei.
Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diese Zelte haben möchte?
Oh ja, die Zelte.
Was willst du denn noch alles haben? Also.
Ja, alles. Also ein paar Sachen sind echt cool. Und im Gegenzug schenke ich denen einen Computer mit E-Mail.
Weihnachten kommt bald, ne?
Ein iPhone.
Wir nennen es Skype.
Du musst dann deinen Wunschzettel per Eule an Santa schicken und dann kriegst du vielleicht was.
Genau.
Nee, das ja,
die Zelte wären schon echt praktisch.
Ja. Wollen wir mal zu Ron is back springen?
Ja, und eine Frage, die ich hätte. Also Harry entdeckt ja dann was durch einen gewissen Patronus.
Mhm. Ja.
Und da frage ich mich, ob das Snape war.
Ja.
Ja, ich habe die gleiche Frage sehr, sehr lange im Kopf gehabt. Und ich habe alle gefragt, die ich irgendwie kenne, die da irgendwie ein bisschen was drüber wissen. Und alle haben gesagt so, ja, ja, bestimmt. Aber so richtig.
Also wissen sie es auch nicht.
Genau.
Also doch, das war Snape. Das kann ich euch bestätigen.
Ah ja, okay, alles klar.
Gestern mit ihm telefoniert, er hat zugegeben, er war's.
Genau. Ich habe ihn kurz bevor er umgekippt ist, nachdem Harry weg war, noch mal kurz festgehalten, so, hey, du, damals am See, warst du das? Ich weiß nicht, ob das im Interview war. Irgendwo hatte Rowling das mal bestätigt.
Ja, auf jeden Fall kommt ja dann dieser Patronus in Form von einer Hirschkuh und führt Harry zu dem Schwert von Gryffindor. Mhm. Und wir befinden uns ja, es ist glaube ich so Winter, also auf jeden Fall ist es kalt und wo ist das Schwert? Auf dem Grund von einem See und dieser See ist zugefroren und was passiert? Harry ertrinkt fast. Und jetzt Thomas kommt.
Ron kommt.
Ja.
Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn Snape das tatsächlich war und ihn da hingeführt hat und vielleicht auch das Schwert platziert hat, war das schon ziemlich gemein, das dort zu platzieren, oder?
Ja, das ist etwas, woran ich bis heute, also ich weiß nicht, ob ich das im Buch überlesen habe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie es da unten in den See gefallen ist, ob das irgendwie einen auf Excalibur gemacht hat.
Ja.
Und wenn Snape das da hingelegt hat, wie sehr kann er Harry hassen, so ungefähr?
Ja, genau.
Ja, überleg mal,
es ist Winter, such's dir.
Überleg mal, wie gefährlich Hogwarts ist. Glaubt ihr, dass Camping in der Zauberwelt besser ist oder einfacher? Nee.
Oder mein persönlicher Favorit ist ja, dass Snape gedacht hat, Junge, es gibt da so einen Zauberspruch, der heißt da Accio.
Ja, stimmt, das hat er auch mal. Genau, das hat er auch mal gehört.
Und statt da nackig reinzuspringen.
Und Ron ist ja dann da und erklärt ja danach auch so ein bisschen von wegen, er hat auch das Licht gesehen und das hat ihn
dahin geführt. Was ich mich auch frage, kann vielleicht das Schwert irgendwie so ein Tracking-Zauber auf sich gehabt haben, dass das vielleicht irgendwie nicht an der Oberfläche sein durfte, weil es dann.
Okay, jetzt wird es wirklich weird. Es war in Alufolie gepackt.
Das kann gut sein.
Also so ein Tracking-Zauber gibt es ja schon, also. Das hatten wir ja erwähnt, nämlich, dass jeder Zauberer unter
17.
Unter 17 hat ja diesen Tracking-Zauber auf sich, damit das Ministerium und alle wissen, wenn Magie außerhalb von Hogwarts oder in der Nähe von Muggeln angewendet wird.
Würde ja bedeuten, dass wenn Harry einfach unter 17 getaucht hätte und dort gezaubert hätte, hätte ihn auch keiner gefunden. Sorry.
Tja.
Also, es gibt Sachen, die sollte man einfach so belassen, wie sie sind.
Ja, genau. Aber nochmal zu Ron zurückzukehren, weil er bestätigt ja nachher dann auch, wie er sie gefunden hat, indem er auch dieses Licht gesehen hat und so. Aber so ganz gekauft habe ich ihn das nicht, weil ich meine, diese Welt ist ja groß und dieser Zufall muss schon sehr stark sein, dass er quasi da aus dieser Kneipe war, glaube ich, oder so, geflohen ist und dann plötzlich in dem Wald genau zu dieser Stelle kommt, genau das Licht sieht und dann Harry helfen kann.
Vielleicht war das auch so ein Ding von Snape, also ich weiß nicht.
Ja, das ist ja das Ding von Dumbledore gewesen.
Ach so, das also, war das?
Ja, der Deluminator, der zeigt dir halt so, wo du am wichtigsten sein musst gerade.
Ja.
Im Buch hat er echt noch so ein, wie kann man das nennen, so ein Selbstfindungskurs gemacht, so ungefähr.
Ah, okay.
Und am Ende seiner Reise entdeckt er das einzig Wahre, was er möchte. Er war erst bei seinen Eltern, dann wieder weg und so. Und dann merkt er aber, eigentlich möchte ich ja Harry und Hermine helfen. Und als er diese Erkenntnis hatte, fing dann an, so ein Licht zu leuchten und dem ist einfach hinterhergelaufen. So
okay, ungefähr. Das macht ja mehr Sinn. Ja.
Das finde ich ein bisschen schade, dass es bei
das
Ron
ist halt so richtig schön platt da im Film. So, ja. Hi, bin hier.
Ich muss da gerade an.
Ich habe einen Guinness dabei. Yeah.
Dem Licht zu folgen, da kommt mir gerade die Rocky Horror Picture Show in den Sinn mit There's a Light. Schade, dass Ron nicht bei Frank Furter gelandet ist.
Dann, dann, dann.
Ja, aber das ergibt natürlich total Sinn, dass Ron da auf Selbstfindungstour war, sozusagen. Mhm. Weil er hat ja bisher, das haben wir ja schon oft erwähnt, Hermine ist die ganz Schlaue, so.
Ja.
Harry ist der Auserwählte. Und er war halt, er hat halt Quidditch gespielt und so. Also er hatte nie diese Position wie seine anderen beiden besten Freunde und hat eigentlich immer nur so zu dritt mit denen, also
und das,
zu dritt mit denen funktioniert, nicht alleine.
Das hätte man ja, auch trotzdem gut einbauen können. Also nicht das zu zeigen, so in Rückblicken oder sowas, sondern Ron hätte das ja auch einfach sagen können. Ne? Also er sagt ja einfach nur so, ja, ich war ein bisschen lost und habe euch gleich vermisst, ne? Aber ich habe euch nicht gefunden. Sondern er hätte dann ganz kurz beschreiben können, was für einen Weg er durchgemacht hat.
Aber er ist ein Mann, er redet doch nicht über seine Gefühle.
Achso. Das ist übrigens auch was man feststellen sollte. Männer und Frauen können Freunde sein und Männer können auch über ihre Gefühle reden.
Genau.
Genau, und Ron zerstört ja dann den Horcrux und was er da sieht, also nochmal so ein letztes Aufräumen von dem Fluch, um zu verhindern, dass es ganz zerstört wird, da sehen wir ja dann echt gruselige CGI Hermine und Harry, die da wild rumknutschen und ihm Sachen sagen wie, Ron, du bist ja nichts wert und ach, ich mag Harry viel lieber als dich, Ron.
Ja.
Da dachte ich mir so, wow, okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Das fand ich auch richtig unangenehm.
Ja, ich habe mir gedacht, wie dumm kann ein Horcrux sein? So. Stimmt, mach ihn doch nicht noch wütender, als er ist. Genau. So. Was?
Ja, was war denn dein Plan? So von wegen, ach, dann hört er auf und geht weg, weint oder so?
Und weint, ja.
Ja, es ist so, dann greift er Harry und Hermine an. Aber Hermine ist nicht mal da und Harry liegt gerade ertrinkend auf dem Boden. So. Ja, nee. Ja.
Hermine ist ja dann auch noch ziemlich sauer auf Ron, dass er einfach abgehauen ist und dann ist er wieder da und das nimmt sie ihm ja immer noch ein bisschen übel. Aber dank Hermine, ich weiß nicht, wird das in diesem Film schon gesagt, dieser Satz, so ohne Hermine wären wir verloren?
Entweder in diesem oder im nächsten Teil, es ist ja nicht so viel übrig.
Ja, das war auch da mit dem Feuer dann, ne? Dieses, ich finde ihr Feuer so toll.
Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann das gesagt wird. Auf jeden Fall beweist sie mal wieder, dass das stimmt. Denn sie findet in diesem Buch ein Zeichen, das sie zu einer gewissen Person führen, nämlich Luna Lovegoods Vater, Xenophilius. Mhm. Auch ein verrückter Name, Xenophilius Lovegood. Und ich finde den einfach großartig dargestellt. Also der Xenophilius. Xenophilius Lovegood wird dargestellt von Rhys Evans.
Rhys Evans,
den so, ja. Rhys, genau. Der wird ganz komisch geschrieben. Ja. Der stellt den wunderbar dar. Also der ist genauso zerstreut wie Luna. Man sieht sofort so Vater und Tochter sozusagen so ein bisschen vom.
Ja.
Den finde ich ganz cool. Und auch sehr merkwürdig in dieser Hütte da.
Was ich da auch ganz, ganz stark fand, dass man gesehen hat, der ist halt ein guter Mensch, der jetzt aber trotzdem aufgrund der Bedrohung für seine Tochter halt zu nicht so guten Entscheidungen gezwungen wird. Das fand ich toll, das zu sehen. So, es gibt nicht nur Gut und Böse, es gibt auch die dazwischen hängen.
Ja.
Genau, also und davor, bevor das so rauskommt, kommt ja eine der besten Szenen, finde ich, so von dem ganzen Franchise, nämlich eine Zeichentrick, also ein
Scherenschnitt.
Die ist richtig gut.
Scherenschnitt,
ja.
Zeichentrick, Stop-Motion, wie auch immer man das nennt.
Also es ist halt eine CGI-Animation, die halt so die alten Scherenschnitt-Techniken kopiert oder nachahmt. Mhm. Und das ist auch eine ganz hervorragende Szene. Zum einen, weil ich habe eine Schwäche für so alte Geschichten-Märchen. Der Look ist toll und sie ist auch sehr stimmungsvoll. Also sie ist neben dieser kurzen Horrorszene da in Godric's Hollow, wie es hieß, auch für mich die stärkste Szene des Films.
Die also, macht doch wirklich Spaß, so ja. als Kurzgeschichte.
Ja, ja, ich habe die damals gesuchtet.
Oh. Die ist echt super, ja.
Okay, Sarah.
Also auch wie Hermine das erzählt.
Ja, einfach von diesem ganzen Stil, ne? Dieses, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und dann geht halt diese Animation los, die einfach grandios ist, meiner Meinung nach. Und dazu dann die Stimme von Hermine, sei es auf Deutsch oder im Original, finde ich auch super vertont. Also ich kenne sie nur im Deutschen und im Original. Ich fand sie in beiden Versionen super einfach.
Wobei
da
lust,
kam Stimmung auf.
Wobei lustig ist ja dann danach, wo dann gesagt wird, so von wegen, ja, aber es ist nur eine Mythensage. Ne? Also ich glaube da auch nicht so wirklich dran.
Ja, übrigens
hast du schon mal
Zauberer.
Gesehen, welchen Stab Dumbledore benutzt hat?
Ja gut, aber das ist ja der Witz. Wir haben über die Animation gesehen, wie der Stab aussah, aber im Buch gibt es keine Bilder. Also das Buch kann man sich kaufen, diese Geschichten
okay,
von Beedle des Baden.
Ja.
Das habe ich hier auch stehen. Da steht nur, dass es ein Zauberstab ist, nicht wie der aussieht.
Ah, okay. Okay, das macht wiederum Sinn, ja, okay.
So, und das kann halt jeder sein. So.
Und ich finde es auch gut, wie da so ein bisschen wieder der Bogen geschlagen wird. So, aha, okay, der Tarnumhang, der den Harry damals von seinem Vater sozusagen dann geschenkt bekommen hat, beziehungsweise vermacht sozusagen, und dann den Stein der Auferstehung. Was könnte das sein, der Stein der Weisen? Und dann diesen Elderstab. Also das finde ich ganz cool.
Und vielleicht hier nochmal einzuwerfen, Dumbledore hat ja alle drei Dinge gehabt. Ne? Also er versteckt ja den im Snatch. Oh. Ihr wisst, was ich meine. Den Auferstehungsstein, ne? Er hat den Umhang und er hat auch den Elderstab. Vielleicht liegt es auch daran, dass er so alt geworden ist.
Warte, Moment.
Nee, stopp, stopp. Er hatte sie nie alle drei gleichzeitig.
Nie alle drei gleichzeitig?
Den Umhang hat er im ersten Jahr an Harry zurückgegeben.
Genau.
Und den Stein hat er erst mit dem Ring, der ihm die Hand kaputt gemacht hat, gekriegt.
Ah,
ach so, ne, dann habe ich das verwechselt. Dann ist es nämlich nicht der Stein der Weisen, ne?
Nee, das ist was anderes.
Das ist der Stein der Auferstehung.
Wird das im Film erklärt oder nur im Buch? Jetzt bin ich verwirrt.
Das wird im Buch erklärt, dass er sie nie gleichzeitig hat. Ich glaube, im Film kann man sich's denken.
Ja.
Aber im Buch wird das relativ, also wenn dann klar wird, was die Dinger sind und wie wichtig die sind, kann man relativ schnell überlegen, okay, Moment. Der Stein kam ja erst im sechsten Jahr und vorher hatte er den schon abgegeben.
Mm.
Also, aber meine persönliche Meinung ist, dass sich Dumbledore deswegen wahrscheinlich die ganze Zeit geärgert hat.
Verdammt, was habe ich getan?
Hätte ich diesen blöden Mantel mal behalten, ne? Dann wäre alles hier kein Problem mehr.
Ja, dann hätte er sich einfach in Voldemort sneaken können, ne?
Ja, dann wäre ja der heißt das, Master of Death hier, der Chef vom Tod. Vielleicht hätte er auch dem Tod einfach sagen können, hey, der da hinten.
Genau,
nimm den mal mit.
Schnapp ihn dir mal.
Oh, das ist ja interessant.
Den sie suchen heißt Dursley. Vernon Dursley.
Genau.
Aber es ist ja interessant, dass wir einmal diesen Stein der Weisen hatten, der ja für längeres Leben sozusagen gesorgt hat und dann jetzt auch den Stein der Auferstehung.
Ja,
also ja, wobei der ja nur, also der jetzige Stein, der holt nur die Geister der Leute zurück, aber auch nicht die richtigen Geister, sondern nur so ein Schatten der Geister. Und deswegen sterben halt auch die Leute, die das machen, weil die Leute wissen, dass sie tot sind, die du wiederholst, und sind halt traurig drüber.
Aber
und sind so mega depressiv und erzählen sie die ganze Zeit, dass sie wieder sterben wollen.
Aber warum kann dann Harry zurückkommen? Das muss mir nachher nochmal jemand erklären, wenn wir am Ende sind.
Oh ja, da können wir noch dazu kommen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Oh,
Harry kann
aus
anderen Gründen zurückkommen.
Okay, alles klar.
Genau, aber wir kommen ja schon ein bisschen zum Finale von diesem Film, denn wie Sarah gesagt hat, der Xenophilius Lovegood, der macht einen Fehler. Und zwar ist Luna eine Gefangene von Todessern. Und die haben halt zu ihm gesagt, ja, wenn du die zu dir lockst und wenn du sie uns auslieferst, dann bekommst du deine Tochter wieder. Und in seiner Verzweiflung tut er das.
Mhm.
Und also er sendet ein Signal. So, und dann wissen die Todesser, okay, da sind sie. Und dann fliehen sie nochmal und da kommt dann die Stelle, die hattest du doch gefragt, wo sich Harry
trifft er auf.
Also, die machen so irgendwie so einen Zauber und er soll sich dann verwandeln, das geht aber nicht so richtig glatt und er hatte so ein Gesicht, als ob irgendwie ein Dutzend Wespen ihn heimgesucht hätten.
Ja.
Und das war sogar das Ziel des Zaubers.
Ja, aber also ich muss sagen, ganz ehrlich, diese Todesser sind nicht helle. Also die müssen doch zum einen wissen, wie er aussieht. Ich meine, oder bekommen die keine Fahndungsfotos oder sowas? Und ich fand, man konnte noch sehr deutlich erkennen, dass es Harry Potter ist.
Und vor allen Dingen zeigt sich da auch nochmal, das sind diese, ich nenne sie mal Trottel, diese, keine Ahnung, wie ich sie beschreiben
soll. Snatcher.
Ja, Greifer.
Das sind quasi die Stormtrooper im Harry Potter Universum.
Ja, die können dich zielen.
Weil die treffen einfach nichts, ne?
Er ist halt echt so Ron so über die Schulter weg, erwischt einen, die anderen nach vorne weg, gerade in alle Richtungen, nur nicht zu den dreien. Ja. Ist klar, Leute, ist klar.
Ja, das sind ja sogenannte Kopfgeldjäger, die dann für Voldemort arbeiten, um da auch eine gewisse Belohnung zu kassieren. Mhm. Und sie erkennen Harry nicht, nehmen sie aber trotzdem mit und bringen sie zum Herrenhaus der Malfoys, wo wir ja schon im letzten Podcast gesagt haben, Voldemort wird da wahrscheinlich seine Sommerferien verbracht haben bei Dracos Familie.
Ja. Schön draußen, den Zauberstab Eis gegessen.
Vom Chef da, ne?
Genau, und dann sehen wir auch wieder die Bellatrix Lestrange, die da natürlich bei ihrer Familie dann ist. Und Verlies unter dem Herrenhaus der Malfoys haben wir ja verschiedene Leute, die da gefangen sind. Einmal haben wir Luna, den Zauberstabmacher Mr. Ollivander, mhm, und diesen komischen Kobold namens Griphook.
Griphook. Aber da habe ich mal eine Frage. Ja. Scheinen wohl wirklich, was so Gefangennahme und Kerkern betrifft, sind die so ein bisschen unfähig in diesem Universum. Weil anstatt die richtig zu durchsuchen, sodass sie dann nichts mehr dabei haben, wenn sie da eingekerkert werden, ne, ziehen ja dann Ron und Harry quasi alles aus ihren Taschen raus. So von wegen, oh, ich habe hier noch die Glasscherbe. Oh, ich habe ja auch noch was übrig, ne? Ja.
Ja, das ist wieder so ein Spiel mit dem Thema, dass die Zauberer in dieser Welt ziemlich dumm sind. Also das logische Denken, das ist ja schon im ersten Film so ein Thema gewesen, das können die nicht so gut. Und das zieht sich durch die ganze Serie.
Ich glaube nicht, dass sie dumm sind. Ich glaube, sie sind einfach sehr arrogant, sehr selbstgefällig. So, was soll uns schon passieren? Wir sind Magier.
Ja, aber wenn ich einmal auf die Fresse gefallen bin, ne, dann müsste ich doch langsam mal meine Strategie überdenken.
Ja, aber sind sie ja noch nicht. Also das sind jetzt ja die Malfoys und die Blacks. Also die sind jetzt noch nicht so persönlich auf die Fresse gefallen.
Ja, außer Lucius, ne? Der guckt ja mittlerweile auch so ein bisschen bitterbart.
Ja, gut.
Ja, das machen die Sommerferien mit Voldemort. Also
guck mal, wie du dann guckst. Ja.
Dann kommt eine richtig starke Szene, die ich unheimlich beeindruckend finde, nämlich wenn Bellatrix Hermine foltert.
Ja.
Die geht mir durch Mark und Bein. Also die habe ich so 1000%ig abgekauft. Und auch dieser Schrei, der ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen unheimlich gut, und es ist halt wirklich, es ist nicht so, ja, schrei mal so, als ob du Schmerzen hättest, sondern es fühlt sich wirklich so an, das sind Todesqualen, die sie da erleiden muss, wenn Bellatrix Lestrange hier auf den Arm Schlammblut einritzt, und es hat auch so eine krasse Symbolik, also das ist wie Judenstern irgendwie eingebrannt zu bekommen, das ist so krass, und dann, wie dann die Träne noch ihre, wie sie da so halb tot liegt, so einfach gebrochen, und boah, da kriege ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Das ist so eine krasse Szene für mich.
Absolut.
Also die ist wirklich stark, ja.
Ja, ich habe da mal ein Making-of zugesehen, und da meinten die auch, sie hatten da sogar so psychische Berater, weil das halt echt psychisch anstrengend war, auch für die einfach.
Ja, sie hat ja auch so realistisch geschrien.
Aber was ich in den gesamten Szenen ganz cool fand, dass man hier das erste Mal auch gesehen hat, dass die Malfoys nicht mehr so richtig zu Voldemort gehören. Weil Draco hat ja Harry sehr wohl erkannt.
Ja.
Aber gesagt, nö, kenne ich nicht. Kenne ich nicht, nie gesehen.
Ja, da werden sie auch erstmal so ein bisschen sympathisch, oder? Wie sie dann so stehen, die Narcissa, Lucius und Draco, und die sind einfach nur, die haben die Schnauze voll, ne? Diese 6 Wochen mit Voldemort.
Nee, Spaß. Mommy by your name is Voldemort.
Sympathisch würde ich es noch nicht nennen, aber weniger Hassobjekte.
Du, wie fandst du die Szene?
Ich fand sie gut. Ging mir das durch Mark und Bein? Nein. Aber ich fand, sie war gut gespielt. Sie hatte eine Dringlichkeit, die diese Art von Szenen immer brauchen. Und hatte da auch endlich das Gefühl, dass sie sich halt, also da war endgültig deutlich, dass es halt eben nichts mehr mit diesem, wie es eins angefangen hat als Kinderfilm. Das ist eben kein Kinderfilm mehr. Und der Film ist ja ab 12, und ich finde es auch, man darf ja Kinder ab 6 mitnehmen ins Kino, wenn ein Erwachsener ist, wenn der Film ab 12 ist. Und das ist eine Szene, die würde ich jetzt auch keinem Sechsjährigen vorzeigen wollen.
Oh, war ja.
Ja, ich glaube auch, dass die da mal mehr drin hatten, weil ich weiß noch, als der Film rauskam, da war eine ganz große Diskussion, ob der nicht FSK 16 sein sollte. Und der ist dann nur mit ganz viel Schnitt noch in FSK 12 gerutscht.
Kann ich durchaus nachvollziehen, ja.
Ich glaube nämlich auch, dass diese Schlangenszene ursprünglich mal sehr viel mehr Blut hatte.
Wobei ich aber glaube, dass bei so großen Filmen, die auch viel Impact auf so die Kinolandschaft und auch die Einnahmen von Kinobetreibern und so haben, dass die FSK da immer nicht ganz konsequent handelt. Also wenn da so der krasseste Blockbuster seit Jahren ansteht.
Ah, nee, das glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht, nein. Da gab es schon andere Beispiele. Also jüngster Vergangenheit, ich glaube, dass Warner es gerne gesehen hätte, dass Birds of Prey ab 12 gewesen wäre. Die haben sie ja hauptsächlich rausgebracht. Also ich glaube nicht. Ich kann die Entscheidung der FSK auch nicht immer verstehen. Also ich muss sagen, die FSK 12-Freigabe finde ich ist okay. Ich sage halt nur, ich finde diese Sonderregelung, dass man eben Kinder ab 6 mit ins Kino nehmen darf, finde ich.
Die ist schon schwierig.
Bei manchen Filmen finde ich das okay und bei manchen Filmen eher nicht. Und das ist so ein Film, wo ich sage, lass ihn mal ab 12 sein.
Genau. Ja, und nicht für 6-Jährige.
Ja. Genau. Es gibt ja so Marvel-Blockbuster, wo halt nichts wirklich Relevantes so dramatisch passiert. Ne? Mhm. Aber hier würde ich das auch sagen. Also hier mit einem 6-Jährigen ins Kino zu gehen, hätte traumatische Folgen im Zweifel.
Ja.
Vor allem, weil der Film ja auch keinen positiven Abschluss hat. Ne?
Wie? Es geht nicht gut aus.
Was?
Ja, genau. Sarah, magst du mal erzählen, was jetzt noch passiert?
Ja, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also Harry und Ron machen sich auf, unten aus dem Kerker auszubrechen, indem sie Wurmschwanz überlisten, was ich wunderbar fand. Das war eine tolle Szene. Und sie bieten den anderen an, mitzukommen. Und das fand ich sehr interessant, dass sich halt eigentlich, glaube ich, alle dazu entscheiden, entweder unten im Kerker zu bleiben oder so auf eigene Faust rauszugehen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und Dobby kommt dann und rettet sie da unten aus dem Kerker, also hilft bei der Flucht. Und dann kommen sie hoch, finden Hermine mit ihrem neuen Tattoo und dann werden sie gestellt sogar. Dobby versucht sie zu retten, indem er
Kronleuchter.
Einen großen Kronleuchter auf Bellatrix und Hermine schmeißt, wo ich dann wieder dachte, Dobby, nein.
Das ist aber so
das
schön.
Tötet Menschen.
Aber das ist so schön, das hat er doch schon mal gemacht mit einer Torte.
Ja.
Das ist einfach nur ein Upgrade.
Also das war echt wenn du, so, wenn Dobby, du eine wenn Torte aus 5 Meter auf den Kopf bekommst, ist es nicht so schlimm wie ein Kronleuchter.
Ja,
aber es hat funktioniert. Ne?
Aber stell dich mal vor, Bellatrix hätte jetzt nicht Hermine weggeschmissen, sondern einfach stehen lassen. Dann wäre Bellatrix sicher und Hermine Matsch. Also, ja, da merkt man wieder, Dobby denkt nicht alles so ganz durch. Und dann schnappt er sich halt unsere drei Protagonisten. Gibt noch eine wunderschöne Rede über die Freiheit der Elfen. Dobby ist ein freier Elf. Mein Lieblingszitat. Und dann kommt der Tragikmoment, denn Dobby transportiert unsere drei Protagonisten raus aus Malfoy Manor. Und dabei wirft Bellatrix noch ein kleines Messerchen hinterher.
Die ist eine ziemlich gute Wassermärferin, ne?
Ja, genau. Und in dem ganzen Gewirbel von, ist ja nicht apparieren, aber von wegswitchen, Hauselfen-Style, trifft dieses Messer leider Dobby und er stirbt dann als freier Elf ganz stolz in den Armen von Harry und da kommen mir jetzt schon wieder die Tränen.
Ja.
Ich glaube, Stu wird gleich auch noch was dazu sagen.
Ich traue mich ja
wieder
gar nicht.
Unbeliebt.
Ich
muss gestehen, dadurch, dass ich halt viel jetzt erfahren habe, dass Dobby natürlich in den Büchern durchaus noch öfter an der einen oder anderen Stelle aufgetreten ist und im Film aber eher weniger, sondern erst so jetzt zum Schluss nochmal da ist. Aber Dobby ist trotzdem eine coole Sau und haut da gute Sachen raus. Deswegen fand ich das schon auch so ein bisschen, also ich musste schon ein bisschen schlucken. Das ist schon da so. Aber ich war jetzt nicht so ganz tief emotional betroffen. Und was ich nochmal reingeben müsste, was man natürlich bei Fantasy-Abenteuerreisen als erstes lernt bei Rollenspielen, habe immer einen Heiler oder eine Heilerin dabei.
Ja. Und verkackt.
Ja, ich glaube, war das nicht so, dass Harry dann sogar Hermine anfleht, dass sie noch was tut oder dass sie was in ihrer Tasche hat?
Aber sie können ihn nicht mehr retten.
So, Stu.
Ja, also, folgendes. Erstmal die Sicht des Stus, der damals im Kino war. Der Stu, der damals im Kino war, hat die Harry Potter Filme halt im Kino gesehen. Auch den zweiten, wo Dobby ja eine wichtige Figur ist. Danach tauchte dieser Dobby aber nie wieder auf. Ich glaube, außer im vierten oder fünften Teil, da winkt er mal kurz hinten in der Ecke mal einem zu oder so. Mehr ist da nicht. So, dass mir, das hat mich nicht berührt. Also, das wirkte auf mich auch irgendwie so faul. Wir holen jetzt mal hier diesen einen süßen Charakter zurück und lassen ihn über die Klinge springen und dann bitte weint jetzt mal schön zum Schluss dieses Films. Hat bei mir gar nicht funktioniert. Wirklich überhaupt gar nicht. Jetzt bei der Zweitsichtung, wo ich halt die Harry Potter Filme innerhalb von kurzer Zeit, was ist kurzer Zeit, aber ein paar Wochen gesehen habe, wo also nicht zwischen Teil 2 und Teil 7.1 irgendwie 7 oder 8 Jahre gelegen sind, hat's ein bisschen besser funktioniert. Trotz allem bin ich da auch Team Thomas. Ich kann es nachvollziehen, dass man das traurig findet, das soll es auch. Es lässt mich nicht so kalt wie beim ersten Mal, aber ich bin immer noch weit davon entfernt, wirklich zu sagen, boah, dieses Ende, das nimmt mich emotional wirklich mit. Es kommt dazu auch noch eine Sache, das ist aber eine persönliche Sache bei mir. Ich bin kein großer Fan davon, wenn Figuren vom Aussehen oder von der Charakteristik so darauf designt sind, dass sie süß und knuddelig sind.
Findest du Dobby süß? Ich finde ihn richtig gruselig.
Nee, ich finde ihn auch einfach hässlich.
Ja. Nee, das ist kein Baby-Yoda.
Nein, aber der ist halt ein bisschen so liebenswert und so ein bisschen so nett gesagt komisch. Ja, alleine halt seine Rede, wo ich mir auch dachte, jetzt bringen sie doch weg, Kind. Ne? Dann, aber cool. Deswegen, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, absolut, dass man da wirklich schlucken muss und mehr als eine Träne verdrückt bei dem Tod von ihm. Gerade wenn man die Bücher kennt, wo er ja, glaube ich, schon öfters auftaucht, außer in Teil 2. Aber für
kommt er dauernd drin vor.
Ja, aber für mich als Muggel-Hufflepuffer, muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert für mich einfach nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach so allgemein ein Problem damit, dass sie diese beiden Filme gemacht haben. Denn ich muss sagen, man hätte einiges rauskürzen können. Das ist was ich jetzt im letzten Podcast öfters gesagt habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass man aus Teil 7.1 und 7.2 mit ein paar Kürzungen einen guten 3-Stunden-Film hätte machen können.
Mhm. Aber wenn sie Dobby hier rausgekürzt hätten, ne, da wäre ich damals vor 10 Jahren Sturm gelaufen.
Du,
ich wäre nach London geflogen, hätte mich da in die Möglichkeit und hätte geschrien.
Ich lass dir deinen Dobby tot, kein Problem. Aber
wir haben ihm so viel genommen, ja. Nicht auch noch das.
Weil das ist mir jetzt wieder bewusst geworden, als ich jetzt geguckt habe, die beiden Finalteile. Seien wir ehrlich, das ist schon eher Cash-Grab, als wirklich zu sagen, oh, ja, diese Geschichte ist so ausschweifend. Und ja, sie ist ausschweifend im Buch, aber ich glaube, man hätte sie in 3 Stunden packen können. Ja, ich bin fertig. Also.
Wobei wir jetzt auch schon wieder fast 1,5 Stunden über den ersten Teil philosophieren. Also ja. Es gibt ja genug zu sagen.
Ja, weil diesmal ja 2 Harry Potter-Nerds dabei sind, nicht nur einer.
Ja, Wir haben auch eine wichtige Sache nicht erwähnt. Die geht auch in diesem ganzen Hin und Her, finde ich, ganz gut unter. Und zwar hat Harry zwischendurch von Draco Malfoy den Zauberstab geklaut.
Stimmt, er hat ihn abgenommen, ja.
Das wird später noch ganz, ganz wichtig. Das ist eine der entscheidendsten Szenen, wie sie den Krieg gewinnen.
Ja, stimmt, ja. Draco gibt einfach auf.
Ja, genau.
So, nimm einfach meinen Zauberstab, lass mich in Ruhe.
Komm, schlag mich nicht, tu mir nichts. Nimm, hau ab. Aber das ist halt, also das ist ja Draco selber auch gar nicht bewusst, was er in diesem Moment damit anrichtet, sozusagen. Das ist halt der Moment, in dem klar ist, dass Voldemort einen sehr schwierigen Weg vor sich hat, um zu gewinnen, sag ich mal so.
Tja, wäre mal im Sommer ein bisschen netter gewesen, ne?
Ja, hätte mal ein bisschen Eis essen, Döner mit.
Jetzt habe ich wirklich dieses Call Me By Your Name-Bild mit Draco Malfoy und Voldemort im Kopf.
Boah, nee.
Okay, aber Zauberstab ist ein gutes Stichwort, denn nachdem Harry, Ron und Hermine Dobby ohne Magie beerdigt haben, gibt es noch einen kleinen Appetitanreger auf 7.2. Nämlich wir sehen, wie Voldemort die Grabstätte von Albus Dumbledore, oder wie wir ihn hier in Fankreisen nennen, Brian.
Welchen Namen soll er einmal tragen?
Herr Brian!
Aufbricht und seinen Elderstab klaut.
Er hat übrigens ein schönes Grab, der Brian.
Ja, dezent, das Grab, dezent.
Ja, dezent, genau.
Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das kennt man doch. Auf jedem Friedhof liegen da 20 solche Gräber.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Und damit sind wir eigentlich schon am Ende vom ersten Teil.
Der Anfang vom zweiten.
Mhm. Ja, genau. Ich glaube, wir haben gar nicht die üblichen Facts genannt, oder?
Ja, die Facts sind, dass wir jetzt 90 Minuten über den ersten Teil geredet haben und jetzt 90 Minuten über den zweiten Teil reden werden.
Genau. Nee, also Regie hat wieder der David Yates geführt. Drehbuch war wie immer der Steve Kloves. Insgesamt hatte der Film ein Budget von 250 Millionen.
Also ne, Shop, für beide Filme.
Oder?
Für beide Filme.
Ach, für beide? Beide Filme, ja. Ja. Der Film hat 2 Oscar-Nominierungen bekommen, einmal für Effekte und Szenenbild, allerdings nichts gewonnen. Und auch 2 BAFTA-Nominierungen für Maske und Effekte, aber auch nicht erhalten. Die Wertungen sind wie folgt auf IMDb 7,7, Rotten Tomatoes 77. Metascore 65 und unsere Movie Break Community gibt dem Film im Durchschnitt 7,3 Punkte. Und da würde ich jetzt eigentlich euch schon mal fragen, was habt ihr denn gegeben?
Ich habe ihn tatsächlich aufgewertet von, glaube ich, 5 Punkte auf 6 Punkte jetzt.
Ich bin auch Team 6 Punkte.
Ich bin Team 8,5 Punkte.
Ich bin Team 7,5.
Also sind wir alle über 5. Das ist doch schon mal eine Gemeinsamkeit.
Ja, das ist schon mal gut.
Der Film hatte einfach sehr viele starke Momente für mich. Deshalb fällt da meine Wertung höher aus als bei den anderen Teilen. Soll ich euch die Geschichte erzählen, bevor wir in den zweiten Teil starten?
Erzähl uns eine Geschichte.
Nämlich die Harry Potter Party Geschichte.
Ja, mach,
oh,
mach.
Ja, ja, ja.
Genau, also, wie wir ja schon mal vorher in den Podcast da gesagt hatten, war Harry Potter ja das große Ding. Also da hast du ja Sonntag, glaube ich, noch deine Special-Lieferung mit dem Buch bekommen, dass du es gleich am Morgen lesen konntest. Und es gab für den letzten Teil eine Buchparty. Und da ich ja auch schon ein bisschen älter war, konnte ich diese Buchparty mit meiner Mutter und einer Freundin gemeinsam in der Buchhandlung besuchen. Und das war die Harry Potter Release-Buchparty da vom letzten Teil und die war echt groß ausgelegt. Also da waren auch sehr, sehr viele Teilnehmer. Also es war da auch alles kostenlos. Und dann gab es so verschiedene Programmpunkte. Also es gab einen kleineren Vorlesewettbewerb. Sie hatten sogar eine Wahrsagerin da. Es gab natürlich überall Harry Potter Merch zu kaufen in diesem Buchladen. Dann gab es da noch ein paar andere Stationen. Es gab ein Gewinnspiel. Und das Witzige ist, dass meine Freundin gewonnen hat. Allerdings war meine Mutter Aufsichtsperson sozusagen für meine Freundin und mich. Das heißt, ich durfte dann auch mit und meine Mutter auch. Und was wurde denn gewonnen? Und zwar gibt es bei uns in der Stadt ein Katakomben, gibt's da. Und man konnte eine Fackeltour gewinnen durch diese Katakomben, also so ein bisschen Harry Potter-mäßig mit einer echten Fackel. Und man wurde da in so einem kleinen Bustransporter hoch transportiert. Und das war auch sehr, sehr cool. Und dann sind wir da erstmal hingefahren und dann ging es 0 Uhr wieder zurück, denn da wurde das Buch veröffentlicht und es durfte verkauft werden. Und ich weiß noch ganz genau, wie alle mich bemitleidet haben, weil meine Mutter mir das Buch nicht gekauft hat, weil sie es nämlich schon vorbestellt hatte. Das heißt, das Buch kam einfach schon. Also so, hä, warum kauft ihr denn das Buch jetzt nicht und so. Aber das war richtig cool und ich glaube, dass es sonst nie wieder passiert, dass es wirklich so. Also jedenfalls nicht, dass ich das wüsste, dass es eine Buchparty zu einem Buchrelease gibt. Also keine Lesung in dem Sinne, sondern wirklich ist es eine Party. Man hat sich verkleidet und so. Ich hatte sogar so einen Zauberstab geschnitzt.
Ja, ja, wir hatten hier solche Buchpartys für die Teile davor. Hm. Ich weiß noch, da gab es auch der Buchladen meines Vertrauens damals. Hatte, ich glaube, das war zum 4. oder zum 5. Teil, hatten sie dann auch so einen großen Kessel aufgestellt und irgendwelche so Zauberer sich dahingestellt. Und nachts um 12 durften wir uns alle an der Schlange anstellen und noch schnell dieses Buch kaufen. Und um 0:01 haben wir alle auf irgendwelchen Beanbags gesessen und gelesen. Also das war so die Hochzeit, glaube ich, der Buchverkäufe damals. Beim 7. konnte ich das nicht machen, weil ich da nämlich gerade ins Ausland gegangen bin. Das erste, was ich in Kanada mir gekauft hatte, war Harry Potter Teil 7. Ich konnte kein Englisch und habe mir dann dieses Buch auf Englisch durchgekloppt, weil ich dachte, es kann jetzt nicht sein, dass ich nicht weiß, was passiert. Musste ich dann Jahre später nochmal lesen, weil mir auch klar geworden ist, dass ich einfach nichts verstanden hatte. Ich habe so viele Sachen komplett falsch verstanden gehabt. Ich dachte auch, Deathly Hallows wäre irgendwie die tödlichen irgendwas. Und ich dachte, du stirbst halt, wenn du die anfasst.
Die tödlichen Feiertage.
Ich kenne aber ganz viele, die das Buch auf Englisch gekauft haben und es gelesen haben, obwohl sie Englisch nicht so gut konnten.
Ja.
Okay, Miriam, ja, vielen Dank für die Geschichte. Jetzt wissen wir endlich, was du mit Party die ganze Zeit immer gemeint hattest.
Gerne.
Bring back the Harry Potter Fans.
Oh, ja.
Also ich habe das nur immer so am Rande verfolgt und das war ja auch in den Medien damals immer so ganz groß und gehypt von wegen, ja, Partys und Anstehen und Bücher und die Leute, die davor campen sogar teilweise, das ist ja quasi das damalige iPhone der Bücher.
Ja, nur günstiger.
Genau. Dann lasst uns doch mal zu 7.2 springen. Also wir hatten ja gerade schon gesagt gehabt, Voldy ist am Ende zu sehen und jetzt auch am Anfang. Das ist so ein kleiner Rückblick. Und ich freue mich jetzt total, über 7.2 reden zu können, weil jetzt kommt quasi Neville's Show.
Yes!
Neville habe ich so gefeiert in dem Film. Und ich freue mich schon, über diese Szenen zu reden. Bevor wir dazu aber kommen, springen wir ja quasi so ganz kurz zu Hogwarts und sehen ja Snape, wie er da so rumsteht. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ja auch das erste Mal, dass wir Hogwarts dann sehen. Ne? Also vorher war das ja nur irgendwie genannt worden. Mhm. Und jetzt springt aber auch tatsächlich mal so die Szene dahin. Und wir haben ja ganz, ganz viel Hogwarts jetzt in diesem Teil. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch Dobbys Grab sehen.
Ja, und trauern.
Und trauern, ganz viel Trauer. Und in diesem Trauern an diesem schönen Ferienhaus, an diesem schönen Strand, gibt es eine sehr wunderbare Szene, wo Harry dann zu diesem Kobold geht. Ich habe den Namen wieder vergessen.
Griffhock.
Weil sie ja eigentlich irgendwas von ihm haben wollen, beziehungsweise er sie ja reinbringen sollen in Heist Nummer 2. Mhm. Und er sagt ja dann zu Harry, weil er total freundlich zu ihm ist und ihn auch irgendwie so auf Augenhöhe begegnet, dem Kobold, was für ihn so total ungewohnt ist, was er hätte nicht machen sollen angesichts der Sachen, die nachher kommen, egal, dass er dann sagt so, Mr. Potter, Sie sind ein absonderlicher Zauberer. Das fand ich ganz schön. Und dann noch so mal so das Alleinstellungsmerkmal von Harry da so rauszukristallisieren.
Ich fand's ganz nett, dass der Film mit einer Dialogzeile klar macht, dass sie sich halt schon kennen aus dem ersten Teil.
Ja.
Das wäre mir nämlich sonst komplett entgangen.
Das stimmt.
Wobei wir hier schon wieder so einen Punkt haben von ein Kreis schließt sich. Also.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, auch so generell so ein Thema in dem ganzen Ding. Ne?
Ja. Aber es ist immer toll, wenn man das so mitkriegt.
Ja, ich war damals total überrascht, schon im Buch und im Film dann wieder, als sie meinten, ja, wir brechen jetzt in Gringotts ein. Und ich dachte noch so, okay, ihr wollt sterben.
Was übrigens auch ganz interessant ist, dass der Griffhock ja von diesem Warwick Davis gespielt wird, der ja damit eine Doppelrolle hat. Der spielt ja auch diesen Professor Flitwick.
Mhm,
und
stimmt.
Warwick Davis ist ein kleinwüchsiger Darsteller, auch ein sehr guter Schauspieler. Da kann ich jedem nur diese sehr schöne Comedy-Serie Life's Too Short empfehlen. Und ich finde, der hat das echt gut gemacht. Diese Szene zwischen Harry Potter und Griffhock fand ich sehr stark.
Anders als die Szene, die danach kommt mit Ollivander. Wo es zwar darum geht, so von wegen, Zauberstäbe haben Gefühle. Aber so wirklich richtig Mehrwert kam aus dem Gespräch nachher nicht raus.
Ja, da fehlt so der ganze Hintergrund, den man vorher so hatte. Ne? So, ja, Zauberstäbe können sich entscheiden, mit wem sie arbeiten. Je nach Zauberstab entscheiden die sich auch unterschiedlich.
Mhm.
Und so weiter. Da gibt es ja noch ganz viel, was dahinter drin steht.
Gibt es denn auch so eifersüchtige Zauberstäbe? So, wo warst du heute?
Ja, tatsächlich, es gibt Zauberstäbe, ich glaube, das war Einhornhaar. Die sind halt so, ja, ob ich jetzt mit dir arbeite oder mit dem anderen, ich arbeite halt gerne mit Menschen zusammen, so ungefähr. Ich möchte was mit Menschen machen.
Geil.
Und dann gibt's, ich glaube, das war Drachenherz und Phönixfeder. Die sind halt so, nee, das ist mein Mensch, verzieh dich. Und das ist ganz witzig. Also je nachdem, was so der Inhalt des Zauberstabs ist, verhalten die sich halt anders.
Das ist ja auch
und
an sich,
sind halt auch eher freundlich oder nicht.
Das ist ja auch an sich eine spannende Thematik. Und wir reden ja auch diesen Film noch mal ein paar Mal über Zauberstäbe. Aber ich fand, das Gespräch war so weird. Das war irgendwie ganz komisch. So.
Ja, und es bringt halt auch nicht die ganze Mehrwertinformation.
Ja, genau.
Ich muss auch sagen, es hat mich so ein bisschen, ich habe so ein paar Autonarren im Freundeskreis. Und wenn die sich halt über Autos unterhalten, das klingt so ähnlich so, ne? es ist kein Auto, es ist mein Baby. So ähnlich klingt auch wie ein Zauberstäben. Das ist so.
Ja, das stimmt aber schon, ne? Das ist halt echt so, Ja, danke. Ja. Tschüss.
Aber ich feiere das ja total, dass wir zwei Heist-Situationen haben in 7.1 und 7.2 und der zweite Heist quasi ja mit dem Verlies ja nochmal dramatischer ist und ja voll auch so eine Mission Impossible-Sache ist.
Ja.
Ne, so richtig so mit Verkleidung und die haben so einen Plan, der unmöglich erscheint. Und eigentlich hätte nur noch so gefehlt, so dim, 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 wie sie so in die Wand dann reinschleichen. Das hätte ich gefeiert. Ich habe bestimmt irgendwo so einen YouTube-Film darüber.
Ganz ehrlich, auch der ganze Plan von Dumbledore ist ja schon sehr gewagt. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Dumbledore in seiner Freizeit vielleicht so, Dumbledore's Eleven irgendwie in Casinos ausraubt oder so.
Werden Sie oder Ihr Team gefangen genommen, wird das Zaubereiministerium jegliche Kenntnis davon abstreiten.
Genau.
Also es lockert wieder die Szenerie auf und wir haben wieder in dieser Heißszene sehr, sehr viel Humor drin. Und jetzt kommt ja das, was du vorhin meintest mit Bellatrix und Hermine, weil das ist wirklich richtig schön gemacht auch.
Ja. Oh, diese Szene ist genial.
Wie sie da steht, so, hallo, hallo, hallo?
Ja. Dazu kann ich übrigens auch nur jedem die Making-of-Szene ans Herz legen.
Ja.
Diese Szene wurde, glaube ich, 4-mal gespielt. Hermine hat sie gespielt. Dann hat Hermine gespielt, wie sie denken würde, dass Bellatrix sie denken würde, so ungefähr. Und dann hat Bellatrix sie gespielt, wie Hermine denken würde, dass Bellatrix sie denken. Es ist so,
wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, so denkst, ja.
Genau, genau. Und wie sie das dann erklären und wie sie auch, also wie dann auch die, wie heißt sie nochmal, die Helena?
Helena Bonham Carter, genau.
Genau. Ja, genau.
Die steht dann da so und erzählt dann plötzlich der Emma Watson, du weißt schon, wenn du nervös bist, dann fängst du an, so das und das zu machen. Und dann steht da die kleine Emma Watson so, nee, wusste ich nicht. Ups. Das war sehr süß. Und dann ist sie auch so ein bisschen, wird sie auch in diesem Interview dann plötzlich sehr so unsicher, weil sie meinte, ich weiß gar nicht, was ich alles mit meinem Körper mache, aber die Frau weiß das jetzt alles.
Den Zauber, den Harry da auch anwendet, den fand ich auch schön. Ist ja so eine Art Liebeszauber, würde ich es fast beschreiben, ne? Oder so ein Verführungszauber oder sowas.
Er hat Imperio gesagt.
Ja.
Das ist der absolut verbotenste Zauber, wo du sofort ins Gefängnis gehst, dein Leben lang.
Ja, genau, gut. Das ist einer der drei unverzeihlichen Flüche.
Ja, aber
ich war mega schockiert. Ich habe gedacht, what? Was? Das ist ein Voldemort-Zauberspruch, was tust du da?
Also der Thomas und ich waren auch schockiert, oder?
Ja, ja, total. Ich war eher, hab mir so gedacht, so, ja, scheiß drauf. Ich meine, das Zaubereiministerium existiert in der Form nicht mehr. Also, who cares, ne?
Ja, aber das ist so, also, das wird ja echt 7 Bücher lang aufgebaut und auch 7 Filme lang aufgebaut. Das sind diese 3 Zauber, die du nie nehmen darfst, ne? Die sind alle ungefähr gleich schlimm. Und dann läuft er da so in die Bank rein, lalala, Imperio, lalalala. Und ich dachte,
wo kein Richter ist.
Gute?
Wo kein Richter ist, wie heißt das nochmal, ist kein...
Ja, aber dass er ihn auch überhaupt... Also, die 3 Flüche kannst du ja nur machen, wenn du sozusagen dahinter stehst, dass du das wirklich tun willst. So. Nach dem Motto, du bist ein böser Mensch. Und dass Harry das so einfach mal eben so beim ersten Versuch hinkriegt, fand ich komisch.
Vielleicht sagt das sehr, sehr viel über das Innere von Harry aus.
Ja, doch so ein kleiner Mini-Voldemort. Ne?
Aber wir hatten es ja auch im letzten Film schon, da hat er ja diesen Fluch von Snape ja ausgesprochen gehabt, gegen Malfoy, der ja dann quasi blutend am Boden liegt. Das war auch schon, das war auch schon krass. Ne?
Ja.
Also von daher.
Das ist eine Stufe höher.
Ja, genau.
Also ein bisschen was ist ja schon in Harry drinne, was nicht ganz so gut
Dark
ist.
Dark Harry.
Aber, ja. Naja, das kommt so langsam raus. Ich weiß auch nicht mehr, ob es im Buch, ob er das auch gemacht hat. Also im Film hat es mich mega schockiert.
Aber dieses Verlies hat ja auch eine richtig geile Technik. Das identifiziert ja quasi Diebe sofort und schmeißt sie dann einfach runter.
Das ist super.
Und es gibt in dem Verlies noch was Geiles, und zwar einen Riesendrache. Das ist auch so geil,
der
ey.
Tut mir so leid.
Ja, der arme Drache, ja.
Der ist schon echt.
Ja. Oh, wie der immer konditioniert wird, da vor diesem Geräusch Angst zu haben. Du musst dir halt vorstellen, die holen sich da so einen Babydrachen und schlagen den so lange, bis der Angst hat vor dem Geräusch.
Oh Gott.
Da denke ich mir so, ihr habt ein Baby geschlagen.
Ja, so Tierschutzvereine haben die nicht so unbedingt, ja.
Nee.
Ja. Aber Hermine ist da bestimmt dran, nachdem sie da mit den Hauselfen fertig ist.
Ich wette, Lisa.
Das Verlies ist ja nachher auch cool gemacht. Da ist ja quasi ein Riesenreichtum drin an Gold, wo ich mir dann dachte so, ja, ich würde mir so ein Zauberschloss auf den Bahamas bauen. Ja. Und dann ist ja das auch so verflucht, dass das sich alles doppelt und doppelt und doppelt. Das fand ich auch geil. Das ist eine witzige Idee auch. Cool.
Das fand ich auch. Das war eine richtig starke Idee. Das haben sie auch gut umgesetzt, weil am Anfang denkst du dir so, ist doch geil. Hast du irgendwie eine Goldmünze, zack, zwei Goldmünzen. Und irgendwann wird's halt gefährlich. Und das haben sie hier wirklich gut rübergebracht, finde ich. Also es sah schön aus, es war eine schöne Idee. Und auch atmosphärisch war das alles wunderbar. Also hat wirklich großen Spaß bei dieser Szene.
Da gibt's ja so ein paar schöne Szenen auch. Ne? Also da kommt ja dann auch der Verrat von, ich habe den Namen wieder vergessen, vom Kobold.
Griffog,
genau.
Wobei, er hat sie nicht verraten. Er hat ihnen gesagt, er bringt sie in die Bank rein. Er hat nichts davon gesagt, dass sie auch rausbringt.
So. Ja, aber das ist schon ein bisschen Kacke.
Das ist wichtig.
Genau. Und er lässt ja dann den Direktor einfach da beim Drachen stehen.
Ja.
Wo sie dann rauskommen und sagen so, ah, guck mal, da ist er noch, der wird uns jetzt helfen können. Und zack, ist er weg.
Ja. Aber so viel kann man schon mal sagen, Griffog wird seine gerechte Strafe bekommen, denn nämlich eine Person sorgt immer für Gerechtigkeit, nämlich Voldy.
Genau, Voldy tötet immer alle. Ja. Geil ist ja dann auch, da kommen ja auch dann die Stormtrooper der Bank. Ne? Die können ja auch nicht treffen. Das ist auch so geil, ey. Und aber die Szene mit dem Drachen, wie sie dann fliehen und quasi wie oben diese Bank zu sehen ist, von wegen, es gibt so ein paar Erschütterungen und dann bricht der Drache durch und alles ist Chaos und so. Und die Bank ist jetzt erstmal geschlossen. Das fand ich alles ganz cool.
Das ist übrigens auch eine sehr ikonische Szene. Also es gibt ja sozusagen die Winkelgasse und alles Mögliche gibt es ja auch nachgebaut in echt. Mhm. Und ich glaube, in den Warner Bros. Studios gibt es auch diese Szene, wo der Drache auf der Kuppel von Gringotts sitzt.
Ja, da habe ich auch mal ein Foto von gesehen. Ja. Voll cool.
Ja, da war ich leider noch nicht.
Ich auch noch nicht. Ist noch ein Ziel. So nach Corona.
Ja.
Aber da habe ich mir noch gedacht, als der Drache dann so über London wegfliegt, Gott, sind die Muggel alle blind. Ich meine, da fliegt ein Drache über London.
Ja, und mir ist dann gleich wieder Rain of Fire in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, mit den Drachen, die dann London und die Welt verwüsten.
Ach, du meinst die Herrschaft des Feuers von Christian Bale.
Herrschaft des Feuers, genau. Und da dachte ich mir so,
Ja, genau so. Was machst du, wenn der jetzt Schluck auf hat?
Die denken sich wahrscheinlich so ein Publicity-Stunt für Game of Thrones.
Stimmt.
Dann passiert ja auch wieder was sehr Brutales. Also Voldemort erfährt ja dann, dass sein Horcrux gestohlen wurde. Und er tötet alle Mitarbeiter von Gringotts, alle Angestellten. Und da, Karma hits you, ist auch Griphook dabei.
Ja, und dann verschwindet sein Schwert.
Wobei, wir sehen das ja nicht ausführlich, sondern ich würde sagen, in so einer verschwommenen Montage.
Das ist eine Vision.
Oder eine Vision, ja, genau. Fand ich gut. Also ich hätte es jetzt auch nicht ausführlich sehen müssen. Und es unterstreicht halt mal wieder, dass ja Voldemort mittlerweile no more Mr. Nice Guy, ne?
Weil er vorher so lieb war.
Ja, also.
Aber er war vorher sehr viel untätig. Jetzt wird er ja sehr, sehr aktiv, sag ich mal.
Genau. Also es wirkte auf mich auch so ein bisschen so, jetzt haben wir 10 Jahre nichts gemacht, jetzt wollen wir ein paar Leute töten, ja.
Jetzt habe ich genug Eis gegessen bei.
Ja. In den Sommerferien.
Genau.
Aber man muss sich das auch vorstellen, ne? Er kommt zu den Malfoys und so 2 Wochen später gefühlt haben 2 von 3 Malfoys keinen Zauberstab mehr.
Es war ein Versehen.
Läuft nicht gut bei denen. Ja, nicht gut.
Ja, auf jeden Fall muss jetzt ein neuer Plan her. Und der neue Plan führt sie auf jeden Fall nach Hogwarts.
Genau, weil Harry aus dieser Vision schließt, dass der nächste Horcrux in Hogwarts sein muss.
Mhm. Genau, und da machen sie erstmal einen Zwischenstopp in Hogsmeade. Und dort werden sie von einem gewissen Aberforth, den wir schon mal erwähnt haben, versteckt.
Ja. Die Ankunft dort fand ich übrigens ganz spannend. Mhm. Weil die haben ja so eine Alarmglocken, nenne ich es jetzt mal, irgendwie dort aktiviert. Das heißt, jeder, der da irgendwie hinspringt, dann werden die alarmiert. Und es ist auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt, wie die da alle da rausströmen und vorhin, Harry, Harry, Harry ist da. Und dann verstecken die sich ja so ein bisschen und dann geht der Alarm nochmal los. Wahrscheinlich war es Snape, wir wissen es nicht. Und dann alle wieder so, Harry, Harry, Harry ist da.
Ja.
Aber kurze Frage zu diesem Aberforth. Wohnt der immer in Hogsmeade oder ist er nur für diese eine Mission da?
Nee, der hat einen Pub.
Okay. Genau, das sah schon sehr häuslich aus, wie er da wohnt.
Das tänzelnde Pony.
Nee, heißt das nicht Hogshead? Ich meine, sein Papa ist Hogshead und das ist nämlich der, wo die Schüler nicht rein dürfen.
Ah, okay.
Es gibt ja den drei Besenstiele mit der tollen Madame Rosmerta, wo alles so toll ist. Und da kriegst du auch keinen großen Alkohol. Und bei Aberforth kriegst du halt den harten Stoff.
Ah. Seht ihr, das sind so Gegensätze. Dumbledore liebt Kinder, Aberforth nicht.
Liebt Alkohol.
Genau. Aber man kann auch betrunken jetzt zu Kindern sein. Ich sehe da kein Problem.
Genau, also es gibt eine Szene, da ist, glaube ich, im fünften Teil war das, bei Umbridge. Zumindest im Buch gehen sie nämlich einmal in diesen Hogshead rein, weil sie denken, dass sie dort nicht überwacht werden können.
Ah, okay.
Und da ist die erste Besprechung von ihrem geheimen Club. Und da trifft man nämlich auch Aberforth das erste Mal. Man weiß nur nicht, wer er ist. Und Harry denkt sich schon so, der sieht irgendjemandem ähnlich. Aber ich weiß nicht, wem. Okay.
Das würde auch erklären, warum, also wir sehen ja dann Neville zum ersten Mal. Der holt sie dann ja sozusagen ab von diesem Haus. Also da sind ja geheime Gänge, Geheimgänge so unter.
Die coolste Socke von Hogwarts.
Ja. Und das würde auch erklären, wo Neville den Aberforth denn kennengelernt hat. So.
Das stimmt, ja.
Genau, also Aberforth hat die Schüler im fünften Jahr schon mal alle gesehen zumindest. Mhm. Und vielleicht hat Neville vorher auch schon mal einen kurzen gebraucht. War ja leicht stressig gerade da so.
Das stimmt, ja. Es sind übrigens ein paar schöne Szenen, weil die so Hintergrundinformationen liefern über vor allen Dingen Dumbledore. Weil Aberforth ja auch Harry direkt konfrontiert von wegen, ja, du belügst dich ja nur selbst, was du alles so glaubst. Und er sagt ja dann erstens, er ist der Bruder. Und Harry ist dann so total verunsichert von wegen, warum hat er denn nichts erzählt? Ne? Und stellt er dann noch fest, es gab auch eine Schwester, die jetzt nur noch als Bild existiert.
Die Ariane.
Genau, und also, dass es wirklich Geheimnisse gibt, die Dumbledore nie gesagt hatte. Und dann haut er noch den Satz raus, Dumbledore hat schon viele Opfer auf der Suche nach Macht hinterlassen.
Seine Schwester zum Beispiel.
Seine Schwester.
Und das ist halt richtig krass auch. Ne?
Also ich glaube, seiner Schwester sind richtig finstere Sachen passiert. Also
ja, die ganze Hintergrundstory ist hart.
Ja, also ich dächte, dass irgendwie, dass sie vergewaltigt wurde, kann das sein? Aber also das wurde nie ausgeschrieben, aber irgendwie, dass da was passiert sei mit...
Es wurde gesagt, dass sie von Muggel-Jungs angegriffen wurde und danach nie wieder dieselbe war. Und deswegen ist auch Dumbledores Vater dann los und hat diese Muggel halt getötet.
Ah, okay.
Und der ist dann dafür nach Azkaban gekommen und Dumbledore hat sich dafür geschämt, dass sein Vater Muggel angreift und hat auch nicht verstanden, warum seine Schwester da nicht so ein bisschen drüber steht. Und dann war so ein bisschen Stress in der Familie. Mhm. Und es endete damit, dass sie angefangen hat, ihre Magie zu unterdrücken und dann so ein Obscuriel fast geworden wäre.
Ah, okay.
Ja, das erinnert mich gerade
ganz tragisch.
An den zweiten Fantastische Tierwesen, wo ja so viele Logiklücken, also da sind echt viele Logiklücken. Ja.
Da können wir auch mal irgendwann drüber reden.
Das ist ein Schweizer Käse.
Gibt es dann vielleicht als Bonus, wenn die Leute da noch Bock haben.
Ja, genau.
Ja, also die Story ist total tragisch. Und sie stirbt dann auch echt so in so einem Duell, läuft sie dazwischen und keiner weiß, wer sie getötet hat, so ungefähr.
Ich meine,
Dumbledore bis zum Ende mit sich.
Ich meine, das erfährt man natürlich jetzt hier alles nicht im Film. So. Also ich finde es schon gut gemacht, so von der Thematik her so Fragen aufzuwerfen und nach der Motivation von Dumbledore nochmal zu fragen. Das finde ich ganz gut. Mein Problem ist so ein bisschen, dass es damit endet. Wisst ihr, was ich meine?
Weil, ja, man kriegt halt genau diese Antworten dann nicht. Ne?
Genau, weil weiter thematisiert wird es halt nicht, als nur das. Das Einzige, was nachher noch kommt, ist natürlich der finale Plan, den Dumbledore hatte, ne, mit dieser Rückbesinnung, was du auch vorgelesen hattest mit dieser Stelle dann. Also, dass wir erfahren, welche Motivation Snape hatte, was auch sehr schön ist insgesamt. Aber den Rest bekommen wir nicht. Und das ist ein bisschen schade.
Ich fand es aber eigentlich ganz nett so, weil in den letzten Teilen kam ja schon immer vermehrt so ein bisschen mehr raus, so okay, Dumbledore, netter Typ, aber so toll ist er dann auch nicht. Also er ist jetzt nicht Jesus persönlich. Und ich finde durch diese Dialogszenen mit Aberforth, auch wenn sie ja kurz sind und sie viel Freiraum lassen, wird das nochmal unterstrichen. Ich finde es so eigentlich ziemlich gut. Ich hätte jetzt nicht noch gebraucht, dass mir jetzt alles noch vorgekaut wird, was da schiefgelaufen ist.
Das ist ja dann auch kein normaler Dialog mehr, ne? Also du erzählst ja nicht kleinen Kindern, die du gerade triffst, beim ersten Treffen so, übrigens, mein Bruder hat damals, so vor 100 Jahren hat er damals gemacht.
Das wenn er genug getrunken hat, macht er das vielleicht.
Ja, stimmt. Vielleicht weiß Neville da mehr.
Oh, das wäre toll gewesen, wenn Aberforth die abgefüllt hätte, die drei.
das wäre so witzig.
Leute, ihr werdet eh mal tot sein, also könnt ihr euch einmal einen Rausch könnt ihr euch gönnen.
Genau, entspannt euch doch nochmal. Ihr seid doch jetzt erwachsen.
Und Harry Potter tritt Voldemort volltrocken entgegen.
Also bei Voldemorts Zielfähigkeiten hätte ihm das das Leben gerettet. So ein bisschen schwankend.
Ja, stimmt. Ja, Neville taucht ja dann auf durch das Bild. Erst in einer weiten Entfernung und dann geht das Bild ja auf und dann gibt es ja diesen Tunnel. Und ich finde das geil, wie Neville eingeführt wird. So von wegen so, hallo, na, wie geht's? Ehrlich, seid ihr da?
Er sieht auch voll abgeranzt aus.
Genau, ne? Er ist total abgeranzt. Er ist verprügelt worden von seinen Lehrern, ne? Wird er dann noch gesagt. Und dann wird er auch gefragt, so, warum denn, ne? Was ist denn da los? Also, ich meine, die Frage erübt sich ja eigentlich von selbst, wenn Todesser da Lehrkräfte sind, ne? Aber sie sollten ja den Crucius-Fluch an Erstklässlern ausüben. Ja. Das finde ich ja auch geil, ey. Und da hat er sich natürlich geweigert. Und das ist natürlich auch eine Rückbesinnung auf Teil 4, wo er sich ja weigert, ebenfalls einen von diesen Flüchen ja einzusetzen gegenüber der Spinne, ne?
Ja, genau. Spinne. Ja, er weigert sich zu sagen, welcher Fluch das ist.
Oder welcher Fluch das ist, genau.
Genau. Ja. Also diese zwei Lehrkräfte, die das wahrscheinlich initiiert haben, sind die Caro-Geschwister. Das sind ganz schlimme, die werden leider nicht gut eingeführt. Ich glaube, sie werden, glaube ich, auch nur einmal namentlich erwähnt, aber das sind ganz üble Todesser, ist so ein Geschwisterpaar und
das sind die beiden, die nachher voll eins in die Fresse kriegen, ne?
Ja.
Ja, das sind diese Folter, das sind so Foltergeschwister, die finden das total toll, kleinen Kindern weh zu tun.
Ja, Hogwarts, tolle Schule.
Wo wir schon mal dabei waren, genau. Ne? Wird nur besser,
Es geht weiter. Wir haben hier, also Snape ist die Karriereleiter hochgeklettert. Zuerst war er Professor für Zaubertränke, jetzt war er dann Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste und jetzt hat er es sogar zum Schulleiter geschafft. Ja.
Und,
jetzt
die Szene, und
dafür tat er mir leid. Ja.
Und die Szene, die jetzt kommt, finde ich, ist, glaube ich, mit einer meiner liebsten Alan Rickman-Szenen aus dem Harry-Potter-Franchise. Weil er versammelt halt alle Schüler in der großen Halle und macht halt klar, Leute, sagt mal bitte, wenn ihr Harry Potter gesehen habt oder irgendwas wisst. Wobei das bitte würde ich jetzt eher weglassen.
Ja.
Er macht schon sehr deutlich. Und ich dachte mir so, das letzte Mal, dass ich Alan Rickman so sinistre gesehen habe, auch wenn ich natürlich weiß, dass da eine Rolle hintersteckt, also jetzt im doppelten Sinne, war beim ersten Stück langsam.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Also ich hatte da so leichte Hans-Gruber-Vibes.
Aber darf ich noch mal einmal ganz kurz zurückspringen? Weil ich hatte das am Anfang angekündigt, dass es einen großen Logikpunkt gibt, der mir mein Gehirn quasi geschreddert hat.
Wir sind total gespannt.
Genau, folgendes. Also die kommen ja dann in diese große Halle rein. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wo es genau ist. Da sind auf jeden Fall irgendwie alle von den Gryffindors, die Schülerinnen und Schüler, versammelt. Und die klatschen ja dann auch, ne, und fragen Harry, wie ist denn der Plan? Und cool, dass du da bist, jetzt geht's los und blam, blam, blam. Und wen wir da auch sehen, ist erstens Luna und zweitens Genie. Und dann dachte ich mir, was zur Hölle machen die da? Und wie kommen die da hin?
Wird in den Büchern sogar erklärt.
Ja, aber da
okay,
nicht.
Dann erklär du mal.
Genau.
Genau, also Luna wird, er flieht mit. Also ihr Vater hat ja damals auch Harry verraten, damit Luna freigegeben wird.
Ja, ja, genau. Ja.
Die treffen sich noch unten im Keller. Und im Buch ist es so, Dobby rettet erstmal alle, die unten im Keller sitzen. Und Ron und Harry weigern sich aber, weil sie erst noch Hermine retten wollen.
Ja.
So, das heißt, sie hätten auch ganz blöd sagen können, ja, Dobby, hol uns mal hier weg und danach hol Hermine und dann wäre alles gut gewesen. Die wollten aber irgendwie cool sein und haben gesagt, nee, wir holen Hermine selbst, bringt schon mal die anderen weg. Da war Luna dann frei. Und Luna hatte den großen Vorteil, dass ihr Vater ja Harry Potter für sie verraten hat. Das heißt, der war wieder der Gute sozusagen. Und wer alles da unten im Keller war, das wird irgendwann auch mal erwähnt, da hatten die gar nicht mehr so den Überblick drüber, so ungefähr so. Da hängen halt ein paar Leute unten ab im Keller. Wer da genau drin hängt, wissen wir gar nicht.
Okay.
Und die Sache ist halt auch, Luna ist ein Reinblüter, oder?
Genau, genau. Ja. Die hat das Recht, nach Hogwarts zu gehen. Und es ist ja auch jetzt nachgewiesen, dass sie nicht Harry Potter unterstützt, sozusagen. Sonst hätte ihr Vater ihn ja nicht verraten. Deswegen durfte sie wieder in die Schule.
Ja.
Und Ginny war die ganze Zeit in der Schule. Weil sie nämlich auch als Reinblüterin dahingegangen ist und offiziell ihre Eltern nie den Orden halt unterstützt haben da. Sie hatte trotzdem, die wurde genauso geschlagen und getreten wie Neville. Also die hatte da echt eine schlechte Zeit in dem Jahr.
Ja.
Aber sie durfte da sein.
Aber im Film, ganz ehrlich, im Film kommt das nicht rüber. Ich habe das letzte Mal Luna gesehen, wie sie da in diesem Strandhaus rumsitzt mit Harry. Und so Spaß hat.
Ja.
Und dann ist sie plötzlich da in der Schule. Und ich habe das letzte Mal die Weasleys gesehen, wie sie quasi im Bürgerkrieg sind gegen Voldemort und die Eltern kämpfen und der Bruder auch verletzt wurde und dann auch die Hochzeit angegriffen wurde. Und gleichzeitig darf aber die Tochter so ganz unbehelligt zur Schule gehen, ohne dass sie geschnappt und gefoltert wird und als Druckmittel genutzt wird. Da war ich raus. Für kurze
Thomas,
Zeit.
Das ist doch ganz leicht zu erklären. Das war ein geburtenschwaches Jahr. Die hatten einfach nicht genug Schüler.
Aber ihr versteht, was ich meine. Ne?
Ja.
Da wirft mir der Film ganz oft Dinge vor die Füße, die ich dann einfach schlucken muss.
Ne? Aber warum werden die denn überhaupt in die Schule geschickt, wenn ja klar ist, dass es echt gefährlich wird?
Ja.
Ist die Schulpflicht, ist die Schulpflicht so hardcore in der Zauberwelt?
Gut, die Pflicht ist, wenn dein Kind nicht bei Hogwarts oder einer anderen Schule ist, wird der Zauberstab zerbrochen, ne?
Aber dafür wird dein Kind nicht von Foltergeschwistern gequält und hat.
Da sind wir wieder bei der Logik von Zauberern. Der Zauberstab ist wichtiger als die Unversehrtheit der Kinder.
Und wir vergessen ja auch ein bisschen, dass es gar nicht so viele Reinblüter gibt. Das heißt, für Voldemort zählt eigentlich jedes reinblütige Kind. Die, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Familien das sind, 27
28.
Oder so? 28.
Wobei
wow,
eine tot ist. Aber so. Also 27 noch vorhandene.
Genau, und selbst, und die Weasleys gehören ja da dazu. Soweit ich weiß.
Ja, zu den ursprünglichen gehören sie dazu. Die Potters gehörten ursprünglich nicht dazu. Das sind diese Sacred 28. Also die Blacks und Malfoys, solche Leute gehören. Oder die Malfoys gehören, glaube ich, nicht dazu. Das waren, glaube ich, Einwanderer. Muss ich gerade mal gucken.
Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall kann ich das schon verstehen, dass die dann an die Tür von den Weasleys geklopft hätten. So, ja, wo ist denn hier die Ginny, ne? Die muss eigentlich zur Schule. Das wissen sie aber schon, ne?
Es war auf jeden Fall weird. So. Aber jetzt kommen wir wieder zu der sehr, sehr schönen Szene, wie ich auch finde, mit Snape zurückkehren.
Und McGonagall. Begeisterung.
Absolut. Ich finde diese Szene so toll, wie Harry dann einfach so nach vorne tritt. Moin.
Ja. Genau. Ich bin die ganze Zeit hier. Was willst du von mir?
Genau. Mach doch die Augen auf.
Ja.
Aber diese ganze Szene, wie die so aufgebaut ist, alle müssen dastehen und wer den und den unterstützt, muss vortreten. Das hat sowas, so ein bisschen richtig Faschistisches.
Ja,
so.
Definitiv, genau.
Absolut, ja.
Genau,
absolut.
Und McGonagall stellt sich ja dann quasi vor und kämpft ja dann auch mit Snape. Wobei ja diese beiden Folterknechte dann sofort ausgenockt werden. Das meinte ich vorhin mit voll in die Fresse.
Ja.
Ja, das fand ich sehr interessant. Snape hat ja die Zauber von McGonagall so abgeleitet, dass sie genau die zwei treffen.
Ja, genau.
Also das war schon
das
so.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, doch, das macht er.
Krass.
Genau.
Und er ist ein Meister-Duellierer, also dem passiert das nicht aus Versehen.
Genau, und er haut ja dann auch ab, ne? Und dann wird er noch hinterhergerufen, so, du Feigling. Also es macht sie ja noch trauriger dann quasi, was am Schluss kommt.
Ja.
Aber lustig fand ich ja dann, wo die Slytherin dann sagen so, ja, los, schnapp den! Den bösen Harry, ne? Und dann bringen wir alles Slytherin und runter in den Kerker, ist okay.
Ja gut, aber ganz ehrlich, nach der Aktion mit Schnapp den Harry hätte ich auch gedacht so, ihr Idioten.
Spätestens hier hätte ich jetzt gesagt so, ich möchte meine Schule, also mein Haus wechseln. Darf ich schon mal kommen zu euch?
Ich wäre gerne mal Ravenclaw geworden.
Wobei es gab da auch einen Moment der Genugtuung, auf den, glaube ich, viele auch gewartet haben, nämlich als dieser Hausmeister Filch oder wie er heißt, ankommt.
Oh ja.
Und McGonagall eben sagt, ja, dann bringen sie halt die Schüler halt eben in den Kerker von Slytherin. Und wie sie ihn behandelt, das war schon so, wo man sich dachte so, er hat es schon verdient.
Ja, der hat halt viel zu viel Spaß dabei gehabt, die Kinder zu foltern.
Ja. Und können wir auch über McGonagall sprechen, wie süß sie denn ist, dass sie übernimmt ja dann die Kontrolle über Hogwarts und sorgt auch für so einen vorläufigen Schutz von der Schule und da verwendet sie auch einen besonderen Zauberspruch und dann steht sie da so da und freut sich so total, auch das wollte ich schon immer mal machen.
Ja!
Jetzt kommen ja sowieso ganz viele geile Szenen, ehrlich gesagt, ne? Also bevor es danach richtig abgeht, weil erstens kommt ja dann noch Voldy, der so eine Nachricht für alle hinterlässt im Kopf. Was auch richtig cool aussieht, ne? Also alle kriegen ja so Kopfschmerzen und so. Und er stellt ja dann ein Ultimatum Von wegen, ich glaube, eine Stunde haben sie, um Harry auszuliefern.
Ja.
Also erstens weiß ja dann Voldemort quasi, dass Harry da in Hogwarts ist. Und zweitens wissen alle, dass sie in Gefahr sind, dass Hogwarts angegriffen wird. Das finde ich immer noch stark in dem Film. Ja. Und dann ist ja auch so eine Phase von wegen, prepare for battle. Ne? Also dass er dann halt, ja, wie du schon sagtest, dann diese Zaubersprüche als Schutzschild anwenden. Das ist auch, das sind coole Szenen, richtig geil, auch von der CGI und sowas alles her. Und wie geil sind denn diese Statuen?
Ja,
die sind ja mal richtig fett, ey.
Hat mich an Battle Chess erinnert.
Ja.
Da habe ich ja echt gedacht, so McGonagall, ich kann nicht verstehen. Wenn du die ganze Zeit weißt, dass dein Schloss den Krams kann, ne?
Ja.
Das will ich auch mal aktivieren.
Ja, das ist geil. Genau, und alle bereiten sich quasi vor, wobei ich immer das Gefühl hatte bei den Szenen, die sie dann gezeigt haben, dass die meisten eigentlich eher nur so von A nach B rennen und nicht ganz genau wissen, was sie tun sollen.
Es sind Schüler. Ich meine, stell mal so eine 10. Klasse hin und sag so, deine Schule wird gleich attackiert. Verteidige dich, du hast eine Stunde.
In den USA wissen die, was sie zu tun haben.
Ja,
stimmt. Oh.
Genau, also wir sind ja jetzt in Hogwarts. Der Hogwarts ist jetzt erstmal vorübergehend geschützt und Harry weiß, dass sich noch ein weiterer Horcrux im Schloss befindet, und zwar nämlich das verschwundene Diadem von Rowena Ravenclaw, und das erfährt er durch die liebe Luna, die ihm nämlich mal so nebenbei erzählt, ja, und ich habe da so eine Geisterfreundin, mit der rede ich manchmal, und die hat da auch was, ja. Ja, genau, es ist einmal der Hausgeist, aber sie ist ja nicht gerade eine, die öffentlich auftritt, so wie der fast kopflose Nick oder so, sondern sie ist eher so ein bisschen reserviert und redet auch nicht mit jedem.
Stimmt.
Helena, ne? Ja.
Ja.
Genau, die Tochter Helena Ravenclaw, genau, aber das Diadem gehört ihrer Mutter, genau. Mhm. Und das heißt, die trennen sich jetzt erstmal, Harry geht auf die Suche nach diesem Diadem. Und Ron und Hermine gehen in die Kammer des Schreckens.
Und da habe ich ein Problem.
Nicht nur du.
Also wahrscheinlich habt ihr ein anderes Problem als ich. Oder vielleicht bin ich jetzt voll auf eurer Wellenlänge. Aber mal gucken. Folgendes. Wir wissen ja, dass man die Kammer des Schreckens öffnen kann, wenn man Pasel sprechen kann. So.
Mhm.
Und Harry Potter ist ja irgendwie mit Voldemort verbandelt, deswegen kann er Pasel. Das erfahren wir dann auch, glaube ich, auch später im Film, wie genau das passiert. Jetzt ist es aber so, dass Hermine und Ron vor dieser Tür stehen und Ron faselt Pasel nach und sagt dann als Erklärung, ja, Harry redet im Schlaf. Wo ich mir dachte, was? Bitte was?
Vor allem müsste die Tür ja auch noch offen stehen. Also ich glaube nicht, dass sie die dabei zugemacht haben.
Das ist mir egal, weißt du? Da kann man dann sagen, okay, das aus Zauberhand geht die dann nach dem Tag wieder zu. Es ist vollkommen...
Hat sonst gezogen oder
genau,
so.
Genau.
Der Verwesungsgestank war aber, zu stark.
Aber ich dachte halt, also die Filme haben mir immer wieder klar gemacht, Harry ist was Besonderes, weil er kann Pasel, das kann nicht jeder. Und jetzt kommt Ron daher und sagt so, ja, ich habe Harry im Schlaf, ob sie das sagen hören. Ne? Das ist so für mich so ein bisschen, dass der da mit dem Langscheid-Lexikon steht, Pasel, Englisch, weißt du? Und dann einfach so Tür öffentlich. Ja, das fand ich irgendwie, also...
Die Erklärung macht halt so gar keinen Sinn.
Ja,
Also ich hätte noch eine andere Erklärung, die der Film aber nicht liefert. Und zwar hatte ja Ron eine ganze Zeit lang das Amulett drum. Und da war ja ein Teil von Voldemort drin. Und Voldemort kann ja Pasel fließend.
Aber dann müsste Hermine das ja auch sprechen können.
Es gibt eine Erklärung im Buch. Das ist eine andere. Und zwar kann Ron nur ein einziges Wort auf Pasel. Und das auch nur sehr, mehr schlecht als recht.
Scheiße, oder?
Nee, öffnen. Und das
kann er nur,
weil Harry sich vor dieses Slytherin Locket, also dieses das verfluchte
Amulett.
Ding. Ah, das Amulett, was sie hatten. Das hat Harry, während sie im Wald waren, halt wochenlang angesprochen mit öffne dich. Und zwar immer auf Pasel. Das hat er halt 3 Wochen lang gemacht, neben Ron.
Ja.
Und
ja, das
Ron
macht
saß immer
Sinn,
daneben,
ja.
hört das. Und als er dann vor der Tür steht, sagt er sich halt, okay, ich kann genau ein Wort, das probiere ich mal. Und das ist halt zufälligerweise öffne dich. Weil das hat Harry halt 3 Wochen lang diesem blöden Amulett vollgequasselt. Das ist eine logische Erklärung. Ja. Ich kann ein Wort, weil ich es 3 Wochen lang gehört habe.
Ich meine, hätten
Von wegen, ich höre meinen Kumpel im Schlaf. Was?
Also, ja, aber hätten sie Handys gehabt, ne, dann hätten sie direkt miteinander telefonieren können und dann hätte Harry quasi durch das Telefon... Ja.
Stell dich mal auf laut.
oder einfach mit dem MP3-Player mit dem Mikrofon eine Aufnahme gemacht, weißt du? Aber Zauberer. Für mich war dieses Puzzle immer halt nicht nur eine Sprache, sondern etwas Besonderes.
Etwas Besonderes, ne? Genau, und was das, nicht jeder kann.
Und
ne?
Das fand ich dann, also das war der Moment in dem Film, wo ich wirklich so mich gefühlt habe wie Thomas, so was Logik angeht. Und ich dachte so... Nee, sorry, das stört mich gerade extrem, wirklich.
Ja. Ja, ich stand da auch so, es gab eine logische Erklärung, Leute. Warum nehmt ihr die nicht? Ja. Warum?
Wir sollten noch erklären, warum sie denn überhaupt in die Kammer des Schreckens wollen, nämlich um den Zahn des toten Basilisken zu holen, weil sie nämlich logisch kombiniert haben, dass Basiliskenblut Horcruxe zerstört. Weil an dem Schwert von Godric Gryffindor, mit dem sie den ersten Horcrux da zerstört haben, das Amulett, da klebte noch Blut vom Basilisken dran. Mhm. Genau, und da haben sie das so kombiniert. Und die Szene hat ja auch diesen Ron- und Hermine-Moment, wo man halt dann wirklich, okay, ja, Chemie ja. war so ein bisschen da seit ein paar Filmen. Und hier bekommt ihr euren Kuss auch noch, sind beide klatschnass und was weiß ich und so. Ja, das hätte es für mich jetzt nicht so gebraucht, aber es war, ja.
Ja, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht, aber es liegt daran, dass es damals nicht mein Pairing war.
Meins auch nicht. Es war aber eine nette Nebenquest für die beiden.
Genau.
Wenn wir das ja haben, marschieren ja die Armeen, nenne ich sie jetzt mal, sind ja zwei eigentlich, von Voldemort.
Achso, warte. Auf.
Ja.
Wir haben vergessen, dass sie jetzt noch Horcruxe zerstören, bevor sie sich küssen.
Achso, ja, genau. Ja.
Genau, das ist vielleicht noch ganz witzig.
Das ist noch ganz witzig.
Wer kennt das nicht? Bevor wir knutschen.
Ja.
Genau, also sie zerstören den Horcrux, nämlich den gestohlenen Kelch aus Gringotts. Genau.
Ja. Wobei ich, da hatte ich wirklich, das war ein bisschen befriedigend für mich, weil ich hatte dann wirklich im Kopf die ganze Zeit, was ist mit diesem Ding passiert? Und dann holen die das raus und ich denke mir so,
na, da war doch was.
Genau. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Genau, also dann tauchen halt die Armeen dann auf, jeweils zwei Stück. Das sind einmal so die dummen Werwolf-Typis, nenne ich sie mal, und die Kopfgeldjäger, die an der Brücke ja bei Neville stehen. Und da hat Neville ja wieder einen richtig geilen Moment von wegen so, kommt doch. Das ist auch geil. Ja. Ey. Und Voldemort kommt ja dann mit seiner Sippschaft, mit den ganzen Zauberern und ich glaube, das sind hauptsächlich Zauberer, wenn ich das richtig im Kopf hatte vom Bild her, wo ja dann auch der neue Zaubereiminister dabei ist, der Pius, der es ja nicht lange macht. Genau. Und das sind auch starke Szenen, die da produziert werden. Also klar, diese riesigen Armeen, die da kommen mit den ganzen Leuten, die alle dicht an dicht stehen, das ist immer so ein bisschen so, okay, das geht auch anders. Formation, schon mal gehört. Und auf jeden Fall, wie sie dann halt losfeuern. Das hat wirklich so eine Belagerungssituation, so eine Belagerungsszene.
Aber dieses Losfeuern, da war ich damals im Kino und jetzt, als ich nochmal geguckt habe, auch, weil es fängt so an, die schießen halt ihre Zauber da los und das sieht so ein bisschen aus so wie, ja, wie so Glühwürmchen. Und man denkt sich so, ja, okay, was soll denn das jetzt? Und dann prallt das aber gegen dieses Schutzschild und dann wummert es ganz schön. Das ist echt schön gemacht.
Ja, das ist
eine und im Szene, Kino war es auch echt cool. Also da hat der ganze Saal gewummert. Ja.
Ja,
und dann passiert ja Folgendes, nachdem der Horcrux dann ja zerstört worden ist und Ron und Hermine so ein bisschen rumknutschen, ne? Ja. Wird der Voldy richtig sauer.
Jetzt reicht's, also, denkt er sich, ja.
Genau, weil das spürt er ja tatsächlich und das spürt auch Harry, wenn da dieser Teil der Seele jeweils zerstört wird. Und da ist er ja richtig pisst. Und das ist ja auch geil, eine Szene, weil der Pius ja dann auch ankommt, so von wegen, ja, vielleicht sollten wir, ich glaube, der will sich zurückziehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? So später angreifen, ich weiß es nicht mehr. Der geht ja dann sofort hops, ne? Und Voldemort schießt ja dann mit seinem Zauberstab, der hatte den Elderstab dann ja, auch die volle Kanne auf das Schutzschild. Und der Stab zerbricht ja etwas, ne? Also das ist so ein krasser Zauber, den er da wirkt, dass es den Stab auch ein bisschen überfordert, beziehungsweise der Stab wehrt sich ja auch dagegen, ne? Und gleichzeitig haben wir halt die Situation, dass dieses Schutzschild zusammenbricht, was Neville vor die Situation bringt, dass die Werwolf-Typis jetzt da durchkommen.
Ups.
Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist eine richtig geile Szene.
Ich fand das super. Nevilles Gesicht, wenn er realisiert, oh shit.
Genau, also ich meine, das ist ja auch der Plan gewesen, dass sie dann wissen, okay, wenn die jetzt auf die Brücke kommen, dann kann ich die sprengen. Das hat so einen Zweiten Weltkrieg-Sabotage-Vibe, ne? Aber es sind halt einfach geile Szenen, die Neville da produziert. Neville ist eh der Superstar des Films.
Wobei ja, Neville hat sich gemausert.
Ja, absolut. Ich fand das da auch ziemlich cool. Das ist noch relativ, wo sie anfangen, sich vorzubereiten. Da sagt McGonagall einmal zu, ich glaube, das war Seamus, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ja, dann lass halt irgendwas explodieren.
Ja. Ja.
Und das macht er ja schon seit der ersten Klasse. So, wenn er nicht weiß, was er machen soll, lässt er Sachen in die Luft fliegen. Da habe ich noch gedacht, so, ja, das ist Charakter. Das ist sein Charakter. Was er kann, ist Sachen in die Luft fliegen lassen.
Ich muss noch eine Sache anmerken, die nervt mich bis heute noch. Und zwar wurde im ersten Teil sein Name nicht Seamus ausgesprochen, sondern Seamus Finnegan. Weil die die haben das, glaube ich, nicht richtig synchronisiert. Und ich dachte dann in den späteren Teilen, wer ist denn dieser Seamus? Was ist das?
Wo kommt der denn her?
Ja. Seamus Finnegan. Oder ich habe es als Kind so verstanden. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass irgendwas mit seinem Namen passiert ist über im Laufe der Filme.
Das kann sein. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, aber das hast du ja auch, dass einige Sachen immer noch eingedeutscht sind. Also das heißt ja auch hier immer noch im Deutschen Hermine und nicht Hermione. Ne?
Stimmt, ja.
Ja, stimmt.
Ah, das finde ich aber auch okay. Das andere ist ein bisschen weird.
Ja.
Harry ist ja dann weiter auf der Suche und hat ja jetzt die Information bekommen, dass sich das Diadem im Raum der Wünsche befindet, wo ja irgendwie ganz viel gelandet ist. Und da sind ihm drei Leute gefolgt.
Ja, weil wir haben
Draco.
Genau, weil wir ja am März, also ganz kurz zu erklären, wir haben ja diese Kriegssituation. Jetzt sind die da rein und überall wird jetzt gekämpft, ne? Also auch der Orden des Phönix ist ja da am Start, ne? Und die Mitglieder kämpfen ja auch an allen Fronten. Genau. Und dann sind wir zum Raum der Wünsche, ja.
Genau, da haben wir Draco Malfoy, Gregory Goyle.
Ist es Goyle oder Crab?
Es ist Goyle.
Goyle.
Es sollte eigentlich Crab sein, aber der Schauspieler, der den Crab gespielt hat, der ist halt wegen Drogendelikten aufgefallen und wurde deswegen gefeuert.
Deshalb ist Crab auch einfach weg und wir haben Blaze Sabini.
Aber hey, wie ich schon sagte, Blaze ist ein geiler Name. Es klingt wie ein American Gladiator.
Ich finde den super cool.
Ja, ich finde aber neue Freunde.
Ich finde aber, Blaze Sabini klingt ein bisschen wie ein Zauberer, oder?
Wenn man Sabini noch sagt, klingt es ein bisschen albern, aber nur Blaze klingt geil.
Genau.
Ja, aber Blaze Sabini klingt so.
Klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus American Gladiator und italienischer Restaurantbesitzer.
Also wirklich, ohne Witz, da ist der neue Schüler. Er heißt Blaze.
Geil. Sabini.
Ja. Es klingt irgendwie italienisch, ich weiß gar nicht.
Blaze Sabini.
Oh.
Genau, und da stellen sie ja dann Harry.
Ja.
Und da haben wir dann wieder so einen Moment, wo Malfoy zögert.
Anders wie Goyle, der scheinbar so richtig geil drauf ist,
Leute umzubringen. Wobei das ist eine durchaus amüsante Szene. Der Gag ist schon uralt, aber er funktioniert hier wunderbar. Nämlich, wenn dann Ron ihn hinterherläuft, wegen, das ist meine Freundin! Und kommt dann irgendwann zurück und hinter ihm einfach so ein Meer von Flammen, weil Goyle irgendwie mit Dämonsfeuer wohl er gespielt hat, ist jetzt falsch gesagt, aber ich sag mal so, Goyle verbrennt sich selbst die Finger.
Mhm. Ja, im Gefecht, ja.
Genau, also so Feuerdrache und sowas alles kommt dann auf. Und dann dachte ich mir ehrlich gesagt so, Alter, scheiße, dieser ganze Raum der Wünsche fackelt gerade ab, ne? Wer weiß, welche Schätze da noch gewesen sind.
Ich wünsche mir eine Sprinkleranlage.
Aber selbst die hätte ja nicht geholfen. Das ist ja das Böse an diesem Dämonsfeuer. Das kriegst du nämlich nicht mit Wasser gelöscht. Mhm. Und auch nicht mit normaler Magie. Das ist
Feuerlöschschaum? Stickstoff?
Deswegen kann das Feuer aber auch die Horcruxe zerstören. Das benutzt nur keiner, weil das so, also das ist so mächtig, dass das eigentlich ein normaler Zauberer kaum unter Kontrolle halten kann.
Ja, wie wir an Goyle sehen, ne? Weil,
genau.
Ja, also eigentlich wird das Diadem dann mit einem Double Kill getötet, weil es wird einmal von dem Basiliskenzahn so ein bisschen durchbohrt und dann tritt Ron es auch noch in die Flammen, also in dieses Dämonsfeuer.
Das ist eine geile Szene, ja.
Ja,
genau.
Und Harry hat sich auch entschieden, Malfoy und Sabini zu retten vor den Flammen.
Oder wie Ron es sagt, wenn wir dabei draufgehen, bringe ich dich um.
Genau.
Ich kann ihn absolut verstehen.
Ich weiß gar nicht, hat irgendjemand Strichliste geführt? Wie viele Horcruxe haben wir denn noch?
Da will ich ehrlich sein, bei der ersten oder zweiten Sichtung bin ich da irgendwie nicht mehr mitgekommen. Und es war mir auch irgendwie egal. Es hat mich jetzt auch nicht irgendwie gestört, aber es hätte mich nicht überrascht, wenn sie jetzt auch irgendwie noch eine rausgezogen hätten. Hier, das ist das Samurai-Schwert von Zauberer Tanaka. Das müssen wir auch noch erledigen. Das wäre mir dann auch egal gewesen. Also.
Ja. Ich wusste es nur noch, weil ich das von den Büchern noch wusste, dass halt dann noch die Schlange und Harry übrig waren.
Ja.
Drei kehren ja dann in die große Halle zurück und wie wir ja bereits gesagt haben, es ist eine Kriegssituation. Also die Kämpfe toben und wir sehen auch die ersten Opfer von diesen Kämpfen und das finde ich auch sehr eindrucksvoll. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Ex-Freundin von Ron...
Lavender
Brown, habe ich mir aufgeschrieben.
Okay.
Genau, die liegt da als erstes Opfer. Ich glaube, die wurde irgendwie von einem Werwolf zerfleischt oder so.
Und ja, der nuckelt so ein bisschen an ihr, ja.
Sehen wir auch das Schlimmste.
Ja.
Aber da nochmal...
Ja?
Aber da nochmal...
Ja, soll ich sagen, oder?
Ich hätte nochmal eine Frage vorweg, ja, bevor wir dazu kommen. Was macht der Feldherr quasi, wenn seine Leute im Gefecht sind? Er geht ins Bootshaus.
Ja. Ja, gut, aber er hat ja ein anderes Ziel. Er hat ja ein anderes Ziel noch.
Ja, aber ich fand es trotzdem so geil, dass er erstmal, alle sind so am Kämpfen und los und rein und bam, bam, bam. Und was macht Voldy? Ja, ich gucke erstmal ins Bootshaus, ne, und labere hier nochmal ein bisschen Lucius umher, ja.
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 Aber das passt ja dann auch wieder, weil Voldemort ist ja ein ziemlich arroganter Bastard, ne?
Ja. Das stimmt.
Also von daher passt das schon, finde ich.
So, jetzt hast du es raushauen.
Ja, also wer da noch auf den Bahnen liegt, sind Lupin und Tongs, die auch noch, das sah jedenfalls aus dem Tod, auch noch irgendwie Hand halten, ja, oder so. Und Rons Bruder Fred. Also George hat ja sein Ohr verloren und Fred verliert sein Leben. Und das ist natürlich, also das ist eine ganz schlimme Szene, vor allem, weil wir auch nicht wirklich sehen, wie die alle sterben. Wir werden vor vollendete Tatsachen gesetzt, genauso wie Harry.
Mhm. Aber
das ist schon echt krass. Also Lupin so war ja die letzte Brücke sozusagen zu seinem Vater. Also war ja von, jetzt mal von Wurmschwanz abgesehen, die waren ja da diese Truppe damals. Sirius, Lupin, Wurmschwanz und war da noch jemand? James.
Harrys Vater.
Ja, genau, genau. Und stirbt halt auch... Die letzte. Und Tongs war ja schwanger.
Mhm.
Und sie hinterlassen das Kind.
Ja, und sie hinterlassen das Kind. Das war noch sehr jung. Oh.
Das hat mich richtig mitgenommen, weil ich dachte so, oh, nicht noch. Also, weißt du, schon wieder ein Kind, so was beide Eltern jetzt im Krieg verliert. Oh.
Aber das ist auch wieder ein bisschen unbefriedigend, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht so
genau
unbedingt gewaltgeil.
Genau, das Kind hätte auch sterben sollen, ne?
Nein, ich bin ja nicht so unbedingt gewaltgeil, ne? Aber dann irgendwie so tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, so vor verendete Tatsachen gestellt zu werden, von wegen, ja, die liegen da, sind tot, ne? So, okay, weiter geht's. Das ist so ein bisschen, mir fehlt da die Luft zum Atmen.
Vor allem, weil halt eben gerade Lupin und halt eben Fred Weasley schon seit längerem mit dabei sind. Jetzt nicht in jedem Teil wirklich wichtig waren, vor allem Fred nicht, aber die waren immer irgendwie präsent. Deswegen habe ich einfach meine Probleme damit, dass der ihren Tod nicht gezeigt wird, aber halt Hedwigs Tod. Ja. und ich muss auch sagen, es ist mir tatsächlich nicht eindringlich genug. Ich finde, dass der Film sich da nicht traut, wirklich mal richtig krass und heftig mal diesen Schmerz zuzulassen. Es ist mehr so ein toter A, das ist übrigens der, toter B, das ist die, toter C und jetzt weiter.
Ja, genau. Mhm.
Ja, aber der Unterschied war halt, Hedwig war an Harrys Seite, also Harry war ja dabei und er war ja nicht dabei, wie Lupin und Tongs gekämpft haben. Mhm. Und also das ist auch, da habe ich auch so ein Problem damit. Also sonst ist der Film immer so ein bisschen, ja, wir zeigen euch trotzdem noch ein paar Sachen außerhalb von Harrys Sichtfeld. Und da halt wieder nicht. Mhm. Aber ich denke mir halt so ist es halt im Krieg, ne? Also,
aber wir haben. Ja. Aber bevor wir da hinkommen, haben wir ja noch einen Toten. Den hast du unterschlagen.
Ja.
Mhm.
Außer Goyle im Feuer.
Ja.
Weil wir haben ja noch das Bootshaus, weil Lucius hat ja den Auftrag, Snape zu holen.
Ja, aber genau, das kommt jetzt.
Das kommt danach.
Das kommt erst jetzt.
Ja. Kommt das erst jetzt? Ich habe mir das aber anders aufgeschrieben in der Reihung.
Nee, das ist wirklich
hast
so.
Hast du wohl auf dein Handy geguckt?
Ja.
Das kann sein.
Da sieht man halt den toten Fred und die Familie Weasley kurz trauern und dann kommt dieser Schnitt zum Bootshaus. Ja.
Ja. Und dann kommt der Snape.
Okay, es ist mittlerweile sehr spät beim Podcast.
Das ist echt gemein. Ich wollte die ganze Zeit irgendwelche Witze machen von wegen Snape, I've got the power. Aber oh gut, das lasse ich ja nicht.
Ich kann darüber nicht lachen. Das muss jemand anderes erzählen, sonst weine ich. Oh.
Ja, also Snape und Voldemort haben ein Gespräch und Voldemort macht halt Snape sehr deutlich, dass dieser Elderstab Voldemort nicht richtig dient, was daran liegt halt, dass der Elderstab halt Snape gehört, weil er halt Dumbledore ermordet hat.
Was ja nicht stimmt, wie wir noch erfahren.
Was nicht stimmt, genau. Aber das weiß Voldemort, aber das wollen die gerade nicht. Und ja, und er bringt halt ja Severus Snape um mit seiner Schlange.
Das ist übrigens eine sehr üble Szene.
Ja. Aber eine unglaublich gute Szene, weil, man muss sagen, wie ist das nochmal, Ron, Hermine und Harry sind irgendwie am Bootshaus, irgendwie da drunter im Keller oder so. Und wir sehen halt nur, wie die Schlange auf Snape zukriegt, der halt schon unten in der Ecke kauert. Und dann wechselt die Perspektive zu halt unseren drei Helden. Und wir hören nur diesen dumpfen Schlag von der Schlange, so 2-3 Mal. Und dazu halt die Wand, die sich so bewegt.
Wir sehen es aber auch durch das milchige Bootshausglas von den Fenstern.
Ja.
So ein bisschen Schattenspiel.
Ja, aber du siehst nicht direkt. Ne? Und das ist gut super. Gemacht. Das ist sehr gut gemacht.
Böse Nagini.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Nagini, fressen. Ja.
Das ist aber auch so ein bisschen, also ich fand, das war so eine eigene Art von Ironie schon fast, weil er ist ja der Zaubertränkemeister, der immer davon erzählt, dass er den Tod in Flaschen stopft und ein Gegenmittel gegen jedes Gift hat.
Oh.
Und dann stirbt er halt an einem Schlangenbiss. Das ist halt irgendwo schon fies.
Voldemort geht ja dann, weil er hat
lalalala.
Den Zauberstab. Ne?
Ich gehe jetzt ins nächste Bootshaus, guck mal, wie es da aussieht. Genau.
Und Harry betritt ja dann das Bootshaus und Snape lebt noch mit einer größeren Fleischwunde am Hals.
Ja. Es ist nur eine Fleischwunde. Ja.
Und auch da und wieder hätten sie mal einen Heiler gehabt.
Ja, auf jeden Fall hat er da eine Träne und er sagt zu Harry, dass er sie auffangen soll. Also er kann es kaum noch sagen, er deutet es nur irgendwie an mit den Händen und hat natürlich auch eine Fiole dabei, weil was wäre er sonst für ein ehemaliger Zaubertrankprofessor?
Ja.
Oder nee, warte.
Die hat Hermine in der Tasche.
Ja, so, Hermines Tasche, aber ich glaube,
Snape hat sicherlich auch einen.
Ja,
also ganz ehrlich, in dieser Szene zu fragen, woher die Filio kommt, ist egal. Ganz ehrlich. Also das ist
wo kommt die her?
Aber es wird erklärt. Auf jeden Fall wird die Träne aufgefangen und dann gehen sie zum Denkarium und lösen damit so ein paar Fragen. Und auch, also man kann ja auf zwei Wegen irgendwie Erinnerungen weitergeben. Einmal, indem man sich da solche Erinnerungsfäden aus der Schläfe zieht mit einem Zauberstab und dann halt über so eine Träne. Und was wir da erfahren, ist schon echt krass. Und das ist meiner Meinung nach mit der stärkste Moment auch des Films.
Es macht also auf jeden Fall aus Snape die tragischste Figur des ganzen Harry-Potter-Universums.
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Wir haben ja schon gesagt, er ist unglaublich begabt, ja. Eigentlich würde ihm die Welt offen stehen. Er wurde halt als Schüler nicht so gut behandelt, aber er opfert sein Leben, seine Karriere, eigentlich alles für seine Liebe, die er aber auch nie bekommen hat.
Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn daran bitte tragisch? Er hat einmal einen Korb gekriegt und statt die Frau in Ruhe zu lassen, lüstet er ihr noch 35 Stalker. Jahre nach.
Auch Stelzböcke haben Gefühle, Sarah. Bitte.
Ganz ehrlich, er kriegt einen Korb, geht daraufhin zu dem Äquivalent von Hitlers Angehörigen, bis er merkt, oh shit, der Hitler möchte die Frau töten, die ich total cool finde, geht dann wieder zu dem anderen Typen, verrät aber trotzdem die Frau, die er liebt.
Du musst da mit einer romantischen Sicht rangehen, Sarah. Mit einer romantischen Sicht.
Das ist nicht romantisch.
Ich bin Team Snape. Ich verachte James Potter und so. Den kann ich überhaupt nicht leiden, weil wir erfahren, dass Snape ja sehr gemobbt wurde.
Mhm.
War aber schon sehr früh mit Lily befreundet und die waren unzertrennlich. Und Snape hat sehr ungesunde Mechanismen gefunden, um da irgendwie mit dem Mobbing umzugehen. Also es gibt ja dann auch die Szene, wo er Lily leider Schlammblut nennt und auch von Schlammblut eine gewisse Sicht hat. Also wir wissen ja auch gar nicht, wie er so aufgewachsen ist. Wir sehen halt nur, dass er gemobbt wurde.
Aber kurze Frage, weil du sagst, dass du James Potter nicht leiden kannst.
Ja.
Natürlich, also er hat ihn gemobbt als Kind, aber er war halt auch Kind. Oder geht das auch noch weiter? Weil
Nein!
Aber es ist schon schlimm
genug. Ja, natürlich ist es schlimm, aber ganz ehrlich, ich verrate dir mal was. Einer der nettesten Menschen, die ich kenne, der Thomas. Ich glaube, auch der war als Kind gerne mal ein Arschloch zu anderen Leuten. Das gehört zur Kindheit leider dazu. Das muss man nicht gut finden, aber das muss ja nicht heißen, dass dieser James Potter dann bis zu seinem Lebensende so ein Arsch war.
Aber ich glaube, Snape war schon gezielt das Mobbing-Opfer so von der Clique um James drumherum.
Mhm. Aber das war er halt nicht mal bis zum Ende der Schule. Als James und Lily zusammengekommen sind, hat James schon aufgehört, ihn zu mobben.
Ja, genau. Ja, weil er mit Lily irgendwie ein bisschen anbandeln wollte. Hier, guck, ich höre auf, deinen komischen Freund da zu mobben. Lass uns jetzt zusammen sein.
Oh, das ist interessant. Zwei Perspektiven knallen aufeinander. Bitte mach weiter. Ja, genau. Mach weiter.
Also nur weil die Person, also nur weil man einen Korb bekommen hat und die Person hat einen, also es ist ja nicht so, dass Snape vor ihrer Tür die ganze Zeit gestanden hätte, sondern er hat sie halt einfach weitergeliebt. So, okay, das ist doch sein Recht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er übergriffig wurde.
Ja, doch, nämlich auf das Kind von ihr und andere Kinder. Ich meine, die größte Angst, die Neville in seinem gesamten Leben hatte im dritten Jahr,
war Snape.
Was sagt denn das bitte über deine didaktischen Fähigkeiten als Lehrer aus, wenn dein Schüler, dessen Eltern in den Wahnsinn gefoltert wurden, die er täglich sieht oder öfter mal sieht, das heißt, er sieht gefolterte Opfer, aber du bist gruseliger? Was sagt denn das über dich als Lehrer aus?
Vielleicht, weil Snape hier so ein toller Zauberer ist, vielleicht war das eine gefakte Träne. Weil er hat sich gedacht, ey, wenn ich jetzt schon hier abtrete, dann wird dort zumindest nach dem Tod rauskommen, dass ich voll der krasse Superdude war.
Ich meine, Snape ist ja wirklich ein sehr ambivalenter Charakter. Das wird hier, glaube ich, so schon sehr deutlich. Mhm. Und das kommt
ich möchte da noch weiter drüber reden.
Ja, kannst du ja auch. Ich will das nur ganz kurz vielleicht ein bisschen diplomatisch auffangen. Weil die Szene, die du am Anfang ja vorgelesen hattest, da wird das ja sehr stark deutlich. Ne? Also, weil Dumbledore ihn ja auch so ein bisschen fertig macht. Dann von wegen so, was ist denn los, Snape? Hast jetzt Gefühle entwickelt? Ne? Das war doch vorher nicht so. Also, dass Snape schon im tiefen Inneren durch seine Erfahrungen, die er auch hatte im Laufe seines Lebens, so abgestumpft, abgestorben ist in vielen Bereichen und dann natürlich bei Slytherin auch reingesteckt wurde und dort auch irgendwie Macht für sich kennengelernt hat. Mhm. Und gleichzeitig aber trotzdem diese Liebe in ihm existiert, bezogen natürlich auf Harrys Mutter und ein bisschen dann nachher später auch übertragen auf Harry, wenn auch auf eine verquere Art und Weise. Aber das sind so diese zwei Herzen, die in seiner Brust schlagen, die dann zu diesen Konflikten einfach führen und Dumbledore ihn dann steuert.
Wäre es vielleicht möglich, dass er mit Lily sogar einmal ein Schäferstündchen hatte, nämlich 9 Monate vor Harrys Geburt?
So, es gibt Fanfictions. Ich schicke dir mal eine Auswahl. Ich schicke dir eine Auswahl.
Nein, ich will es nicht wissen. Nein.
Aber das Ding ist ja, also ja, ich sehe das auch ein im Sinne von, er hatte eine schwere Kindheit und ja, er darf sie auch lieben, wie er will. Lass es das alles gut sein. Aber er ist ein erwachsener Mensch, der also um die 30 ist, wenn die Serie beginnt. Und er lässt seinen ganzen Frust, dass er da jemanden geliebt hat, der jetzt tot ist, der weg ist, blablabla, an 11-Jährigen aus. An 11-Jährigen.
Wobei man ja nicht vergessen darf, dass es ja auch darum geht, dass er damit Voldemort aufhält. Und wenn Voldemort an die Macht käme, dann ging es doch weit mehr 11-Jährigen schlecht.
Und außerdem ist es immer noch das, also bei beiden besser, als wie es früher scheinbar in Hogwarts war, mit täglicher Folter und Kerker. Also von daher.
Ja, also ich verstehe schon, dass ich verstehe schon, dass man Snape in dem Sinne da nicht als Charakter mag, weil klar, er macht Dinge, die eine Lehrkraft nicht machen sollte. Zeitgleich kann ich mir aber auch vorstellen, wie zerrissen er einfach ist, weil er muss dieses Kind beschützen, das er eigentlich hasst, weil es ist nicht sein Kind, aber es hat etwas von der Frau, die er sehr geliebt. Also es war ja nicht so, er war einfach nur verliebt oder er hat sie einfach nur so ein bisschen geliebt, sondern es ist sehr selten, beziehungsweise es kommt eigentlich gar nicht vor, dass sich zwei Menschen sozusagen einen Patronus teilen, beziehungsweise dass der Patronus derselbe ist. Deshalb ist Dumbledore auch so erstaunt, dass Snape diese Hirschkuh hervorrufen kann, weil das war nämlich der Patronus von Lily. Das heißt, dass das auch schon so eine Liebe auf einer ganz anderen Ebene war. Und wenn wir uns jetzt auf den Film beziehen, die Szene, in der Snape in dieses Kinderzimmer stürmt und Lily im Arm hält und weint, da habe ich immer Tränen in den Augen. Das ist so schlimm.
Ja, und das arme Baby lässt er einfach links liegen.
Eigentlich. Ja, das sind wir wieder bei dem Thema, ne? Er ist ein Erwachsener. Also, wobei, das kann ich ihm sogar noch halbwegs verzeihen,
ja, ja, das ist
weil
auch okay,
da
ja.
ist er irgendwie so 20 oder so.
Ja.
Und dass du dann vielleicht nicht gerade an das Baby denkst, was da halt relativ entspannt liegt, kann ich noch fast verstehen. 10 Jahre ja. später ist das ein anderes Thema.
Seine Liebe ist schon ein bisschen obsessiv. Ich gebe es ja zu, aber sonst.
Was ich aber, ganz schön finde bei diesem Rückblick, nenne ich es mal, wenn er sich mit Dumbledore unterhält und Dumbledore ihm halt so diesen Plan offenbart, hatte ich das Gefühl, und das hatte Alan Rickman auch ganz wunderbar gespielt, dass ich da das allererste Mal den echten Snape sehe. So wie er redet
ja
und
nie,
so.
Wen er spielt, wirkt ja.
ganz anders, ne, als sonst.
Ja, ich frage mich halt auch, wie viel ist davon geschauspielert? Also wie viel denkt er, sehen ihn mögliche Todesser oder irgendwelche Spitzel, die dann irgendwie, und wie viel davon ist Frust, weil er sein Leben hasst oder so? Das ist auch nicht.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er schon ein bisschen Spaß hatte, seine Schüler zu foltern.
Definitiv.
Also, das glaube ich auch. Das macht er nicht, weil er muss. Aber wie du schon gesagt hast, er muss halt die ganze Zeit davon ausgehen, dass irgendwelche Spitzel von Voldemort da auch daneben stehen, ne?
Ja, und so bösere Lehrercharaktere haben wir ganz oft. Also ich weiß nicht, warum ich jetzt daran denken muss, aber an Heidi. Ihr kennt vielleicht Heidi und da gibt es ja dieses Mädchen, was im Rollstuhl sitzt, so, und die ist ja, glaube ich, oder Heidi kommt da in der Schule und da ist diese Fräulein Rottenmeier und die ist ja auch so.
Ach, ja.
Die ist für mich so Snape in weiblich. Also das ist schon so ein Charaktertyp, der gerne eingesetzt wird. Und da fand ich es dann gut, dass Rowling ihm, obwohl sie das sonst nicht so gut kann, so ambivalente Charaktere zu zeichnen, schafft sie das bei Snape wirklich richtig gut.
Ja. Ja, wobei man sagen muss, dass diese Ambivalenz erst gegen Ende auftaucht. Ne? Also davor
ja,
im ersten.
Aber rückblickend.
Rückblickend, ja. Das ist, ja. Rückblickend ist.
Ja, aber witzig ist halt, wenn du dann zum Beispiel die Bücher nochmal liest oder die Filme nochmal guckst, dann merkst du halt schon, okay, der hat vielleicht nicht nur gedacht, ich bin hier böse McBöse-Böse, sondern da hängt halt noch wirklich was dahinter.
Ich bin nämlich böse McBöse.
Das ist echt interessant an dem Charakter. Ja, genau.
Ja, das ist schon gut gemacht. Während wir diese ganze Erinnerungsszene auch haben, haben wir ja auch schon die Situation, dass es nochmal erstmal so einen kleinen Waffenstillstand auch gibt.
Ja, um eure Toten zu begraben.
Genau, begrabt eure Toten. Gleichzeitig gibt es das nächste Ultimatum, dass ja Harry dann alleine in den Wald kommen soll.
Ja.
Ja, darf ich übrigens sagen, dass ich generell Voldemort einfach cool finde, wie er da gespielt wird.
Also,
richtig creepy.
Ja, also ja. Das ist richtig, richtig gut. Ja.
Ich muss sagen, mich hat's genervt, weil es hat mich erinnert, wie der so spricht, gerade in diesen Gedankenübertragungen nächstes Mal, wie diese YouTuber, die dieses ASMR machen, oder wie das heißt.
Ah!
Es kotzt mich so an, es nervt mich so, ich hasse das.
Voldemort hat's gemacht, bevor es cool war.
Ja, genau.
Das ist mir aber auch aufgefallen in den ganzen letzten Sätzen, die so Voldemort spricht, weil dann hatte ich dann irgendwann auch zu meiner Frau gesagt so, hey, soll ich auch nur noch so reden?
Ja.
Da war sie natürlich schon total abgenervt von mir.
Ich rede so, weil ich in deinem Kopf bin. Könnte auch normal sprechen, aber warum sollte ich?
Ah, das war natürlich
böse.
Gut.
Ja, genau.
Und gleichzeitig erkennen wir ja, dass Voldemort richtig dumm ist eigentlich auch, ne? Weil er ja nie auf die Idee gekommen ist, dass seine Seele ja nochmal abgespalten wurde und in Harry existiert. Da kommt ja nicht mal ein Ansatz ja drauf.
Das ist Verdrängung oder so.
Ja.
Aber es wird auch irgendwie gesagt, dass es Teil seiner Seele nach diesem Todesfluch dann sich das nächstbeste lebende Objekt sucht. Und das war halt eben Harry. Und ich dachte, mein krankes Hirn so, was ist, wenn da eine Fliege wäre? Oder eine Zimmerpflanze oder so? Ja, oder sie hätten einen Hund.
Voldemort, die Tulpe.
Aber was ich vorgelesen hatte, da sagt ja Dumbledore auch in einem Nebensatz, vermutlich wird er es tief in sich schon wissen.
Ja, aber scheinbar ja nicht, ne?
Ja.
Wobei da ja auch wieder das Pronomenspiel gespielt wird. wird er es wissen, da bin ich mir immer nicht sicher, ob er Harry oder Voldemort meint in dem Satz. Stimmt,
ja. Ja, eigentlich war Harry, glaube ich, gemeint. Ja. Also, dass wobei Harry weiß, was er in Auftrag er hat.
Wobei ich teilweise auch das Gefühl hatte, dass Voldemort Harry auch gerne auf seiner Seite hätte. Also so.
Let's be friends.
Genau. Nee, komm, also so. Komm, wir haben jetzt ein bisschen umgemordet, ne? Lass mal Freunde sein.
Ja. Ja, so, du bist irgendwie mein Erbe und so. Keine Ahnung. Da hatte ich dann kurz das Gefühl, dass er ihn gerne ohne diesen Kampf auf seiner Seite hätte.
Meinst du, das ist so eine Joker-Batman-Beziehung? So Frenemies?
Ich glaube einfach, Mireille hat zu viele Fanfictions gelesen.
Nein!
Jetzt stelle ich mir vor, wie die beiden Händchen haltend so über den Strand spazieren, dazu läuft so, you are my best friend. Ja.
Nee, sie essen Eis und die Malfoys müssen daneben stehen.
Oh, stimmt.
Ich sage jetzt nicht, welche Fanfictions ich vorzuge, das gehört woanders hin. Wir können ja einfach mal weiterspringen.
Ja. Ja.
Harry muss sterben.
Das sage ich dir im ersten Teil, aber mir hört ja keiner zu.
Ja. Dumbledore versucht es auch seit dem ersten Teil und trotzdem überlebt der Junge immer wieder.
Aber Harry Potter tut mir so leid, weil er will ja eigentlich kein Held sein. Er will doch einfach nur in die Schule gehen, ne? Und
ja.
Ja. Da können wir ja tatsächlich nochmal über diese Heldengeschichte reden. Das ist ja jetzt auch, der erste Harry Potter Podcast ist ja schon raus und es gibt schon auch fleißig Kommentare. Wir machen jetzt den letzten gerade. Und da kamen ja auch schon Kommentare von wegen klassischer Heldengeschichte. Und ja, vielleicht kann man den ersten Teil da auch so ganz gut drauf aufdröseln. Aber ich finde trotzdem, dass Harry nicht der typische Held ist, genau weil du sagst es ja gerade nochmal, eigentlich will er nur in Ruhe zu dieser Schule gehen und eigentlich will er auch liebsten in Hogwarts bleiben und so ein bisschen chillen und alle sollen ihn in Ruhe lassen.
Aber ganz ehrlich, dieses ich habe keinen Bock, Held zu sein, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also ja. Ich sag nur hier, stopp langsam oder so. Der hat auch
John Frodo, der hatte auch keinen Bock auf den Ring.
Ja. Ne, Frodo war auch nur, boah, bevor die jetzt sich eh totkloppen, mache ich es halt eben schnell, ne? Und war dann kurz überrascht, dass, ach, so weit ist das also, oh scheiße.
Ich finde auch, du kannst diese Heldengeschichte ganz gut auf die einzelnen Bücher oder Filme jeweils mappen. Weil jeder Film selber, der fängt halt an mit, ja, wir haben eine Welt, die ist erstmal so und so aufgebaut, da kommt irgendetwas, was das einbrechen lässt.
Ja.
Dann muss halt Harry dazu kommen, irgendwie am Ende das aufzulösen. Und dann haben wir die Auflösung und dann ist erstmal wieder Sommerurlaub.
Und denk dran,
6 Wochen Eis essen.
Und denk dran, auch ganz wichtig für einen Helden sind immer Selbstzweifel. Immer. Ganz wichtig.
Ja,
immer.
Genau. Und irgendwie ein Tiefpunkt, den hat er irgendwie auch in jedem Buch.
Wobei, wäre ja auch scheiße, wenn nicht, weil ansonsten wäre die Geschichte ziemlich kurz, ne?
Und heute machte ich ganz in Ruhe meine Hausaufgaben. Yay! Es ist einmal nichts passiert.
Wobei ich mir das teilweise echt gewünscht habe, so einfach mal ein Jahr Ruhe, so dass du so ein bisschen, oh, und hier ist magisch das und dort und dann gehen wir mal nach Hogsmeade.
Ey, das wäre, glaube ich, der langweiligste Film
ja,
ever
aber
geworden.
Ganz ehrlich, das hätte ich so gefeiert, stell ich mal vor, in dieser Höhepunkt der Pottermania, so nach Buch 5 oder so, kommt dann Buch 6, Harry Potter und das ganz normale Schuljahr und wirklich auf 480 Seiten schreibt J.K. Rowling einfach wie Harry Potter einfach normal zur Schule, also in Hogwarts normal, in Anführungszeichen, zur Schule geht, seine Hausaufgaben macht, das hätte ich, glaube ich, gefeiert.
Da wäre ja trotzdem genug passiert. Also
absolut, ja. Absolut.
Ich stelle mir gerade vor, so, und dann bekam Harry Potter eine schlechte Note. Für ihn brach eine Welt zusammen. Doch Hermine baute ihn wieder auf.
Ja. Und Harry redete, aber Hermine, eine 4- und dann diese ekelhafte Pickel auf der Stirn.
Genau. Dazu 2 Sachen. Erstens, Voldemort versucht ja Harry alles zu ermöglichen, dass er zumindest das Schuljahr über seine Ruhe hat. Der greift nämlich immer zum Ende an.
Stimmt,
also, ja. Er versucht sein Bestes hier. Und wenn ihr schon Angst habt, wenn ihr euch schon Sorgen um Harry macht, stellt euch mal vor, ihr seid Hufflepuff Nummer 23, der einfach nichts mit dem ganzen Kram zu tun hat. Wenn da mal zwischendurch so ein verwunschener Lehrer über die Füße läuft, dann ist da so eine Riesenschlange, die vor euch lang schwirrt. Nächstes Jahr ist dann so ein Massenmörder, der die Schule einbricht. Danach habt ihr so ein Turnier, wo irgendwie alle sterben. Dann kommt so eine psychopathische Lehrerin, die alle einschließen lässt. Und du denkst dir so, ich will doch nur zur Schule gehen.
Es müssen auch immer im Sommer geile Gespräche sein, wenn die Kids dann zurück nach Hause kommen. Na, wie war da dein Schuljahr? Ja, fürchterlich.
Aber stimmt.
Und Harry hat wieder was
gemacht. Aber stimmt, Sarah, wo du sagst, es wundert mich, dass bis auf Ron, Harry und Hermine die anderen Schüler keine roten Shirts anhaben.
Ja, stimmt. Also Red Shirts,
das ist halt
ja.
Hufflepuff Nummer 12. Bitte zieh jetzt den Kopf ein.
Aber jetzt könnt ihr mir tatsächlich mal erklären, warum zum Teufel stirbt Harry nicht?
Doch, er stirbt.
Ja, aber er stirbt, ja klar, aber warum kommt er zurück? Also warum ist er Zombie-Harry?
Weil Der Avada Kedavra-Fluch tötet eine Seele. Und Harry hat zwei Seelen. Der hat ein Backup. So. Weißt du, Jesus saves, Buddha das incremental Backups.
Aber woher weiß Harry man auch denn, dass dann auch nur Voldemorts Seele...
Genau, also, es hätte ja auch sein können, dass Harrys Seele stirbt und dann Voldemort Harry, plötzlich Harry doppelt ist.
Aussuchen. Harry durfte das aussuchen, weil seine Seele die vollständige war. Also Voldemorts Seele war ja dieses kleine verkrüppelte Ding unter der...
Ja, das sieht irgendwie süß aus, ne?
Diese Zwischenwelt, ne?
Genau.
Die finde ich auch spannend.
Er ist in dieser Zwischenwelt und er kann sich jetzt entscheiden, ob er sozusagen mit der Seele geht und stirbt. Mhm. Das wäre halt in den Zug einsteigen und wegfahren. Oder er geht halt zurück, weil die andere Seele wird mitgenommen. Er hat die Wahl. Und gleichzeitig, darf man auch nicht vergessen, ist er gerade der Meister des Todes. Er hat nämlich jetzt gerade den Umhang über die Familie, den Stein, den er von Dumbledore bekommen hat, und ihm gehört der Zauberstab.
Stimmt. Das ist voll die Badass-Ausrüstung, ey.
Ja, und dann gehst du dahin, so nach dem Motto, hier, ich habe eh eine Seele übrig, ich bin der Chef vom Tod, ja, schieß mich halt ab. Hm. Was willst du machen?
Was ich dazu sagen kann, also zu der Szene, ist, dass die unglaublich schön aussieht, wenn er da in dieser Geisterwelt von King's Cross ist und wie dann dieses embryonal verkrüppelte Voldemort-Baby da sehen. Was echt, also ich bin da hin und her gerissen. Zum einen finde ich, hat es schon irgendwas Niedliches, aber ja, irgendwie genau, ne? was sehr Abstoßendes. Ja. Also es tut mir leid, dieses Wesen irgendwie.
Also es, das tut's Harry ja auch.
Ja, es erweckt wirklich Mitleid. Und diese ganze Szene ist sehr schön. Ich hatte jetzt auch bei der Zweitsichtung grob das Gefühl, ich habe verstanden, worum es jetzt eigentlich geht. Das war bei der Erstsichtung nicht der Fall. Bei der Erstsichtung so, okay, können wir jetzt bitte einfach weitermachen? Ich will ehrlich, dass der Film aufhört. Also es war wirklich schön. Wirklich, ja, das ist eine schöne Szene.
Es ist, glaube ich, auch das Abstrakteste, was wir von J.K. Rowling jemals gesehen haben, also was sie geschrieben hat.
Aber danke für die Erklärung, das macht tatsächlich auch Sinn. Ja,
ja, das habe ich irgendwie auch nie so 100% gerafft, aber jetzt schon.
Ich habe mich da sehr lange mit beschäftigt, weil ich immer dachte, das kann doch nicht sein.
Ich habe die Sarah gebrieft.
Alles durchgegangen.
Ich habe die Sarah gebrieft und gesagt, Sarah, pass auf, ja, gegen Ende des zweiten Teils, da werden die dich echt hart rannehmen, da musst du auch Antworten bringen, ist das klar? Und da hat Sarah gesagt, okay, ich gucke mir den Film Nummer 8 mal jetzt an und lies das
Buch. Genau, ich gehe nochmal ins Studium. Genau.
Was jetzt danach folgt, das finde ich auch eine sehr, sehr starke und schöne Szene. Also Harry entscheidet sich ja dann dafür, weiterzuleben. Mhm. Und Voldemort möchte nicht selber zu Harry gehen, um nachzugucken, ob er noch lebt, sondern schickt jemanden vor, und zwar Narcissa Malfoy, die Mutter von Draco Malfoy. Ja. Und sie erkennt, dass Harry lebt, und fragt ihn dann im Flüsterton, was denn mit Draco ist und ob er denn noch lebt. Und das bestätigt Harry, und dann erklärt sie ihn für tot. Und das finde ich so, das macht diese Malfoy-Familie noch mal ein bisschen greifbarer und menschlicher, weil wir hier eine Mutter haben. Also wir hatten, glaube ich, schon mal, dass Narcissa Malfoy ja das totale Muttertier ist. Mhm. Und dass sie vielleicht auch gesehen hat, dass in einer Welt, in der Voldemort regiert, hat ihr Sohn keine Chance zu überleben, weil er zu schwach ist, und auch Lucius ist ja total gebrochen, und um ihre Familie zu schützen, sagt sie, ja, Harry ist tot. Und das finde ich echt krass. Also hätte ich damals nicht gedacht, dass sie das macht.
Das fand ich auch total cool. Und ich fand es auch cool, dass es zweimal Mütter sind, die ihn sozusagen, die ihm entgegentreten.
Ja.
Wow, ja.
Ich will noch wissen, was in diesem Sommer vorgefallen sein muss.
Sie hat kein Schöne Eis gekriegt. Sache.
Genau, Hagrid darf ihn ja dann tragen. Und dann gehen sie ja zurück zum Kampfgeschehen von Hogwarts.
Warte, zuerst hatte er das Baby im ersten Film in der Hand und jetzt den Körper, den er für tot hält.
Das muss auch echt hart gewesen sein für Hagrid, irgendwie die Momente dann. Geil ist ja auch, wie Hogwarts aussieht, ne? Hier so ein kleiner Trümmerhaufen, da so ein kleiner Trümmerhaufen, da brennt es so ein bisschen noch. Ne?
Ja, wrecked einfach.
Und dann sagt ja quasi Voldy von wegen so, ja, Kampf ist vorbei, Harry ist tot, ich hab's geschafft, ihr Säcke. Und ihr dürft mir jetzt alle beitreten. Ne? Das hattest du ja auch gesagt mit von wegen, er braucht ja tatsächlich auch die Reimblüter. Und das kommt ja dann da durch so ein bisschen. Von wegen, ihr dürft jetzt auf die Knie fallen und mir euren Treueschwur schwören. Und der erste, der vortritt, ist Neville. Und wieder, Neville ist die geilste Socke in dem Film, weil er sich dann ja quasi direkt dagegen stellt und sagt so, nee,
Und er darf was aus dem sprechenden Hut ziehen.
Genau, das sieht er ja vorher schon. Ne? Vorher hat er ja schon den Hut in der Hand und sieht so von wegen, da ist irgendwas drin. Das ist ja komisch.
Aber siehst mal, weil das habe ich auch nicht gerafft, weil ich sah halt, der hatte irgendwas in der Hand und er zieht ja dann dieses Schwert raus und mein erster Gedankengang war dann so, ach, der hat dieselbe Tasche wie Hermine.
Oh, nee, das ist der Hut, genau. Ja.
Der sprechende Hut.
Ja. Und ich fand das so schön, weil es ist ja auch die Aussage von Dumbledore im zweiten Teil oder so, so nur ein wahrer Gryffindor kann das Schwert aus dem Hut ziehen. Ja. Und Neville hat ja sein Leben lang überlegt, bin ich ein wahrer Gryffindor? Bin ich hier überhaupt richtig? Und dann kriegt er dieses Schwert.
Er ist ein wahrer Gryffindor. Geil ist ja dann auch, wie Harry dann quasi die Überraschung macht, so von wegen, Surprise, Motherfucker, ich bin noch am Leben. Und alle so, okay, scheiße, er hat ihn wieder nicht töten können, ich bin weg.
Ja, wie einfach wegläuft. Was?
Eine Sache, die ich noch ansprechen will zu Neville, ist, dass Neville, es gibt da so eine schöne Szene, wenn er auf, glaube ich, Ron und Hermine trifft, und er dann so voller Eifer ist bei diesem Kampf gegen diese Todesser und dann sagt so, danach, dann frage ich Luna, ob es mir ausgeht. Und das war ganz amüsant, weil Neville ist halt auch so eine Figur, die immer so nebenbei so mitlief, aber die wir jedes Mal gesehen haben, jedem Teil. Und wo man die Entwicklung auch wirklich nachvollziehen konnte. Und jetzt so diesen Schritt so, jetzt kämpfe ich gegen Todesser und danach hole ich mir mal ein Mädchen. Da dachte ich mir so, ja.
Aber Neville war ja schon von Anfang an ziemlich mutig. Also er hat sich ja schon im ersten Teil seinen Freunden entgegengestellt.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber halt immer noch so auf so eine kindliche Art, ne? Und jetzt so, ja, wie soll ich sagen, ohne jetzt wie so ein Pascha zu klingen, aber jetzt wird er zum Mann.
Jetzt denkt er sich halt, ich habe ein Schwert und deine Schlange ist tot.
Genau. Komm her, Luna, auf den Sonnenuntergang.
Genau, wie auf den Teestrahlen liegen wir hinweg.
Genau, aber wir haben jetzt wieder eine Kampfsituation. Alle kämpfen so ein bisschen rundherum, also zumindest die übrig geblieben sind von Voldy. Unter anderem ja Bellatrix, ne, die ja gegen Genie kämpft, unter anderem. Und wo ja dann die Mutter kommt und den geilsten Satz überhaupt in den Film raushaut.
Ja. Nicht meine Tochter, du Schlampe!
Das ist so geil, ey.
Molly ist großartig. Die Mütter sind echt starke Figuren in Rowlings Büchern. Genau.
Ja. Und Bellatrix geht ja dann auch drauf. Sehr spektakulär, wie ich finde.
Ich muss sagen, also die Szene ist schön, aber ich muss sagen, ich hatte mir irgendwie gewünscht, dass es Neville wird, weil der ja mit ihr auch noch eine offene Rechnung hat.
Ja, der hat aber anderes zu tun.
Ja, klar, aber irgendwie war das so,
Ja, aber ich fand das gerade gut, weil Molly war ja immer so ein bisschen die Mutter. Klar, die Kinder und der Vater, die hatten immer so, die Mama meckert. Mhm. Da hatten alle Angst vor, aber alle anderen waren so ein bisschen, die Molly, das ist halt die Mama von denen, ne? Ja. Da passt es. Die gibt immer was zu essen, die ist immer da, ist alles gut. Und dann sieht man sie mal kämpfen und merkt, okay, die ist aus einem Grund bei dem Orden dabei.
Genau, also
fand ich schon cool.
Neville hat ja dann das Schwert und darf ja dann Nagini köpfen. Ja, und dann haben wir nur noch Voldy und Harry, ne?
Der Showdown. Mhm.
Und der Fistfight. Eine Szene im Film, die ich bis heute nicht verstehe.
Fistfight?
Ja, die fangen irgendwann an so, da nimmt Voldemort Harry so und zieht ihn so an der Wand hoch und schiebt ihn so ein bisschen mit den Händen hin und her. Und ich denke mir so, du bist der stärkste Magier der Welt. Musst du wirklich dieses Kind jetzt hier physisch
hochheben? Aber was ich sehr schön fand, ist dann diese Szene, wenn sie sich halt eben dann durch diese Ruinen, nenne ich es mal, jagen. Und Harry Potter ihn dann packt an so einem Abgrund und sagt, okay, Tom, machen wir es gemeinsam. Wie soll ich sagen, das ist das erste Mal, dass man das Gefühl hat, Harry Potter ist ihm überlegen. Er kann es jetzt zu Ende bringen. Das war sehr befriedigend, fand ich.
Mhm. Ja, das war auch echt cool. Mhm.
Auch, dass er ihn Tom nennt, dass er hinter die Fassade von ihm blickt und sagt, los Tom.
Ja, und dann?
Und dann
ist Tom tot.
Ja, denn er möchte ja Harry mit dem Elderstab angreifen.
Dumme Idee.
Aber ihm gehört ja der Elderstab nicht wirklich. Deshalb prallt der Todesfluch, also Avada Kedavra, den er da auf Harry spricht, auf ihn zurück.
Ja. Das ist schon blöd.
Der löst sich in Asche auf. Ja.
Das ist auch eine geile Szene, wie er sich auflöst, so von wegen so Gone in the Wind.
Ja. Genau, und dann haben wir ja diese schöne Szenerie von dem zerstörten Hogwarts in dem Licht von dieser, weiß ich nicht, ob das Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang war. Auf jeden Fall sind da Harry, Ron und Hermine auf dieser Brücke. Mhm. Und das finde ich auch ganz schön. Es ist so ein bisschen so, es ist der Abschied. Und dann reden sie noch mal kurz und Harry zerbricht dann den Elderstab und wirft ihn weg, damit der nie wieder so missbraucht werden kann.
Oh, das hat mich noch gestört.
Dass er ihn weg zerbricht und wegwirft?
Naja, es gibt einen Teil im Buch, den er davor macht, den ich sehr extrem wichtig finde. Mhm. Bevor er ihn zerstört, repariert er nämlich damit seinen eigenen Zauberstab.
Ach so, stimmt, der ist ja immer noch
sonst
schief.
Sonst hat er
ne?
ja keiner.
Genau.
Er hat jetzt keinen mehr. Und da dachte ich mir, das ist für mich so ein Filmfehler, wo ich denke, hätte es euch wehgetan, das Tippen auf den eigenen noch zu zeigen? Oder
ja, gut, kauft sich halt,
zu erwähnen.
Kauft sich halt einen neuen bei eBay, ist jetzt nicht so wild.
Genau.
Ja. Das, was danach kommt, stört mich mehr. Das, also eigentlich endet der Film jetzt für mich. Das ist das Ende.
Genau, also das hätte ich auch als schöne Endszene empfunden. Ne? Also quasi das zerstörte Hogwarts im Hintergrund irgendwie, die Sonne, ich glaube, die Sonne geht auf. Also Hoffnung ist da. Ne? Das Böse ist besiegt und die drei Freunde stehen halt zusammen. Ende. Aber nein, wir erfahren ja noch ganz, ganz viele Infos, wie es denn 19 Jahre später aussieht, was mir völlig egal ist.
Das hat sich so wie eine Fanfiction angefühlt. So. Und den mag ich mit der zusammen und dann kriegen die zwei Kinder und dann heißen die so und so. Oh, das hat mich so aufgeregt.
Also das verwundert mich, weil ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich hätte es auch nicht gebraucht, aber für mich war halt einfach okay, die sind, also Ron und Hermine sind zusammen und Genie und Harry sind zusammen und man sieht halt noch irgendwie Draco mit seinen Kindern da rumgammeln. Und
wer hat Astoria Greengrass geheiratet, glaube ich, oder?
Ja, also für euch Harry Potter-Nerds ist es natürlich, ja, die, ne? Für Thomas und mich ist es so, ja, ist halt seine Ehefrau, wer immer das ist.
Ne? Ja, genau.
Und ja, er nennt seinen Erstgeborenen
Albus Severus.
Genau. Also so viel zum Thema Mobbing, ja.
Ja, das ist schon
Ich finde, das ist okay. Also ich hätte es auch nicht gebraucht, aber es stört mich jetzt nicht. Es wurde ja wirklich viel auf diese Szene rumgehackt von diesem Alters-Make-up und so.
Ich finde, das
ist alles okay gedreht worden. Ja. Was mich mehr interessiert ist, haben die ihre Kinder gleichzeitig bekommen?
Mhm. Ja, relativ also, Zeit da. Ja.
Also ich finde, in diesem 19 Jahre später gibt es eine schöne Szene, nämlich wo dann der Albus Severus, wo er dann sagt so, oh ja, ich weiß nicht, ob ich Slytherin zugeordnet werden möchte und so. Und wo Harry dann sagt, dass der mutigste Mann, den er jemals kannte, auch in Slytherin war.
Und lass mich raten, er kommt zu Hufflepuff.
Nee, ich weiß gerade gar nicht, was jetzt also, zugehört.
Laut ihrer eigenen Fanfiction, die da heißt Harry Potter and the Cursed Child, kommt er nach Slytherin.
Dabei sagt ihm Harry doch extra noch, dass er sich auch selber entscheiden kann, dem Hut das sagen kann. Aber scheinbar ist der Hut ein Arschloch geworden.
Ja, das kannst du nur machen, wenn du Harry Potter bist.
Was ich übrigens spannend gefunden hätte, ich glaube, das hätte ich wirklich abgefeiert, wenn die ihre Kinder zum Bahnhof bringen und du im Nebensatz erfährst, dass, was ich, Ginny und Harry seit 3 Jahren geschieden sind. Das hätte ich abgefeiert.
Ja, es ist halt alles so ein bisschen die Vorstellung von einer heilen Welt. Wir haben hier die einfachsten Paarungen, die es gibt. Natürlich ist Draco auch mit einer von Slytherin verheiratet und jetzt ist er ein bisschen netter geworden, aber eigentlich ist er immer noch so ein bisschen böse und ich fand es irgendwie langweilig.
Also wir sehen ja gar nicht, ob er noch böse ist. Ich meine, du siehst ihn einmal kurz da stehen mit seiner Frau und seinem Kind und dann lächeln sie sich so kurz zu und ich habe jetzt nicht rauslesen können, ob er jetzt gut ist oder böse.
Ja.
Was, glaube ich, auch ganz cool wäre, wenn sie danach noch eine Szene hätten, wie sie denn zurückfliegen auf ihrem Besen oder zumindest auch U-Bahn fahren oder Auto fahren und dann anfangen zu streiten. Das wäre cool.
Das wäre echt witzig.
Ja. Ich weiß nicht, wollen wir den Film jetzt erstmal mit Wertung abschließen und dann vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sachen anreißen?
Mhm. Okay. Ich fange einfach mal direkt an. Ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung. Ich hatte aber wirklich durchaus meinen Spaß mit dem Film. Ich finde, er hat ein gutes Tempo. Ein paar Sachen fand ich jetzt für mich als Nicht-Potterhead jetzt eher unbedeutend und irrelevant. Aber das zieht sich jetzt schon die komplette Podcast-Reihe. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich mir jetzt in den letzten 7 Podcasts sehr viele Freunde gemacht habe. aber ich gebe dem Film 7 Punkte. Ich hatte wirklich Spaß damit.
Mhm. Ich würde mal weitermachen. Für mich ist es tatsächlich, auch wenn ich es gerade nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich habe dem Film die meisten Punkte von allen Harry Potter-Teilen gegeben, nämlich 9. Weil ich einfach bis auf dieses 19 Jahre später sehr zufrieden mit dem ganzen Abschluss war. Weiß jetzt aber nicht, ob ich ihn bei einer nächsten Sichtung auf 8,5 oder so runterstufen würde. Aber sonst mag ich den Film sehr.
Ja, also ich habe dem Film eine 8 gegeben. Ein bisschen besser als der erste.
Ich glaube, ich würde bei 7,5 liegen.
Wenn wir dann schon bei den Wertungen sind, kann ich noch sagen, bei der IMDb hat er eine 8,1, bei Rotten Tomatoes 96, oh yeah. Metascore ist 85 und die Moviebreak Community gibt im Durchschnitt 7,7.
Die ist immer sehr kritisch, die Moviebreak Community. Ne?
Ja, das
also, ey, 7,7 von 10 ist jetzt nicht kritisch, das ist sehr gut, also bitte.
Aber gegenüber den anderen Wertungen, die die Gesamtmeter-Sachen so haben, ist schon krass.
Die haben auch gemerkt, dass der Zauberstab nicht gefixt wurde.
Schweinerei. Abgewertet.
Alle Snape-Hasser.
Genau.
Ja, für den Film gab es sogar einen BAFTA. Also einmal gab es BAFTA-Nominierungen in Zahl 4 für Szenenbild, Ton, Maske und Effekte. Und bekommen hat er das für die Effekte. Oscar-Nominierung sogar 3, leider gar keinen erhalten. Somit hat die ganze Reihe keinen einzigen Oscar bekommen, oder?
Nee. Ich meine nicht, nein. Und wenn, dann nur einen in den, in Anführungszeichen, unwichtigen Kategorien. Aber das zieht sich schon so hin. Also, wobei man muss auch sagen, als sie angefangen haben, hatten die auch starke Konkurrenz mit dem Herr der Ringe. Und ich will auch ehrlich sein, so gut ich einige Teile finde oder so, ist also so Nominierung für bester Film oder so, nee, würde ich keinen also, geben.
Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn die einen Oscar gekriegt hätten, weil, also so lieb ich Harry Potter habe, die Filme sind kein Oscar-Material.
Ja, genau.
Ja, das wäre eher so Oscar fürs Lebenswerk.
Ja, oder ja. So für ja. Die schönste Buchverfilmung. Nee, nicht mal schönste Buchverfilmung, ist halt auch nicht, ne?
Nee.
So, das ist halt so. Ihr habt da gut gemacht, habt da viel Geld mitverdient.
Also ich würde sagen, so was so die technischen Oscars angeht, oder auch Schnitt, Kamera, da kann man drüber reden. Aber bester Film und auch beste Regie eher nicht.
Was mich wundert, dass halt beispielsweise Nebendarstellerinnen und Darsteller, wie zum Beispiel Snape jetzt in dem Fall, da nie mal irgendwie aufgenommen worden sind. Weil das finde ich schon schade.
Man muss halt da immer auch gucken, was in dem Jahr nominiert war.
Ja, ja, klar, natürlich. Ne?
Ich glaube, wenn du jetzt Alan Rickman eine Oscar-Nominierung gegeben hättest, wäre es ja auch für die ganze Reihe gewesen.
Ja, klar.
Ja gut, aber Alan Rickman hätte es halt einfach verdient gehabt.
Ja, definitiv. Viel zu früh verstorben und ein grandioser Schauspieler gewesen. Nicht nur bei Harry Potter oder Stopp langsam, sondern in ganz vielen anderen tollen Sachen. Ich muss ja sagen, tief im Herzen verankert ist bei mir Alan Rickman immer noch mit Galaxy Quest. Weil Grabdas Hammer, dein Tod wird gerecht werden. Ah. Super. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Harry Potter hat nie Oscars gebraucht.
Nein,
das auch nicht. Das stimmt. Ja. Das interessiert ja auch kein Kind, ob das da 3 Oscars bekommen hat.
Ja.
Der Harry Potter-Film.
Ich frage mich ja, ob sie in 10 Jahren irgendwann ein Reboot machen.
Bitte nicht. Don't jinx it.
Also ich habe das böse Gefühl, das kommt noch.
Ich meine, noch sind wir ja verschont, weil Fantastische Tierwesen 3, 4, 5, ne, glaube ich.
Ja, aber
kommen ja noch.
Und theoretisch gäbe es auch Material für eine Serie, wo du dann über die Rumtreiber was machen könntest oder so. Das wäre auch noch spannend, aber.
Also, ich meine, seien wir ehrlich, der dritte Teil wird kommen von Fantastische Tierwesen. Wenn der aber auch so enttäuscht am Box-Office der zweite Teil oder vielleicht noch enttäuschender wird, man weiß es nicht, glaube ich, dass sie vielleicht auch andere Wege gehen. Und ich bin mir sehr sicher, wir bekommen eine Harry Potter TV-Serie, denn HBO Max sucht immer noch dringend Material, was sie senden können.
Das wundert mich auch ehrlich gesagt, dass sie das noch gar nicht angekündigt haben, weil das ja eines der größten Zugpferde ist, was Warner so hat.
Brauchst nicht.
Ja, das ist, ob man es braucht, ist immer so, ne? Das ist dem Sender dann egal, aber es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass Leute sich HBO Max holen, weil HBO Max, das sei noch erwähnt, sich auch ein ziemlich peinlichen Fauxpas geleistet hat, wenn ich mich recht erinnere. Nämlich als es in den USA gestartet ist, hatten sie halt eben alle Harry Potter Filme, mussten die aber nach 2 Monaten wieder komplett abgeben, weil die Rechte woanders vergeben waren.
Oh. Du musst halt auch aufpassen, dass du halt jetzt nicht gerade diesen ganzen Markt mit Harry Potter zu sehr sättigst, weil dafür ist es nicht aktuell genug. Mhm. Und nächstes Jahr kommt ja auf der PS5 dieses Live-Action-Rollenspiel noch raus, ja, wo sie gerade genau super viel Werbung für machen. Das heißt, da werden super viele Leute sehr viel Zeit drin investieren. Dann hast du die fantastischen Tierwesen, die so, naja, laufen. Wenn du jetzt noch eine Fernsehserie dazwischen haust, ich glaube, also dafür hast du nicht mehr so viele aktive, ich sag mal, Vollzeitfans, weißt du?
Wobei ich neulich, das war ganz witzig, da war ich in der Stadt kurz unterwegs und da waren so ein paar Jüngere, vielleicht so Teenager, vielleicht so 14, 15. Und bei uns gibt es so eine Buchhandlung und darüber ist halt so eine Eule, die so ein Buch in der Hand hält und keine Ahnung. Und dann guckt einer so, hey, guck mal, das ist der Vogel von Harry Potter. Hat er wirklich so gesagt, das ist der Vogel von Harry Potter. Und ich dachte mir so, okay, ja, ihr kennt Harry Potter trotzdem, okay.
Kennt tut's halt jeder.
Ja, man darf nicht vergessen, dass diese Filme zum einen unglaublich oft im Fernsehen laufen. Auch. Wirklich unglaublich oft. Also
gerade jetzt die Tage scheinbar.
Ja, es ist ja Weihnachten, ne? Man merkt's einfach. Dann, dass die Harry Potter-Fans von 1 ja auch irgendwann Kinder bekommen. Und ich finde, um Kinder so Filme, so Fantasy einzuführen, ist der erste Teil echt ganz schön. So wird halt die nächste Generation herangezogen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zurückkommt. Und dass wir vielleicht eines Tages dann auch so ein Potter-Universum haben wie das von Marvel jetzt. Ich will es nicht hoffen. Ich habe keine Lust auf einen Seamus Finnegan-Spin-Off-Film. Brauche ich nicht.
Aber was ist mit Blaise Sabini?
Das ist was anderes. Das ist was anderes.
Blaise Sabini und mein Leben mit Draco Malfoy.
Geil. Wie ich nach 3 Jahren endlich neben ihm stehen durfte.
Ach, es war ein Traum.
Und alles, was ich machen musste, ist Crap-Drogen unterzuschieben. Ach.
Genau. Crap genau, musste verschwinden, dann war alles gut.
Wir können ja mal kurz darüber reden, was jetzt nach Harry Potter gefolgt ist. Also wir haben natürlich einige Bücher, die nicht Harry Potter Bücher sind, sondern sowas wie dieses Quidditch-Buch gibt es ja dann, die Märchen von Beedle dem Barden. Also sie hat dann noch verschiedene Bücher rausgebracht. Und dann gibt es etwas, das ist jetzt zu einem Musical geworden. Ich möchte es eigentlich nicht Buch nennen, es ist kein Buch, es ist was anderes.
Es ist ein Drehbuch.
Es ist ein Theaterstück, was sie aufgeschrieben haben.
Ja. Ja, ein Screenplay.
Es ist sehr schlimm, es ist sehr, sehr schlimm. Um euch zu erklären, wie schlimm das ist und warum viele sagen, es fühlt sich an wie eine Fanfiction, etwas, was ein Fan geschrieben hat. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch, im Hogwarts Express gibt es diese nette Dame, die Süßigkeiten verkauft und immer klopft und fragt, oh, möchtet ihr was Süßes?
Ist das immer die gleiche?
Ja.
Okay, ist mir nicht aufgefallen.
Das ist so schlimm. Am Ende liefert sie sich mit Spoiler für Kirschheit, liefert sie sich mit Albus auf dem Dach des Hogwarts-Expresses einen kleinen Kampf. Und zwar kommt dabei heraus, dass sie irgendwie so eine katzenähnliche Miau-Miau irgendwas ist. Und dann kämpfen die da auf dem Dach vom Hogwarts-Express. Und ich dachte so, was ist das denn?
Sie töten auch aus Versehen ein paar Mal Cedric Diggory.
Ja. Okay. Also es ist ganz übel. Also das ist echt kein gutes Theaterstück.
Da muss ich einhaken.
Kein gutes Skript. Theaterstück habe ich nicht gesehen.
Ich habe es live in London gesehen, kurz nach der Premiere. Und es ist ein geniales Theaterstück, was die Effekte betrifft. Also wenn ihr Theater liebt und Effekttheater liebt, dann ist das Stück, was man sich angucken muss. Die Effekte sind wow. Wow. Oh, einfach nur genial. Die Story kannst du vergessen. Ignorier die. Aber die Effekte, die sie da zeigen, das sieht aus, als ob du gerade einen Film guckst. Also, da fliegen Leute durch die Gegend auf der Bühne. Du siehst nichts. Also, die sehen wirklich aus, als ob sich jetzt einer entscheidet, ich springe hoch und fliege durch die Gegend. Du siehst keinerlei Kabel, nichts. Das ist super genial gemacht.
Also ich würde es mir auch gerne anschauen, aber das Drehbuch ist halt echt für die Tonne. Also da hätte man so coole Sachen machen können.
Aber das ist halt darauf ausgelegt, dass du diese Effekte im Theater sehen kannst. Und das merkst du im Skript halt. Ich habe das dann mir auch nochmal gebunden gekauft. Mhm. Und es liest sich halt schrecklich. Es liest sich absolut schrecklich. Aber auf der Bühne das zu sehen, ich weiß, das ist super teuer. Das ist das Problem dabei. Ansonsten würde ich es zu jedem sagen, mach sofort.
Du brauchst zwei Tickets.
Ja, du brauchst zwei Tickets, aber das lohnt sich halt wirklich.
Wieso ich hätte zwei auch Tickets? Nicht gedacht. Was?
Es sind zwei Teile. Ach so. Es sind insgesamt 5 Stunden Aufführung oder 6 Stunden. Und da haben sie ja halt gesagt, dann machen wir mal eine Stunde Pause zwischen. Für alle Beteiligten. aber die Effekte, ich möchte halt nicht spoilern, weil das muss man erlebt haben. Wenn man da was vorher sagt, dann ist der Effekt, glaube ich, nicht mehr so geil.
Also aktuell läuft es, also nicht aktuell, aber eigentlich läuft es in Hamburg.
Ja.
Und wird da wahrscheinlich jetzt auch noch weiterlaufen.
Aber das mit den Drehbüchern, bei Fantastische Tierwesen arbeitet sie ja auch am Drehbuch mit.
Hm? Nee, da hat sie das alleine geschrieben.
Ja,
das oder, ist eine
Fehlentscheidung.
Ne? Genau, und da merkt man das ja auch schon, dass irgendwas ist ihr abhanden gekommen scheinbar in diesem Universum. Dass ihr da der Fokus fehlt. Ich weiß es nicht so richtig, weil gerade beim zweiten Fantastische Tierwesen, die finde ich richtig furchtbar.
Es ist ganz schwierig. Also sie verbrät jetzt ja aktuell sehr viel Gehirnschmalz in ihre Studien über, warum Transmenschen nicht würdig sind. Keine Ahnung, was weiß ich, was die in ihrer Freizeit macht. Aber sie sollte die Zeit lieber nutzen, um mal ordentlich ein bisschen Drehbücher zu schreiben für die Filme.
Würde ich gar nicht sagen. Ich bin der Meinung, sie sollte die Finger von Drehbüchern lassen. Sie kann ganz okay Bücher schreiben. Sie ist keine super Autorin, muss man auch sagen. Sie schreibt keine guten Bücher. Mm. Die Bücher sind nett zu lesen, aber das sind weder literarisch noch in irgendeiner anderen Art Meisterwerke. So sehr ich Harry Potter liebe, ganz kurz, größer Disclaimer, ich liebe Harry Potter, aber die Bücher sind nicht super.
Ja,
und sehe ich genau als Drehbuchautorin ist sie schon mal gar nicht geeignet. So wie sie ihre Bücher schreibt, kannst du kein Drehbuch schreiben. Und sie versucht halt, ihre Bücher einfach mit Harry Doppelpunkt sagte, abzulichten. Und das funktioniert nicht. Du musst auf dem Medium Film ganz anders denken als im Medium Buch. Mhm. Und das kriegt sie einfach nicht hin. Sie kann ja auch einfach, also sie kann ja die Story schreiben, soll sie machen, have fun. Aber danach soll sie ihre Story an den richtigen Drehbuchautor geben, der das in filmwürdige Materialien umarbeitet. Weil das, was sie da abliefert als Drehbuch, also ich mache hier gerade Anführungszeichen, das ist ein Buch, was du auf neues Template geklatscht hast, wo du in keinster Weise darüber nachgedacht hast, in was für ein Medium du dich gerade bewegst. Und da brauchst du professionelle Menschen, die das können.
Genau, also vielleicht kommt ja der Moment, wo wir uns denken, okay, es soll Bonus-Episoden geben, Bonus-Podcasts, wo wir auch mal über fantastische Tierwesen reden.
Ich will ehrlich sein, können wir gerne machen, aber nicht mehr dieses Jahr.
Nee.
Ach, zu Silvester.
Vielleicht warten wir auch den dritten ab, wer weiß.
Ja, lass uns mal. Aber wir haben es jetzt geschafft. Yay! Ich würde nämlich jetzt mal kurz das Kommando übernehmen, weil ich habe euch ja eine Hausaufgabe gestellt. Und zwar, dass wir jeder mal reihum die Harry Potter Filme ranken. Also welcher ist der beste für euch, welcher ist der schlechteste? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ob ihr das Finale jetzt als 2 Filme oder als 1 Film, ist mir dabei vollkommen egal. Hat denn jeder von euch diese Hausaufgabe erfüllt?
Aber natürlich, Herr Lehrer.
Ja, Professor.
Das ist aber schön. Dann würde ich sagen, lass uns das mal zur letzten Amtssammlung dieses Podcasts machen, der dezent lang geworden ist.
Minimal.
Wer möchte denn anfangen?
Darf ich anfangen?
Ja.
Okay. Ich habe lange überlegt und hin und her geschoben und während des Podcasts noch hin und her geschoben, die Reihenfolge. Und ich glaube, sie ist immer noch nicht abschließend. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit dem letzten Platz. Das wäre bei mir Teil 6, Harry Potter und der Halbblutprinz. Mhm. Da haben wir auch ausführlich drüber geredet gehabt. Platz 7 wäre bei mir Harry Potter und der Feuerkelch oder wie ich ihn nenne, das Ballett oder die Party des Todes. Dann ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Teil 7, Harry Potter, Heiligtümer des Todes, Teil 1. Also quasi Platz 5, ne? Dann Platz 4 wäre der erste Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen. Platz 3 wäre Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, der so ein bisschen nach oben gerutscht ist. Platz 2 wäre Harry Potter und der Orden des Phönix. Und auf Platz 1 steht Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Okay, jetzt hatten wir einen Nicht-Potterhead, dann macht jetzt mal die Sarah weiter.
Oh, oh. Ich glaube, wir haben verschiedene Meinungen, aber meine Meinungen wurden auch sehr davon beeinflusst, wie ich das umgesetzt gefühlt hatte von den Büchern. Also ich fange auch vom letzten Platz an und ich habe die letzten 2 Filme als einen gezählt. Das war ja erlaubt. Also auf dem letzten Platz ist bei mir Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Dann folgt Harry Potter und der Feuerkelch, gefolgt von dem Halbblutprinzen. Dann der Orden des Phönix. Und dann kommen wir zu meinen Top 3. Das ist der Stein des Weisen. Dann die Kammer des Schreckens und ganz am Ende Teil 7 und 8 auf Platz 1.
Okay, gut, dann schiebe ich mich mal kurz vor, damit die Aorta unseres Podcasts, liebe Miriam, dieses finale Credo hat. Also, auch von Worst to Best fange ich mal an. Es fängt bei mir unten an mit Kammer des Schreckens, dann kommt der Halbblutprinz, dann kommt der Stein der Weisen, dann der Feuerkelch, dann Heiligtümer des Todes 1, gefolgt von Teil 2. Und auf dem zweiten Platz ist der Orden des Phönix und auf Platz 1, und das mit sehr deutlichem Vorsprung, der Gefangene von Azkaban.
Okay, dann mache ich mal hier jetzt das magische Schlusslicht von dem Ranking. Auf Platz 8 ist Harry Potter und der Feuerkelch. Auf Platz 7 Harry Potter und der Halbblutprinz. Dann Harry Potter und der Orden des Phönix. Platz 5 ist bei mir Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bei mir ist auf Platz 4 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 7.2. Auf Platz 3 ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Auf Platz 2 ist der erste Teil der Heiligtümer des Todes. Und auf Platz 1 ist Harry Potter und der Stein der Weisen.
Ja, dann haben wir sehr unterschiedliche.
Ja.
Ist für jeden was dabei.
Für jeden was dabei, ja. Natürlich, dass man Azkaban am letzten Platz hat, ist natürlich eine Unart, aber...
Ich kann dir eine Liste von Gründen geben.
Bitte nicht. Ich will ehrlich sein, es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch über die letzten beiden Teile zu sprechen, aber auch über die gesamte Potter-Reihe. Aber Leute, ich bin echt froh, wenn ich jetzt erstmal ein paar Wochen nichts mehr von Harry Potter sehen oder hören muss.
Ja, ich mache mal direkt weiter, auch mit einer kleinen Ankündigung, weil wenn wir gleich alle Tschüss gesagt haben, nicht einfach aufhören und Stopp machen mit der Aufnahme, also mit quasi, was ihr dann hört als Hörerinnen und Hörer, sondern es kommt jetzt nochmal gleich ein kleiner Lesepart von Miriam, das schon mal als Spoiler vorweg. Ansonsten auch von mir aus, ich bin jetzt echt durch, ich glaube, wir haben jetzt über fast 4 Stunden Podcast gemacht für Harry Potter Finale, das ist auch ein bisschen anstrengend, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, muss es aber auch, wie Stu, sagen, ich habe jetzt alle Harry Potter Filme nochmal gesehen, das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, plus die Podcasts, die auch Zeit in Anspruch nehmen, ich mag jetzt auch gerne wieder nur über Serien reden, abgepinscht, das ist okay, aber es hat mir wirklich viel Spaß mit euch gemacht, auch nochmal vielen Dank an dich, Sarah, dass du da warst, 2-mal und uns tatkräftig mit unterstützt hast und vor allen Dingen, glaube ich, auch Miriam zur Seite gestanden hast, gegenüber unseren Dad-Jokes.
Das, immer wieder
das
gerne.
Das sah gerade eben bei Snell aber anders aus.
Genau, also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und zumindest nach dem ersten Podcast, was so an Resonanz war, scheinen ja auch die Hörerinnen und Hörer sehr viel Spaß gehabt zu haben und das hoffe ich jetzt auch durchgehend bis zu dem Teil. Ansonsten sage ich schon mal, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und wir hören uns beim nächsten Podcast und ihr dürft euch jetzt quasi aussuchen, wer jetzt noch anfängt und wer das Schlusswort hat und dann folgt noch was.
Ich sage einfach nur vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break findet ihr auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Und ich bin raus, freue mich auf das Finale von Miriam. Ich werde es, glaube ich, vermissen. Miriam, das Angebot steht noch. Ne? Einfach dranbleiben und ich kusche mich ins Bett und du liest mir was vor. Das, wie gesagt, das kriegen wir schon hin. Und auch einen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und auch natürlich an die liebe Sarah. Und es war schön, aber jetzt reicht's. Tschüss.
Dann nutze ich die Chance auch nochmal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht hört man sich ja nochmal wann anders.
Dann mache ich auch hier nochmal das magische Schlusslicht. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Zuhörern, dass ihr mit uns nochmal in den Hogwarts Express gestiegen seid. Wie ihr gehört habt, ist das ja eine total nostalgische Reihe für mich. Und Hogwarts ist auch so ein bisschen mein Zuhause geworden über die Jahre. Und da nochmal darüber zu sprechen, wobei ich auch gemerkt habe, dass mir echt ein paar Namen entfallen sind, fand ich echt toll und auch andere Sichtweisen auf die Filme zu bekommen. Und großen Dank auch an Sarah, die mich hier tatkräftig unterstützt hat, um die Ehre von Harry Potter ein bisschen zu verteidigen.
Und, immer gerne.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast und wir hören uns sicherlich dann irgendwie mal in einer anderen Reihe. Er stöberte in den Beutel um seinen Hals und zog die beiden Hälften des Stechpalmenstabs hervor, die nach wie vor bloß von einer äußerst feinen Faser einer Phönixfeder zusammengehalten wurden. Hermine hatte gesagt, er könne nicht repariert werden, der Schaden sei zu gravierend. Er wusste nur, wenn dies nicht funktionieren würde, dann würde gar nichts helfen. Er legte den zerbrochenen Zauberstab auf den Schreibtisch des Schulleiters, berührte ihn mit der äußersten Spitze des Elderstabs und sagte: Reparo. Als der Zauberstab sich wieder zusammenfügte, stoben rote Funken aus seinem Ende hervor. Harry wusste, dass es ihm gelungen war. Er nahm den Zauberstab aus Stechpalme und Phönixfeder hoch und spürte eine plötzliche Wärme in seinen Fingern, als ob Zauberstab und Hand sich darüber freuten, dass sie wieder vereint waren. Den Elderstab, sagte er zu Dumbledore, der ihn mit größter Zuneigung und Bewunderung beobachtete, bringe ich wieder dorthin, wo er herkam. Dort kann er bleiben. Wenn ich eines natürlichen Todes sterbe, wie Ignotus, wird seine Macht gebrochen sein, nicht wahr? Der letzte Herr ist dann nie besiegt worden. Das wird sein Ende sein. Dumbledore nickte. Sie lächelten einander an. Bist du sicher? Sagte Ron. Eine winzige Spur Sehnsucht lag in seiner Stimme, während er den Elderstab betrachtete. Ich glaube, Harry hat recht, sagte Hermine leise. Dieser Zauberstab ist den ganzen Ärger nicht wert, sagte Harry. Und ganz ehrlich, er wandte sich von den gemalten Porträts ab und dachte jetzt nur noch an das Himmelbett, das im Gryffindor-Turm auf ihn wartete. Wobei er sich fragte, ob Creature ihm vielleicht ein Sandwich dort hinaufbringen würde. Ich hatte für mein Leben genug Ärger.